Du bist immer noch zu laut.
Ja, ich habe noch ein bisschen runtergedreht. Gut, gut. Soll ich schon Rekord drücken?
Mach mal, ja, ich hab's schon.
Gut.
Okay. Dann würde ich sagen, los geht's.
Audiophil, der Hörerinnen-Podcast. Hören. Verstehen. Verzweifeln.
Guten Tag.
Hallo.
Vielen Dank für dieses Intro. Ich war kurz davor aufzustehen, weil ich dachte, die Nationalhymne kommt. Wir müssen im Chor mitsingen. Es war sensationell.
Ja, großartig.
Wer ist das geschickt, Joscha? Von wem ist das? Leni. Ich hab's noch nicht gehört.
Leni.
Cool.
Super, ne?
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja.
Wenn nur mir coole Podcasts haben Leute, die in Intros einsingen. Wusstet ihr das eigentlich?
So ja,
wir sind
aus.
Jetzt ein offiziell cooler Podcast.
Offiziell cool gebrandmarkt. Falls du das hörst, Leni, wenn du mir Lust hast, kannst du mir auch mal die einzelnen Spuren nochmal schicken. Dann kann ich das noch für unser Intro weiter verwerten. Aber trotzdem, sehr vielen Dank. Ich war sehr begeistert und überrascht, als ich es gehört habe.
Ja. Leute, bevor wir uns begrüßen, bevor wir anfangen, ich muss jetzt sensationelle Neuigkeiten mitteilen, denn es ist, die Normalität ist wieder zurück. Ihr könnt aufatmen. Es ist überwunden. Die Krise ist vorbei. Ich habe eben, während wir aufgebaut haben hier, aus meinem Fenster geguckt, gegenüber den Rewe, und es sind tatsächlich Personen um 19.40 Uhr mit Markentoilettenpapier aus diesem Laden gekommen. Es gibt wieder Toilettenpapier, auch abends und nachmittags. Nicht nur morgens um 8 eine Palette. Die ganztägige Versorgung ist sichergestellt.
Yeah.
Seid ihr nicht auch so froh wie ich?
Unglaublich.
Total.
Ich war letztens.
Ich habe mir gerade welches im Internet bestellt. Oh. Ich brauche jetzt gar keins mehr.
Ich war letztens in so einem komischen. Ich gehe manchmal, wenn ich mir so leckere Sachen kaufen will, gehe ich immer so ein. Wie heißt denn der Laden? Feinschmecker.
Wie kommst du von Klopapier auf leckere Sachen?
Warte, warte ab. Es kommt. Irgend so ein Gourmetladen, wo normalerweise Leute einkaufen, die nur so richtig fette Autos haben, und wenn ich dann mit meinem mickrigen Skoda da ankomme, immer ein bisschen komisch aussehe, aber ist mir egal, da gibt's ziemlich geile Salami, deswegen fahr ich da hin. Jedenfalls hatten die dann an der Kasse auch so ein Toilettenpapier, stand irgend so ein High-End-Toilettenpapier mit Goldfasern gefühlt für 6 Euro.
Wow.
6 Euro, die Rolle oder was?
Die Packung, also mit 8 Rollen drin oder so. Ich hatte ja auch nur gesagt, ihr merkt es auch nicht. Irgendwie so.
Marktüblicher Preis.
Ja.
Habe ich ja schon die sensationelle Geschichte von meinem Vater erzählt, wie er Klopapier kaufen wollte. Beim letzten Mal, ne? Nee. Also mein Vater ist ja original DDR-Bürger, der ist das ja gewohnt, und ging seinem Sommerspaziergang, weil es schönes Wetter war, einfach durch die Kölner Porzer Innenstadt und sah auf einmal vor einem Kodi, das ist so ein Gemischtwarenladen hier, eine Menschenansammlung steht im 2 Meter Abstand, also eine ganz lange Schlange außerhalb des Ladens. Mhm. Und mein Vater fragte den Letzten, wie er es früher in der DDR auch gemacht hat, warum stehen Sie hier alle an? Daraufhin sagte die Person ganz hinten, wir haben gehört, hier soll es Toilettenpapier geben. Mein Vater stellt sich also mit hinten in diese Schlange, ohne zu wissen, was es wirklich gibt, auch wie früher zu DDR-Zeiten, und steht da halt 20 Minuten, kommt rein und tatsächlich kriegt der Klopapier, eine Großpackung, läuft damit nach Hause, geht zu meiner Mutter und sagt, Renate, du glaubst nicht, was ich bekommen habe, schau dir das an, ich habe Klopapier. Meine Mutter guckt sie von oben bis unten an und sagt, das ist Küchenrolle. Das ist sensationell. So tickt meine Familie zurzeit. Panik und Hamsterkäufe von Küchenrolle.
Ja. So, und halb Deutschland, zumindest die Podcast-Community, hat jetzt erkannt, wer unser Gast ist, unsere Gästin.
Ah. Ja, am Lachen.
Am Lachen, natürlich. Ja. Hallo, Woran Becky.
Hallöchen.
Hallo, Becky.
Hallo.
Das ist der Wahnsinn, dass es geklappt hat, Leute. Wie lange versuchen wir das jetzt schon?
4 Stunden.
3/4 Jahr auf jeden Fall. Achso, ja, das hier heute auch.
Nee, aber ich meine tatsächlich langfristig gesehen. Also,
ja, weil du immer so beschäftigt bist.
Ja, aber Corona macht es möglich.
Ja,
obwohl ich tatsächlich diese Woche jeden Abend einen Termin habe.
Kennst du den Film, wo die der Mutter vorspielen, dass noch DDR wäre? Wie heißt er? Gut bei Lenin?
Ja.
Ah,
so haben wir das mit dir gemacht. Corona gibt's gar nicht. Wir haben einfach jetzt ein halbes Jahr, die immer alle fällt, damit du endlich mal zu Hause bleibst, keine Termine hast, damit wir dich an die Leitung kriegen.
Es war gar nicht die Pharmaindustrie, ne?
Genau.
Wir waren es nämlich.
Es gibt doch gar keine Drosten. Der Drosten ist einfach der Joscha, wenn er sich rasiert und Kittel anzieht. Die haben wir alle nur für dich produziert.
Habt ihr dieses Fake-Video vom Drosten gesehen, wo Anna das nachsynchronisiert hat.
Ja, sehr lustig.
Ich habe das gesehen, ja.
Ich verlinke das mal, wir verlinken das mal, kann Christiane sich das auch angucken. Okay. War tatsächlich gut gemacht.
Jo. Ja. Becky, erzähl mal, wer du bist. Wer bist du?
Ich bin
Größe,
Becky.
Schuhgröße.
Ich war hier schon mal zu hören bei eurer Kongressfolge, wurde ich von dir und Christiane interviewt, Danny. Genau, ich mache Podcasts und ich höre Podcasts.
Das ist eine sehr gute Voraussetzung, bei uns Gast zu sein.
Ja.
Ja, nein, also man findet mich unter @genderbeitrag in eigentlich allen sozialen Netzwerken, wo ich ziemlich aktiv unterwegs bin. Und ja, ich mache so Podcasts wie die KulturpessimistInnen und die Klassiker der Filmgeschichte und die Filmlöwinnen und Frauen reden über Fußball und noch so ein paar andere, bei denen ich marginal beteiligt bin. Jetzt Frauen versteht ihr auch, warum ich jeden Abend Termine habe.
Frauen über Fußball ist übrigens der spektakulärste Aufkleber gewesen auf dem, bei Podcast beim 36C3. Das ist mein Lieblingsaufkleber.
Vielen Dank, das werde ich sehr gerne an unsere Grafikerin weitergeben.
Und dieser Formschnitt auch, wunderbar. Und die Qualität, die Dicke, also es ist einfach nur sensationell.
Ja.
Ja.
Schön, dass du hier bist, Becky. Ja. Genau, du bist auch unsere ganze Aufnahme wieder dabei. Wir haben ja beschlossen, dass unsere Gäste einfach hier immer mit uns sind. Das finden wir viel schöner. Und deshalb musst du jetzt mit uns auch erzählen, was wir so gemacht haben. Was hast du denn so gemacht?
Ich bin umgezogen, noch gerade so vor Corona, in eine größere Wohnung. Also quasi, nein, nicht ganz verdoppelt, aber sagen wir verzweidrittelt oder so. Ich weiß nicht, gibt es da ein Wort für?
Irgendwie sowas.
Also jedenfalls haben wir das noch so gerade vor Corona gemacht und dementsprechend gab es in den letzten Wochen immer noch so die ein oder andere Sache hier zu regeln. Schuhschränke mussten an die Wand geschraubt werden in Rigipswände und Messerleisten mussten an die Wand geschraubt werden in sehr harte Steinwände, wo nicht mal der Schlagbohrer reinkam und ja, so lauter Kleinigkeiten, die man dann noch so bestellen muss, damit man noch irgendwie sich irgendwas besonders schön macht oder so. Das heißt, da ich ja jetzt eh viel Zeit zu Hause verbringe, wie ihr wahrscheinlich auch, bin ich sehr mit dem Aufbau einer heimeligen Atmosphäre beschäftigt und ja, mach das auch viel.
Du hängst Basotec an die Wand.
Auch das, ja. Wir haben auch Basotec an die Wand gehangen. Und Bilder hängen noch nicht, außer in der Küche. Da haben wir so eine Fotowand. Das einzige, also es gibt sehr, sehr viele Bilderrahmen mit sehr vielen unterschiedlichen Fotos. Die einzige Regel, die es gibt, ist, es darf keinen Bilderrahmen zweimal geben und sie müssen möglichst wenig zueinander passen. Und die hängen schon. Aber so größere Bilder, das sind dann so Schritte, die vielleicht nach Corona irgendwann angegangen werden.
Jetzt muss ich aber noch fragen, was Basotec ist.
Ach so.
Das ist dieses Material, was viele Podcastende oder andersweitig audiophil unterwegs seiende Menschen sich in ihre Wohnung hängen, damit der Raumhall rauskommt und der Raum ganz schön trocken klingt. Wenn du hier hinter mich guckst, siehst du Basotec an meiner Wand.
Ach so, ich dachte, das wäre einfach Deko. Sieht doch einfach schön aus.
Ich habe darauf bestanden, dass es auch schön aussehen muss.
Sehr gut.
Ja, ist absorbierendes Material, was man einfach viel in Studios verwendet. Genau.
Okay, das hat man auf die Distanz nicht erkannt.
Ja, ja und sonst, also habe ich Online-Kniffelabende gemacht mit ganz absurden Aufbauten, mit Zweitkameras, die von oben die Würfelfläche filmen, während die Erstkamera mein Gesicht filmt. Und mein Bruder und meine Schwägerin haben so Balken in der Wohnung und haben ein Handy von der Decke quasi gehängt, was auf ihren Kniffeltisch filmte. Das war auf jeden Fall sehr lustig, hat sehr gut funktioniert. Dazu habe ich so eine Google-Tabelle gemacht, die immer gleich automatisch ausrechnet, wie viele Punkte man hat. Das erleichtert das Spiel sogar. Und ja, das habe ich viel gemacht. Und ja, jetzt hatte ich über Ostern frei und noch 2 Tage länger und habe sehr viel Zeit bei Breath of the Wild verbracht. Also wir haben noch nicht so lange unsere Switch. Ich bin late to the party, aber gerade vollkommen versunken in diesem Spiel.
Aber auch in Animal Crossing, oder?
Ja, beides. Also ich muss immer so ein bisschen switchen zwischen Animal Crossing und Zelda Breath of the Wild, genau. Die sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Ja, bei Animal Crossing hängt man eher so ab, um abzuhängen und lustig Fische zu angeln oder neue Mitbewohner auf die Insel zu locken. Und bei Zelda, da geht's ja richtig um was. Oh. Da will man Schreine, Rätsel lösen und auf die höchsten Berge klettern und sowas.
Also ich muss ja sagen, ich finde Animal Crossing faszinierend, ne? Julius hat sich das auch geholt und ich habe dann so zugeguckt und dachte so, ey, sag mal, was machst du, worauf läuft denn das Spiel hinaus? Was ist denn das Ziel des Spiels? Und er meinte, es gibt kein Ziel. Du bist genau. halt einfach da und gestaltest deine Insel und baust Zeug an und so weiter. Und ich dachte so, das klingt so unfassbar langweilig. Und dann hat er mich mal 10 Minuten rangelassen, natürlich vorher abgespeichert und so, damit ich bloß nichts Falsches machen will. Und dann habe ich 10 Minuten gespielt und ich dachte so, oh, ich will noch weiter spielen, ich will gar nicht aufhören, ich will noch mehr Fische fangen und ich will noch mehr Muscheln einsammeln und so. Und es ist einfach unfassbar belohnt irgendwie. Das also es macht sehr viel Spaß.
Das ist interessant, ich habe das nämlich auch irgendwo letztens in irgendeinem Podcast mitbekommen. Ich glaube, das war irgendein englisches Format, so ein amerikanisches Ding, wo die sich auch zwei unterhalten und er meinte, der eine meinte halt, seine Tochter spielt das immer. Und er wird das jetzt auch immer spielen, weil es scheinbar irgendwie befriedigend ist. Also es scheint momentan irgendwie so einen Hype in Anführungsstrichen darum zu geben, ne? Das ist auch sehr viel, weil eigentlich ein Kinderspiel konzipiert war, aber irgendwie total viele Erwachsene mittlerweile spielen.
Ja,
irgendwie.
Und es kann aber auch jeder darin einfach das tun, worin er oder sie gut ist. Also zum Beispiel Erik, mein Mitpodcaster, der hat sich voll ins Design-Business geworfen und designt die ganze Zeit Kleidungsstücke in Animal Crossing. Zum Beispiel hat dafür meine Figur das Outfit von Jodie Whittaker als Doctor Who designt und jetzt irgendwann schaltet man frei, dass man Outfits tauschen kann und jetzt kann ich neuerdings als Doctor Who über meine Insel laufen. Natürlich fantastisch. Und Erik ist da wirklich, der baut alles nach, was du dir von ihm wünschst und dann hast du diesen Charakter da. Und dann gab es jetzt so eine Oster-Challenge, wo man die ganze Zeit Eier sammeln musste auf der Insel. Da waren dann alle ziemlich schnell genervt, weil man nur noch Eier und keine Fossilien mehr ausgegraben hat. Und also jeder kann tun, was er will. Hier, Christopher läuft am liebsten einfach durchs Museum und guckt sich die Dino-Skelette und die Aquarien an und er freut sich daran.
Ah ja, stimmt, das
und es ist halt alles irgendwie. Unglaublich ja. positiv, finde ich.
Oh ja.
Also da sind wirklich null negative Vibes in diesem Spiel. Also Julius ist jetzt auch noch nicht besonders weit und ich habe auch nicht so viel gesehen. Vielleicht kommen da noch irgendwelche Sachen, ich habe ja keine Ahnung. Aber die Figuren, die dort bisher vorkommen, also man ist halt mit so ein paar Tieren auf seiner Insel, die sind alle so unfassbar niedlich und so schrullig. Und es ist einfach total schön.
Ja, ich stelle später noch einen Podcast vor, der auch über einen interessanten, vielleicht nicht so positiven Aspekt an Animal Crossing gesprochen hat.
Ah ja.
Aber das mache ich dann später.
Trifft man sich denn da auch? Ist das so ein Multiplayer-Game?
Kann man machen, also so über online und dann fliegt man auf die Inseln der anderen und zum Beispiel, es gibt 6 verschiedene Obstsorten und wenn ich jetzt Birnen auf meiner Insel habe und mein Freund hat Kirschen auf seiner Insel, dann kann ich auch meine Birnen bei ihm teurer verkaufen als bei mir, weil bei mir ja ein Überangebot an Birnen ist zum Beispiel und man versucht dann, alle Obstsorten sich von den anderen Inseln zusammenzusammeln, um die selber bei sich irgendwann anpflanzen zu können und ja, also man kann sich besuchen. Ich habe schon, also es gibt im Subreddit von Animal Crossing wunderbare Geschichten von Hochzeiten, die jetzt wegen Corona ausgefallen sind und die Gäste haben dann eine Hochzeitsparty auf der Animal Crossing Insel geschmissen, wo dann alle Leute vorbeikamen und sich schick gemacht hatten. Und also es ist wirklich ein bisschen Second Life mäßig, wie früher, wenn man es so nutzen will. Man kann es aber auch ganz allein spielen, wenn man keinen Bock auf andere Menschen hat. Also das ist wirklich, wie ich meinte, jeder findet darin das, was er gerade sucht.
Das ist interessant, ne? Ein gutes Corona-Spiel scheinbar, ne? Wobei, was mir...
Unbedingt. Es gab ja auch schon Verschwörungstheorien, dass Nintendo schuld sei, weil sie das Spiel gerade rausgebracht haben.
Wahrscheinlich verbreitet sich demnächst auf den Inseln Krankheiten. Die ganzen süßen Tiere sterben alle und kriegen so Wucherungen und die Pest bricht aus.
Tatsächlich war einer der ersten vergiftet. Gegenstände, die man kaufen konnte, ein Mundschutz.
Oh.
Also vielleicht liegt es eher an der asiatischen Ursprungsregion dieses Spiels, aber es war schon sehr lustig, weil dann viele Leute mit Mundschutzen rumgelaufen sind.
Oh, interessant. Ist euch Was mir aufgefallen ist irgendwie so, wo wir hier gerade bei so sozialen Kontakten und so sind, ich habe seit Corona, ich habe so viel soziale Kontakte, also ich habe mehr als vorher, ich bin echt überfordert. Ich habe jeden Abend irgendwie Kartenspielen mit irgendwelchen Freunden online und weiß ich nicht, also wir... Es ist ja, total
mir geht's
merkwürdig.
Da ähnlich. Ich hab jetzt irgendwie hier Teletrinken, Skype, wo man sich dann trifft. Dreimal die Woche, dann ruft der an, dann machen wir Spieleabend online hier, dann planen wir da. Ja, mir geht's ähnlich.
Du hast auch,
hier kommt zu nichts.
Ja, ja. Das ist,
es geht sogar so weit bei mir, dass ich mich morgen für 2 Spieleabende gleichzeitig verabredet habe und einen wieder absagen musste, weil ich's verplant habe.
Okay, ja.
Nee, mir geht's tatsächlich nicht so.
Dir geht's nicht so?
Nö, mich ruft keiner an.
Oh. Ich rufe dich mal an.
Dann
nachher.
Müssen wir mal öfter einen Videocall machen, Christiane.
Ja, ich bin im Moment in so einer Stimmung, dass ich darauf auch nicht so wirklich Bock habe. Also ich kenne mich ja und ich bin Psychologin. Ich weiß, dass das erste Warnzeichen sind, dass ich dagegen ankämpfen müsste. Aber gerade will ich das auch nicht so richtig.
Dann bombe ich dich einfach mit Textnachrichten zu, wenn du nicht telefonieren willst.
Das ist gut, ja.
Ich schicke dir einfach ein paar Kameralinks.
Ach so, ja, 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 gerne. Das ist gut. Also Kameralinks, damit meint er Links zu so. Kameras, die ich erwerben soll.
Ja, die sie kaufen soll.
Vielleicht schickst du ihr welche, die bezahlbar sind, damit es nicht so weit entfernt scheint.
Ja, die X100, weiß ich gar nicht.
Ja, ich habe mal geguckt, das Modell F ist ja, glaube ich, das Vorgängermodell. Genau. Das bekommst du jetzt für 850 Euro ungefähr.
Mhm. Ist halt ja schon eine Menge gucken. Geld, ne? So, aber
ja.
Es ist tatsächlich eine ziemlich geile Kamera, die echt Spaß macht.
Aber da denke ich mir, wenn ich so viel Geld in eine Digitalkamera investiere, dann möchte ich eigentlich auch gerne eine mit Wechselobjektiv haben und das ist ja, da ja nicht der Fall.
Du musst halt noch mehr Geld ausgeben, das ist das Problem. Also zumindest, wenn du was Kleines haben willst, ne? Also das ist halt ja echt so eine Messsucherkamera, die ist halt schön klein und handlich. Mhm. Ich glaube, da geht's dann mit Wechselobjektiven tatsächlich so bei 1:1 los. Ja, plus Objektiv dann, also nur der Body. Und da ist das ist ein bisschen... Ansonsten so eine 60D oder sowas, ne? So eine Digital-SLR halt irgendwie. Oder 60, 70D, ich weiß nicht, wo die mittlerweile sind. Danny, du weißt das bestimmt.
Ich habe lange keine Kamera mehr gekauft von Canon. Ich hatte mal eine 40D, dann gab es eine 70, hatte ich mal. Dann bin ich umgeschwenkt auf 5, dann auf die 1. Also diese kleinen, die Zahlen werden, umso besser werden die. Genau. Und gibt es die 1000D auch schon, glaube ich? Also diese
stimmt,
ganz kleinen,
stimmt, genau, die
gibt es schon für 499 oder so.
Ich, ne?
Genau.
Ja, naja, wie auch immer. Ich schicke dir so ein paar Links, dass du happy bist.
Becky, ja, meine Lieblingsumzugs... Entschuldigung.
Ansonsten habe ich viel bei eBay und überlege mir so, was ich kaufen könnte. Das macht auch Spaß.
Das ist auch immer gut, ja.
Und was sind so Optionen?
Also Optionen, ich möchte auf jeden Fall irgendwann eine Nikon F2 Photomic haben, weil das eine Kamera ist, die viele... oh Gott, wie nennt man die denn? Kameramenschen? Fotografen, oh Gott. Fotografen benutzt haben, die ich sehr bewundere aus den 60er und 70er Jahren. Deswegen ist das so ein kleiner Wunsch von mir. Und da möchte man ja auch nicht irgendeinen Scheiß haben. Ich habe jetzt letztens bei eBay eine noch unverpackte gesehen und ich dachte, oh mein Gott, ich fühle mich gerade, ich kann jetzt Leute nachvollziehen, die irgendwie ihren heiligen Gral gefunden haben in irgendwelchen Internetauktionen. Und ich dachte, oh mein Gott, ich will die haben, aber die kostet halt, liegt im vierstelligen Bereich und das muss dann auch nicht sein. Ansonsten will ich auf jeden Fall irgendwann eine Zorki 4 haben. Das ist ein Leica-Nachbau aus, aus Russland oder der UdSSR. Das ist schon wesentlich bezahlbarer, aber da muss ich mich echt noch reinfuchsen, was so die Bedienung angeht. Ansonsten knipse ich halt mit meiner aktuellen Kamera ein bisschen rum.
Ja, ist auch gut. Mach auch erstmal. Man verfällt ja, also ich meine, ich kenne das selber, dieses Gas. Man verfällt da schnell drin, viel zu kaufen und es wenig zu nutzen.
Ja.
Gear Acquisition Syndrome, für alle, die Abkürzung nicht kennen.
Genau.
Ja,
Danny, du wolltest gerade was sagen.
Ja, ich wollte eigentlich zu Beckys Umzugsgeschichte was sagen, weil ich letzte Woche die lustigste Umzugsgeschichte meines Lebens gesehen habe. Und zwar bei mir in der Nachbarschaft, zwei Häuser weiter, klebt ein riesengroßer Zettel mit Groß Edding beschrieben an der Haustür, also wirklich so ein Flipchart-Papier, wo drauf stand, wer auch immer unser Regal mitgenommen hat, das war kein Sperrmüll, wir machen einen Umzug, bringt es uns wieder.
Oh nein, ja.
Und das fand ich so traurig. Also erstens, dass das Regal wächst und zweitens, dass offensichtlich die Möbel nicht von Sperrmüll zu unterscheiden sind.
Das stimmt ja auch wieder. Ne?
Du, aber wobei, es gibt, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier stehen manchmal Sachen draußen. Also ich habe auch noch dazu eine Freundin, die ist quasi das Sperrmüll-Trüffelschwein. Also wenn du irgendwas brauchst, dann sagst du ihr, was du brauchst und sie wird es innerhalb der nächsten 4 Wochen irgendwo auf dem Sperrmüll finden. Und es ist wirklich, also jetzt gerade in der Gegend hier, wo ich gerade hingezogen bin, also man findet die schönsten Sachen einfach auf der Straße stehen.
Das stimmt. Ich habe zum Beispiel, meine Möbel sind alle auch vom Sperrmüll, außer mein Tisch, der ist von eBay Kleinanzeigen, aber meine ganzen anderen Dinger sind vom Sperrmüll.
Hier in Köln passiert es ja gerne mal, dass Leute irgendwas mit zu verschenken rausstellen, was dann so lange draußen steht, bis Leute Zettel ranmachen, nimm deinen Scheiß bitte wieder mit rein. Weil einfach niemand über Wochen. Oder so Fernseher funktioniert noch und dann regnet es 3 Tage, sowas, weißt du?
Ich habe einen Klienten, der sammelt sowas immer auf und meinte, das kann man auch reparieren. Mach mal, Joscha.
Nee. Wenn jemand aus Leipzig noch einen alten Röhrenfernseher braucht, der wirklich noch funktioniert, ich hätte einen abzugeben.
Niemand braucht Röhrenfernseher.
Außer doch, Menschen mit alten Konsolen brauchen die.
Aber kannst du das irgendwie adaptieren mittlerweile?
Bitte was?
Kann man das nicht adaptieren?
Scart zu HDMI.
Wie meinst du? Also, ja, klar, aber was soll ich damit? Also ich brauche den ja nicht mehr. Ich benutze diese alten Konsolen nicht mehr. Und
alte Konsolenmenschen, also dass die auch einfach einen Flachbildfernseher nehmen können und da halt eine alte anschließen
natürlich
können.
Funktioniert das, aber es sieht nicht so gut aus.
Ja, okay. Und es weil du die Pixel so schön nach staubiger Röhre. Siehst.
Ach ja, genau. Stimmt, ne, das mit dem Interpolieren wird dann komisch, glaube ich. Ne? Ich hatte sowas schon mal.
Josh, bei euch auch leiser geworden?
Ja, ich habe letztens gelesen irgendwo auf Heise oder so, dass jemand die original Super Mario Version in 4K nachgebaut hat, umprogrammiert.
Ich habe mir Age of Empires 2 vorgestern
geil.
Die Dings, wie heißt das nochmal, irgendwie irgend so ein Re-Edition neuer Shape gemacht und habe das mit 2 Freunden, wir haben uns geholt und das online gespielt. Aber dann auch irgendwie nur einen Abend. So.
Die Frage ist, funktioniert da der How do you turn this on Cheat noch?
Wir haben online, also wir haben ja zu dritt gespielt, wir haben erst gar nicht gecheatet. Hm. Ich glaube aber, diese Cheats funktionieren noch. Da gab es auch so einen Raketenwerferwagen und sowas, ne?
Ja, ja, genau.
Ich habe letztens Civilization 1 gespielt nochmal im Browser. Das war auch, da fühlte ich mich wie 10.
Ich empfehle aber niemanden, wer sich das tatsächlich kauft, das online zu spielen, also gegen andere, die das ernsthaft spielen, weil. Nee, da hat man einfach keine Chance. Das ist wie bei StarCraft, so, das spielen nur noch irgendwelche Vollnerds und du hast einfach keine Chance. Naja.
Ich spiele City Skylines.
Oh ja, das
macht auch
geholt.
Spaß.
Ah, das ist wirklich gut, ne?
Ja, mein MacBook kommt wirklich an seine Grenzen. Also spielen auf dem MacBook macht ja sowieso im Grunde keinen Sinn, weil man alles so weit runterregeln muss, dass es halt scheiße aussieht. Aber ich meine, ich habe früher SimCity 2000 gespielt. Ne? Also ich kann meine Ansprüche auch runterschrauben.
SimCity 4 ist immer noch, ich habe mir auch City Skylines gekauft, 3 Tage gespielt. Ja. Total für den Arsch. Ich will eigentlich SimCity 4 in einer neuen Version haben.
Ja, okay.
Skylines mit diesen 3D und dann zieht die Straßen so komisch. Und dann, ich hasse 3D-Kameras in das Spiel, die sind völlig unnötig. Ich will eine Stadtsimulation haben mit Stadtkarte und nicht so ein.
Aber SimCity 4 war doch auch schon so. Also, ja, da hat es doch die gleiche Draufsicht.
Nein. SimCity 4 hat eine starre Draufsicht. Ganz normale, wie nennt sich Perspektive? Ja. Christianes MacBook ist so alt, die kann bei City Skylines nur Dörfer bauen.
Nein, ich habe schon einzelne Hochhäuser mittlerweile. Ja, gut. Ja. Die Gaming haben wir jetzt, glaube ich, durch, oder?
Ja, ich glaube auch.
Wir sind ein Gaming-Podcast.
Ich glaube, dann ist auch schon fast durch, also, was ich so gemacht habe.
Ach ja, da
sollte jemand mal einen Podcast machen zu SimCity 4, ich komme gerne als Gast dazu.
Also gekocht habe ich noch viel, aber das machen wahrscheinlich auch gerade alle irgendwie, weil man so viel zu
mit
Hause
Speiseplan
ist und viel
auch?
Zeit. Ja, nein, also jetzt. Jetzt nicht so, dass man montags einen Plan macht bis sonntags durch, aber schon so, dass man halt ja eh nur noch einmal pro Woche einkauft und so ein bisschen genau vorplanen muss, was es grob in der Woche geben soll. Und dann war halt ja jetzt Ostern, das heißt, da gab es auch ein paar elegantere Sachen hier und dann habe ich auch mal die weiße Tischdecke rausgeholt und nicht mal meine Mutter hat auf dem WhatsApp-Foto kommentiert, dass sie nicht gebügelt ist. Ich glaube, mittlerweile hat sie es aufgegeben. Also ich habe eine ungebügelte weiße Tischdecke auf den Tisch gelegt für Ostern.
Um Gottes Willen.
Ich glaube, ich besitze nicht mal mehr eine.
Die habe ich von meiner Oma geerbt, sonst hätte ich die auch nicht.
Kannst du Mundschütze draus nähen? Oder einen ganz großen für so einen Elefanten oder so?
Da wäre sie sicher öfter im Einsatz, da bin ich überzeugt von. Ja, aber das ist mein Leben aktuell. Was habt ihr denn so gemacht?
Joscha hat das Spannendste
erlebt, glaube
ich. Oh ja, ich hab die Krise überwunden. Ich habe tatsächlich einen Auftrag bekommen, was sehr cool ist. Auch wenn die freie Szene vermutlich nicht so erfreuen wird, wobei ist ja egal. Ich mache Podcast-Postproduktion tatsächlich, professionelle, was auch immer das sein soll.
Sehr gut, für Geld. Sag das Geld. Dazu,
Ja, ganz genau. Für ein so ein Ding für den Tagesspiegel, beziehungsweise in Kooperation mit dem Tagesspiegel, ist alle für unsere geliebte Plattform Podimo. genau.
Und dank dir wissen wir jetzt auch endlich, wie es ausgesprochen wird.
Ach so, ja? Das also weiß ich gar nicht, ob das so ausgesprochen wird.
Ach, Podimo. Podimo.
Ja, Podimo wird immer Podimo, ein
Studio. Ja, auf jeden Fall mache ich da zwei Formate, habe da einen Auftrag für zwei Staffeln gekriegt. Und es macht tatsächlich sehr viel Spaß. So muss ich echt sagen. Also, das sind halt wirklich so Features, die ich da baue. Ne? Junges Format, schnell geschnitten und so. Ist jetzt nicht, also ich bin da eher weniger die Zielgruppe und vermutlich der Großteil der Leute, die hier zuhören, auch nicht. Aber ich habe wahnsinnig viel über Ultraschall gelernt, weil ich mir dann einfach mal einprügeln musste, weil ich dachte, gut, wenn ich jetzt Kohle kriege, dann muss ich jetzt auch mal, kann ich nicht immer so faul sein wie bei Audiophil. und genau, das ist echt spannend, so Beiträge wirklich zu bauen, ne? Also so Feature-Sachen, und ich konzipiere die Musik mit der einen Journalistin da zusammen. Also wir arbeiten zu den einen zu dritt. Und der andere ist auch zu dritt eigentlich, ne? Und was besonders geil ist, die haben das halt alles sehr professionell aufgenommen im Studio und so weiter. Und dann, also ich spreche da jetzt rein aus der technisch nerdigen Sicht, macht es einfach sehr sehr viel Spaß, mit dem Material zu arbeiten, wenn du sowas auf so einem Neumann-Mikrofon hast. Also die Postproduktion und so ist dann einfach sehr angenehm. Genau, und nochmal großes Lob an Studio Link. Nee, nicht an Studio Link, aber auch an euch, an dich, Sebastian, sondern Ultraschall, da werde ich mich auf jeden Fall dankbar zeigen und mal ein bisschen was spenden jetzt, weil das ist doch, ich arbeite ja normalerweise, wenn ich Musik mache, mit einem anderen Sequenzer, der heißt Cubase, aber der ist halt taktbasiert oder barbasiert, und mit Ultraschall haben die es bei Reaper ja möglich gemacht, dass es zeitbasiert ist. Das heißt, der Code da oben ist im Prinzip einfach ein anderer. Und da ist das Audio-Editing tatsächlich wesentlich angenehmer und schneller. Ja, genau. Deswegen bin ich echt happy. Die Krise ist gesichert.
Yay.
Ja, genau. Was war denn noch? Ach so, ich wurde auf Corona getestet vorgestern.
Durch deinen Job oder?
Ja. Also nicht durch das Podcasting, sondern nicht durch die Musik, sondern
Sie sind jetzt krisenwichtig. Sie sind jetzt Podcast-Produzenten. Die kriegen jetzt 28 Tests jeden Tag ein.
Nee, tatsächlich, ich hatte irgendwie übers Wochenende so ein bisschen Schnupfen gekriegt und so ein leichtes Kratzen irgendwie im Hals so. Und dann habe ich halt am Dienstag irgendwie mit meiner Leitung da gesprochen, habe der die Situation geschildert. Und da haben wir natürlich gesagt, gut, weil ich Hochrisikogruppe betreue, gehe ich dann natürlich erstmal sofort raus, habe beim Arzt angerufen. Und das ging dann sehr schnell. Dann habe ich da irgendwie denen die Situation geschildert beim Arzt, dass ich halt im Gesundheitswesen arbeite, und die haben mir sofort einen Test, also ich konnte mir den dann in so einer kontaktlosen Box abholen, musste den selber machen, musste mir diese zwei Dinger in den Rachen stecken, was ziemlich eklig ist, muss ich sagen. Ich hätte echt fast erbrochen. Muss man jetzt auch nicht so detailliert erzählen. Ja, genau, und dann heute habe ich das Ergebnis gekriegt und negativ. Ich weiß gar
sehr
nicht.
Sehr gut.
Ja, weiß ich jetzt gar nicht.
Naja, noch ist es gut, glaube ich, oder?
Wäre ich jetzt infiziert und mir würde es so gehen wie jetzt, wäre das ja jetzt auch, dann wäre ich immun danach, vermutlich. Aber vielleicht auch nicht.
Aber du weißt ja nicht, ob es dir in einer Woche noch so gehen würde, oder ob nicht die harten Symptome noch kommen würden.
Dann wärst du super, Joscha.
Ja, genau. Und ansonsten, ja, wie gesagt, die sozialen Kontakte nehmen ein bisschen überhand, habe ich das Gefühl. Ich spiele viel.
Ja, das Problem ist, weißt du, wir Nerds bleiben eh immer zu Hause. Sind zu Hause den ganzen Tag, keinen richtigen Job, weißt du, lungern rum, machen ein bisschen Kunsten hier und da und sitzen am Rechner. Und jetzt machen das alle anderen auf einmal auch. Und wen fällt die Leute dann an? Ah, wer ist den ganzen Tag, sitzt am Rechner, macht nichts, wer hat Zeit? Joscha. So, und deshalb passiert dir das. Weil jetzt alle Leute, die eigentlich normal arbeiten, gehen jetzt an dich mit das Ding. Und sie sind wie du.
Nee, wir
Jogginghose, nicht rasiert.
Nee.
Brot backen, Pizza backen, hast du Hefe. So.
Nee, ich habe keine Hefe, aber ich habe mein Sauerteig hat Power ohne Ende. Damit geht alles. Ich habe mir versucht, die Haare zu schneiden heute.
Und?
Ah, vorne geht's ja, ne?
Ja, eigentlich ja, dreh mal um.
Ja, nee, lieber nicht.
Geht, hast du kein YouTube-Video gesehen mit selber Haarschneiden?
Ja, gibt doch, doch natürlich habe ich mir das alles angeguckt, aber dann habe ich einmal nicht aufgepasst und habe auszusehen diesen Abstandhalter zu niedrig gehabt hinten. Und schön reingekattet. Ich lasse das jetzt, ich weiß nicht, soll ich mich mal umdrehen? Ich weiß nicht, ob man ja, das durch die Kamera sieht.
Das trägt man jetzt so, das ist die Corona. Das ist die Corona-Frisur, über die in 20 Jahren die Mode sprechen wird, als das ist der Trend, der kam durch das Frühjahr 2020.
Ja, ich denke,
also man sieht hier jetzt, die Leute sehen das im Podcast, denn ich muss das kurz erklären. Es gibt so Bilder, das erinnert mich am ehesten an so Bilder. Kennt ihr das, wenn ihr mal so früher oder jetzt diese schlimmen Bilder seht, wie so Regenwälder geholzt werden, wo man so einen ganz schönen Regenwald sieht, alles schön grün. Und dann ist in der Mitte so eine durchgefahrene Schneise, wo so eine riesen Mähroboter durchgefahren. So sieht das ungefähr aus, nur nicht grün.
Ich traue mich ja, halt
Marshall
nicht, die ganz
abzuwarten. Marshall bei How I Met Your Mother bei seiner Hochzeit wäre vielleicht auch noch ein Vergleich.
Einen Hut!
Ich überlege schon, aber abrasieren traue ich mich halt nicht. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so und sage, Corona ist schuld.
Ja, lass das so.
Aber warum traust du dich nicht?
Ganz abrasieren, auch den Kopf oben, nee. Nee, ich bin da echt so ein bisschen, ich habe jetzt 15 Jahre diese Frisur gefühlt.
Aber du kannst sie dir doch nach Corona wieder wachsen lassen.
Ah, da bin ich zu alt.
Ich würde, also ich gebe dem Joscha recht, ich würde jetzt nichts mehr machen daran. Es kann nicht, also.
Ich warte lieber bis zum, wann, ich glaube, Anfang Mai, ne? Ist momentan die Aussicht, ja, dass die Friseure
2021.
Wieder aufhören, ne? Genau, bis dahin warte ich jetzt noch. Ja, naja, so viel zu meinem mehr oder weniger missglückten Versuch, mir selber die Haare zu schneiden. Ja. Genau, das war's eigentlich soweit.
Christiane?
Jo, ich hab nichts erlebt. Ich habe gearbeitet und City Skylines gespielt und ab und zu mal Animal Crossing und das war's. Also wirklich, ich bin heute auch wirklich die falsche Person, um hier in diesem Podcast mitzumachen, weil ich wirklich nichts gehört habe, außer die erste Stunde Mincorrect und selbst Drosten habe ich aufgegeben. Ich bin wirklich nicht mehr im Podcast-Game drin.
Mhm. Es geht mir aber auch so, dass ich wesentlich weniger höre irgendwie gerade.
Ja,
es war schön mit dir, vielen Dank, dass du dabei warst, all die Folgen, du wirst jetzt direkt gelöscht, das Skype, wer nicht mindestens 80 Stunden Woche hört, ist leider disqualifiziert. Tschüss. Ja. Warte, ich mache einen Screenshot, damit ich in 20 Jahren weiß, wie du aussiehst. So. Nein, du darfst natürlich bleiben. Ich habe aber auch weniger gehört. Ja. Ja. Also du willst, also,
war denn auf der Arbeit wenigstens was Spannendes los?
Nein.
Warst du noch physisch da nicht. Oder jetzt Homeoffice?
Achso, warte,
oder
was ich zu der Arbeit noch sagen kann, beim letzten Mal habe ich ja gesagt, dass ich das Podcast-Paper eingereicht habe und jetzt kann ich verkünden, der Preprint ist online, das kann sich jeder angucken, der möchte. Aber das ist wirklich das Einzige, was halbwegs spannend war.
Hast du denn schon Feedback gekriegt von Leuten, die es gelesen haben?
Nein, hatte ich nicht.
Also Leute, ihr wisst, was das heißt. Schreibt
der Link kommt
gerne
in die
Show.
Genau.
Ich will nichts sagen, aber Becky stößt bei mir immer rot an, bei Joscha beim Studio. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Becky ist immer rot bei mir, wenn sie redet.
Nein, nur wenn sie lacht.
Mein Game ist jetzt ganz unten.
Ja, ist schon okay. Dann klappt schon.
Ja. Ich Euphonic macht das alles sauber.
LX7D Clipper macht das sauber.
Danny, was hast du denn erlebt?
Ich habe die offizielle Erlaubnis, meinem Freund morgen um 14 Uhr die Haare zu schneiden. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe Stund um Stund YouTube-Videos angeguckt und habe mich für die Maschine-Schere-Methode entschieden. Also erst mit der Maschine und dann die Übergänge mit der Schere zu machen.
Aha.
Ich bin sehr gespannt. Genau, das habe ich erlebt. Ansonsten habe ich ja die kleinste Kunstmesse der Welt veranstaltet.
Ah, das habe ich geteilt.
Genau. Ich ganz allein als Künstler, nur mit meinen Sachen, die ich in der Corona-Zeit gemacht habe und Kunst auf einem Quadratmeter. Und ich habe mich gefühlt wie bei 9 Live. Beim Moderator. Ich stand vor meiner weißen Wand und permanent haben Leute, ich habe ja gedacht, alle können ja bei Facebook zuschauen, aber wenn jemand was kaufen will, muss er das tun oder sie mit dem Handy anrufen, ne, hier und dann sich was aussuchen. Ich hatte so ganz kleine Kunden, so 10x10 Zentimeter, was für 20 Euro. So. Und ich habe permanent telefoniert mit, jetzt habe ich den Jörg in der Leitung und jetzt den Stefan und hier ist die Monika, was willst du denn? Weißt du, und dann hing dieser Facebook-Stream immer noch, immer 30 Sekunden, das war so ganz schrecklich. Und dann waren ganz viele Leute bei Zoom dann noch dabei und das war sehr lustig, sehr unterhaltsam. Und auch ertragreich, ich brauche jetzt keine Nothilfe mehr, sehr gut, aber es war wirklich sehr anstrengend. Ich fühlte mich wie ein Fernsehmoderator nachts so bei DSF Sportclips oder so. Raten Sie jetzt, was dieses Bild bedeutet.
Du weißt schon, dass nachts gemacht. Keine Sportclips auf DSF gelaufen sind.
Nee.
Halt so sexy
Sportclips. Ach so, sexy Sportclips. Ah, ja. Wo Leute mit High Heels Golf gespielt haben, das sehe ich noch nie heute.
Gibt es das immer noch eigentlich?
Es gibt ja kein DSF mehr. Ach so, okay. Deshalb. Ja. Und Sport 1 hat das nicht übernommen, DSF? Nein.
Ja, ansonsten, ich habe noch 7 Rollen Klopapier, läuft. Ja. Mehr habe ich nicht erlebt.
Sehr gut. Der Klopapierstatus ist echt wichtig geworden.
Und ich muss aber zum Thema Podcast, ist ja unser Thema. Ich muss auch sagen, ich habe weniger gehört, weil ich so nach der ersten Schockphase von Corona, also in die zweite Phase des Umgangs irgendwie geraten bin. Und mich hat das teilweise sehr genervt. Aber man konnte ja kaum was hören, weil überall über dieses Thema gesprochen wird. Also selbst in allen Podcasts war das Thema. Egal wo. Und selbst wenn es wie jetzt bei uns ist, wir wollen nicht drüber reden, selbst dann ist es ja Thema. Sodass ich das auch extrem, also runtergefahren habe. Ja. Also zum Beispiel Aufwachen, ne? 2 Stunden Corona war mir dann einfach zu viel. Nachdem ich Minkorrekt gehört habe, die noch über Corona geredet haben und dann hörst du Alternativlos über Corona und Tim Pritloff über Corona. Also weißt du, alles so. Und auch eben alle, die inhaltlichen Labor-Podcasts reden dann über Corona. So. Und das war dann, ich habe das auch stark dann runtergefahren. Mhm.
Ja, es ist so, ne? Lässt sich aber, glaube ich, auch einfach nicht vermeiden. Also wie willst du dieses
Thema? Aber das fand ich gut von Thomas Brandt eben, dieses Home Alone, ja, eben einfach reden nicht über Corona. Ja. So. Aber da musste man ja schon, man weiß es ja vorher nicht, man hört es ja dann und denkt sich, ach ja, doch wieder das Thema, genau. Also Christian, ich bin da auch mit dir, ich habe auch weniger gehört.
Okay, da bin ich beruhigt.
Ja, ein bisschen weniger habe ich, glaube ich, auch gehört. Also einfach, weil ich fahre sonst 2 Stunden am Tag mit dem Auto, das fällt halt einfach weg. Und zu Hause, also meine anderen Hobbys haben auch alle was mit audiovisuellem Aufnehmen zu tun. Also dass ich, dann spiele ich halt oder ich gucke Serien oder ich gucke Filme und dann bleibt irgendwie nur noch Kochen und Duschen als die Zeiten, wo man so Podcasts hört oder mal 10 Minuten in der Mittagspause auf dem Balkon. Genau, also es ist nicht so, dass meine Lust irgendwie geringer ist, Podcasts zu hören, aber die Zeit ist einfach mit anderen Dingen beschäftigt.
Ja. Apropos Filme, da will ich jetzt auch noch eine Sache erwähnen, weil ich habe letztens einen Film gesehen. Ich habe erwartet, dass der mir gefallen würde, ich habe aber nicht erwartet, dass der mir so sehr gefallen würde. Und Becky wird jetzt sagen, ja natürlich würde der, also ist mir völlig klar gewesen. Und es war Booksmart. Den habe ich im Kino verpasst und der ist jetzt auf, ich weiß gar nicht, auf Amazon Prime oder so. Zum Ausleihen und ich fand den so unfassbar gut. Also ich fand es so schön, wie solidarisch diese Freundschaft dargestellt wurde und ich dachte nur die ganze Zeit so, man so, also natürlich, ich hatte Freundinnen so, aber nicht halt so eine Freundschaft, wo man so viel miteinander teilt und so weiter. Und ich dachte so, oh Mann, das ist alles so schön und was ich mega positiv fand, und das ist leider auch immer noch eine Seltenheit, dass die Schauspielerin, das ist ja die Schwester von Jonah Hill. Ich kenne ihren Namen leider nicht. Ich bin auch total schlecht im Schauspielernamen merken. Becky, weißt du es zufällig auswendig?
Ich recherchiere es, während du redest.
Genau. Diese Schauspielerin auf jeden Fall, die ist jetzt nicht die schlankeste. Die ist aber auch nicht irgendwie unglaublich übergewichtig oder so. Halt einfach normal sieht die aus. Und es wird in dem Film kein einziges Mal thematisiert. Also es wird einfach ganz normal angenommen. Es werden auch keine komischen Kommentare von irgendwelchen Bullies eingespielt oder so, was ich so die ganze Zeit gedacht hätte, dass das irgendwie jetzt mal wieder zur Sprache kommt, weil man einfach das, die Erzählstruktur von gewissen Coming-of-Age-Filmen so kennt. Und das war halt dort überhaupt nicht der Fall. Und ich fand das so schön und so erfrischend. Und es hat mich total gerührt. Und ich finde den einfach super gut und sehr empowernd.
Bini Feldstein heißt sie. Dankeschön. Und meine Lieblingsszene im Film ist, glaube ich, die, wo sie vor dem Kleiderschrank stehen und sich so im Stile eines Beschimpfungsbattles die ganze Zeit Komplimente an den Kopf werfen, ja, gegenseitig. Ja. Das genau. ist so geil, so geil. Also wirklich ja. Kusshandfilm. Hat auf jeden Fall ist jetzt den Status meiner liebsten Highschool-Komödie errungen.
Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ah, von wegen Film, da fällt mir gerade was ein. Es gibt auf hier, Christiane, vielleicht für dich interessant, vielleicht kennst du sie auch schon, auf Arte gibt es gerade so eine Kubrick-Doku, die ganz interessant ist.
Okay.
Verlinke ich auch mal.
Ich dachte, der ist tot.
Ja.
Ja, gucke ich mir auf jeden Fall an. Ist, also sowas gucke ich auf jeden Fall immer gern. Ja.
Dachte ich mir. Genau. Na. Was? Ah, mir fällt noch was ein. Ich muss hier noch ein bisschen Werbung machen.
Ach ja, stimmt, deine Werbung. Ja. Achtung, Werbeblock. Musik, Musik. Oh. Wir machen einen Werbeblock Musik. Joscha, bitte.
Ein Werbeblock Musik.
Ich mach den Trailer. Ich mach das ganz seriös. Pass auf. Damit wir das auch trennen. Wir müssen Inhalt, Format von der Werbung trennen. Los geht's. Sie hören jetzt einen Werbespot von Joscha Grunewald. Für den Inhalt der Werbung ist Joscha Grunewald verantwortlich. Wir distanzieren uns hiermit sowohl von Inhalt, Form als auch von der Länge. Werbung. Joscha, für was willst du denn Werbung machen? Ich bin ja ganz verrückt zu wissen, für welches tolle Produkt du jetzt werben willst. Denn ein Mensch wie du, mitten im Leben, gut aussehend, eloquent, hat doch bestimmt einige Tipps, wo man sein Geld heutzutage investieren kann. Man kann nicht rausgehen, die Supermärkte haben offen, aber andere Geschäfte haben geschlossen. Was möchtest du uns denn verkaufen, Joscha? Ich bin beeindruckt.
Also, ich mache ja gerade mit dem Frank und der Mandy ein Hörspielprojekt, dass wir ein Hörspiel im Podcast bauen. Also wir besprechen das im Podcast, also wir proben quasi im Podcast und bauen dann hinterher dieses Hörspiel und das wird dann auch als Podcast veröffentlicht. Das ist aber halt ein Theaterstück von Eugen Ruge, dem Autor, und jetzt haben wir festgestellt, wir müssen doch ein bisschen Lizenzgebühr zahlen. Insgesamt brauchen wir 200 €, was definitiv ein fairer Preis ist, so. Die haben ja auch, also wir haben ja mit der Verlagsfrau hin und her geschrieben und genau, deswegen sind wir jetzt so ein bisschen auf Spendensuche. Vielleicht habe ich das schon alles verlinkt und fertig, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen.
Du meinst, in den Shownotes steht dann drin, wie man euch unterstützen kann?
Richtig.
IBAN-Überweisung. Okay. Es ist der helle Wahnsinn. Und für so ein tolles Projekt, ein gemeinsam geborenes Hörspielprojekt mit Making-of, wo gibt's das schon in der deutschen Podcast-Szene?
Richtig. Und besonderes Gimmick, was ich mir gerade ausdenke, ist, ihr werdet natürlich als Producer, nee, was ist denn das dann, Produzentinnen, wie auch immer, irgendwie so ein cooles fancy Namending steht dann davor und ihr werdet auf jeden Fall alle erwähnt. Genau.
Der helle Wahnsinn. Ja. Wie viel muss man denn spenden, um eine Gastrolle im Hörspiel zu bekommen? Dass man so Trittgeräusche machen darf oder ein Pfeifen.
Ach so,
man kann ja Töne einspielen. Also wenn ich jetzt Ton werden will bei euch im Podcast-Projekt und sagen, wir brauchen jetzt zum Beispiel jemanden, der pfeifend die Straße langläuft oder Treppen auf und ab oder hustet, kann ich da Role Model werden für einen Spendenbetrag?
Ja, da kannst du auch so.
Das ist der helle Wahnsinn, Joscha. Ich bin begeistert.
Das Problem ist allerdings, das findet im Weltraum in so einer kleinen Kapsel statt, wo eigentlich kein Sound ist. Von daher, obwohl
irgendwas
ein bisschen Atmung, ja, irgendwas, ja, wir haben schon so ein paar Bleeps und Blobs, damit man denkt, es ist ein Raumschiff. Und
sag doch mal bitte, wie der Podcast heißt, wenn man da jetzt reinhören will.
Es heißt Restwärme. Verlinken wir natürlich auch in den Notes, genau nach dem Theaterstück von dem Eugen Ruge. Und es ist
spektakulär.
Sehr spaßig tatsächlich und macht echt Spaß mit den beiden, weil Frank hat, weiß ja auch, Danny ist relativ verkopft und denkt irgendwie immer viel nach und hat einfach.
Aber lustig.
Ja,
dabei.
Total.
Sehr amüsant.
Unglaublich. Ich freue mich auch wirklich sehr viel immer, wenn ich mit ihm rede einfach. Genau, und es ist echt irgendwie eine schöne Sache und total spannend, gerade weil wir das halt auch alles remote machen. Ne? So, also wie Frank ist irgendwo in Dresden. So die Richtung da irgendwo. Mandy ist, glaube ich, im Süden. Und dann wirklich nur immer so dieses Remote-mäßige Ding machen. Mandy schickt mir dann Aufnahmen und ich mache dann Post-Production da dran. Und es ist wahnsinnig spannend und macht wirklich viel Spaß. Und ja, es ist halt dann doch nicht nur Audiobeiträge bauen, sondern dann merkt man auf einmal, oh, da gibt es ja noch Lizenzen von irgendwelchen Theaterstücken und man muss hier noch und da noch. Also es ist ein Abenteuer, würde ich sagen.
Ja. Ich finde es einen überschaubaren Preis, 200 Euro dafür, dass man nicht in Urlaub fahren kann, keine Reisen buchen, kann man dir ein bisschen Geld geben in eurem Projekt und hinterher sagen, es war Urlaub für die Ohren, die ich da verbracht habe nach der Osterzeit. Findest du nicht, Joscha?
Finde ich auch, genau.
Genau und schnell das. Den Trailer spielen, ist die Werbung vorbei.
Genau das finde ich nämlich auch. Boah, da habe ich aber daneben gegriffen.
Wobei Joscha nicht daneben greift, sind seine Podcast-Projekte. Unterstützen Sie deshalb Restwärme, den Nummer 1 Podcast 2020.
Ja? Na, ja, ja, natürlich.
Joscha, wir werden euren Podcast schaffen, bei Feed auf Seite 1 bis 5 zu schaffen und nicht erst auf Seite 634. Das ist unser Ziel. Ja, das muss unser Ziel sein.
Ja. Jo. Genau, das nochmal so zwischendurch.
Vielen Dank. Ich mache jetzt ein Bier auf.
Das hört sich so gut an. Dann geht's weiter, würde ich sagen.
Machen wir dann Pause, dann mache ich mir auch was zu trinken.
Ja, dann machen wir eine kurze Pause.
Ach so, Danny ist schon wieder da.
Ja, mach dir ruhig was zu trinken gerade. Wir können kurze Pause machen.
Okay.
So, ich trinke ein Bier. Warum nicht? Es ist ja Isolation. Man kann machen, was man will. Ich sitze hier in Jogginghose. Ich habe nur eine Jogginghose seit Jahren. Jetzt bin ich froh, dass ich sie aus dem Schrank holen kann. Und weil ich ja keinen Sport sonst mache. Und da habe ich ja umsonst die Jogginghose. Aber jetzt mache ich einfach Heimquarantäne.
Hast du sonst beim Podcasten etwa keine Jogginghose an?
Nein, ich habe mich immer angemessen gekleidet.
Das ist nicht angemessen. Podcasten heißt Jogginghose oder keine Hose.
Nein, ich ziehe doch keine Jogginghose an. Stell dir mal vor, es ist die Postklingel. Entschuldigung, ich habe immer hier, guck, Pulli an. Schön hier.
Schön.
Für die Post mache ich sogar im Schlafanzug auf.
Ich habe sogar schon, kannst du noch an den Podcast erinnern, wo ich dreimal das Hemd gewechselt habe und ihr es euch nicht aufgefallen ist, Joscha, kannst du dich noch dran erinnern? War, glaube ich, Folge 3 oder 4, da habe ich noch gesagt, ist euch was aufgefallen? Nein, da hatte ich ein rotes Hemd, ein blaues und weißes und keinem ist aufgefallen. Vier Stunden lang.
Nee, und ich kann mich noch nicht mal mehr jetzt dran erinnern.
Ach ja.
Oh nee, ich habe hier so eine Flattervieh drin.
Oh, ich hatte vorhin eine Biene, die wollte ein Nest in meiner Box bauen.
Moment, jetzt nicht vom Thema ablenken. Ich fordere unsere Podcast-Hörerinnen-Community auf. Was ist angemessen Kleidung für einen Podcast? Ich kann das nicht so stehen lassen, dass man sich einfach verlottert, nur weil das Audio ist. Nein, man muss sich da ordnungsgemäß.
Aber Jogginghosen haben ja nichts mit Verlottern zu tun. Voll. Die sind einfach das beste Outfit, was es gibt auf diesem Planeten.
Es gibt zwei Gelegenheiten, wo man Jogginghosen offiziell tragen darf. Das ist eins beim Sport.
Tags und nachts.
Zweitens, wenn sonst. Ach Mann.
Keine Chance.
Nein, erzähl, was sind die beiden Möglichkeiten?
Beim Sport oder. Ja, genau.
So, ich mache halt keinen Sport, dann könnte ich ja nie Jogginghosen anziehen. Das wäre ja scheiße.
Wir Unsportlichen müssen uns da irgendwie das kompensieren, indem wir die einfach die ganze Zeit anhaben. Das ist quasi gut, unser Sport.
Aus Fetischgründen könnte man noch so eine kurze Adidas-Shorts anziehen. Weißt du, diese Sporthosen, diese ganzen Turnhosen, die hängen. Das würde ich noch gelten lassen. Aber sonst.
Aus Fetisch.
Ich habe auch so Jogginghosen in so einem Niki-Stoff.
Oh, das ist aber oldschool, ne?
Voll. Mein guter Freund Dennis, ne? Sagt dazu immer, ich fahre seit Jahren immer mit Freunden gemeinsam in den Silvesterurlaub irgendwo in die Pampa und entfliehe dem großen Stress. Und da gibt's auch immer Jogginghosenpflicht. Und seit ich da diese Niki-Stoffhose in Lila immer anhatte, nennt er sie immer meine Cindy-Hose nach Cindy aus Marzahn. Ja. Und genau so sieht sie auch aus, diese Hose. Ich liebe sie abgöttisch.
Da fällt mir ein schöner Witz ein, den ich auf Twitter gelesen habe, wo jemand geschrieben hat, alle meine Freunde haben gesagt, es würde vollkommen reichen, wenn man nur mit Mundschutz und Gummihandschuhen vors Haus geht. Es wäre aber gemein, weil alle anderen Leute auf der Straße hätten eine Hose angehabt. Ja. War irgendwie witziger beim Lesen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe nichts mit, wer sich mein Bier aufmachen kann hier. Nichts.
Machen wir jetzt eigentlich gerade eine Pause? Nee, scheinbar doch nicht, weil wir haben jetzt ja irgendwie Inhalt gemacht.
Sie haben einen Aufruf gestartet. Ja. Die Christiane weiß von nichts. Die ist ja gerade nicht da, die holt sich was. Wir fragen jetzt Christiane ganz, als hätten wir noch nicht drüber gesprochen. Liebe Christiane, was hältst du eigentlich von Jogginghosen beim Podcast? Und da haben wir eine ganz neutrale, noch nicht eingefärbte Meinung durch unser Gesülze. Pass auf, die kommt wieder zu. Reden wir was anderes. Wir tun so, ja, und dann war ich jedenfalls im Garten und habe
Finanzgeschäfte
und dann habe ich das Geld überwiesen.
Und der DAX ist aufgesogen.
Und Was mir einfällt, Christiane, gerade wo ich gerade drüber nachdenke, du bist so gut gekleidet heute. Was hältst du eigentlich von Jogginghosen beim Podcasten?
Ja, wie denn sonst?
Tja, Danny.
Yes! Ach,
Scheiße. Yeah.
So, Prost.
Prost, was gibt's bei dir?
Prost.
Gin Tonic.
Ich hab hier ein Augustiner helles.
Boah, ich bin nicht hier der Einzige mit Wasser oder was? Da muss ich jetzt
ich habe eine Potsdamer Stange. Das ist hier das lokale gebraute Bier.
Ich hole mir jetzt Wein.
Ja. Ja. Nee, wir hatten Christian in einer Abwesenheit über Jogginghosen beim Podcasten gesprochen.
Ja, dachte ich mir jetzt.
Und offensichtlich sind Wolfgang M. Schmidt und ich die einzigen Podcaster, die Wert darauf legen, ordentlich gekleidet beim Podcast zu erscheinen.
Vermutlich, ja.
Ich freue mich
so ordentlich nennt.
Ja.
Na, ich bügel extra für euch, bevor es hier losgeht.
Du bügelst? Generell.
Ich habe mich für euch geschminkt,
nein, nur
das
für
gilt
euch.
Doch auch.
Voll.
Ja,
ich meine, die Hose zieht man ja sowieso nicht. Ihr seht mich doch
ja, aber
hier
du hast
und das
du
ist
bist
doch das,
ja eh
was zählt.
Immer so gut aussehen. Bei dir weiß man eh nie, ob du geschminkt bist, ob das deine natürliche Schönheit ist, weil du einfach immer gut aussiehst.
Ich habe mir extra die Haare für euch geschnitten.
Ich habe mir die Haare nicht geschnitten und zum Glück ist mein Undercut abgedeckt vom Kopfhörer.
Gut.
Gut.
Ja. Hallo, ich dachte, jetzt macht jemand von euch Becky noch ein Kompliment.
Ach so, oh, ja.
Ich finde, das war nicht.
Becky. Ist das ein Farbstich in Haaren? Hast du die rosa gefärbt? Oder sieht das nur so aus jetzt hier im Licht?
Das ist die Naturfarbe.
Ja, die sind seit anderthalb Jahren immer rosa gefärbt.
Cool.
Du hast mich schon
sehr
so kennengelernt.
Ich dachte, das wäre die Naturhaarfarbe.
Ja, du sagst es. Ich bin so geboren.
Die Becky ist einfach blond und trinkt immer ganz viel rote Beete-Saft.
Stimmt.
Ich konsumiere tatsächlich viele rote Beete, aber ich befürchte, an der Haarfarbe hat es noch nichts geschraubt.
So.
Gut, dann kommen wir jetzt zur ersten richtigen Kategorie, oder?
Die wäre?
Feedback. Liebe Hörerinnen und Hörer, Joscha spielt jetzt eine Einser-Musik. Das war's, oder was?
Ja. Ach so.
Nein.
Nein.
Auf gar keinen Fall. Joscha spielt jetzt die Musik für unseren 1% Super Supporter Unterstützer Club. Ihr werdet dann Mitglied, wenn ihr uns etwas spendet. Wir wollen allerdings kein Geld, sondern eure Kommentare und eure Meinung. Dann werdet ihr hier im Rudel ein Teil von uns. Und Christiane liest den ersten Kommentar vor.
Der erste Kommentar ist von Jörn und der erklärt uns im Blog stark vereinfacht die Unschuldsvermutung, weil da hatten wir beim letzten Mal auch im Kommentarsegment ein bisschen drüber gesprochen. Der Kommentar dort bezog sich wiederum auf eine Folge davor, also das Thema verfolgt uns hier ein bisschen. Auf jeden Fall schreibt er, es gibt in einem Gerichtsverfahren verschiedene Rollen. Ich beziehe mich hier auf Strafverfahren. Nachdem eine Straftat passiert ist, ermittelt die Staatsanwaltschaft mit Hilfe der Polizei die Hintergründe und schreibt daraus eine Anklageschrift, in der sie darlegt, warum sie überzeugt von der Schuld der Angeklagten ist. Die wiederum hat in der Regel eine Verteidigerin, die im Prozess mit eigenen Zeugen und gegebenenfalls Gutachten zu belegen versucht, warum ihre Mandantin die Tat nicht oder nicht so wie von der Staatsanwaltschaft angeklagt begangen hat. Die Richterinnen und gegebenenfalls die Schöffinnen beurteilen die Argumente und Beweise beider Seiten nach bestimmten Grundsätzen, ohne dabei auf die Person der Angeklagten zu gucken. Also halt nicht, in Anführungsstrichen, das ist ein dicker, mächtiger Mann mit einem Faible für junge, schlanke Frauen, der wird das schon gewesen sein. Und das, liebe Kinder, ist die Unschuldsvermutung, die für alle gilt, die nicht unmittelbar am Prozess beteiligt und damit parteiisch sind, insbesondere auch Medien.
Ja.
Ja, ich sag mal so, ich glaube, das war uns allen bewusst.
Aber wir sind keine
aber
Medien.
Aber wir sagen trotzdem, wir sind keine Medien und können uns eigene Meinungen bilden.
Ja, ich glaube auch, ja. Ja. Und das ist es wahrscheinlich, ne? Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht nochmal erörtern.
Glaube ich auch nicht.
Ich glaube, unseren Standpunkt oder haben wir da so mehr oder weniger doch ganz gut dargegeben. Und die Rechtslage ist natürlich klar, ne? Darum geht es dann ja in dem Kontext auch nicht so wirklich direkt.
Genau.
Klassisches Audiophil-Format auf jeden Fall. Kommentare zu Kommentaren zu Kommentaren zu vorangehenden Sendungen.
Ja.
Kommentar Nummer 2. Diusian schreibt im Blog zu Dannys Ausführungen zum Thema Homosexualität, internalisierte Homonegativität, grundgütiger, Vielen Dank euch. Hebt mein Helfersyndrom mit einer, wenn auch tüchtigen, aber stets dürftigen Kommunikationsfähigkeit auf ein ganz anderes Niveau. Merci, mindestens einmal drüber schlafen. Diusian, hast du jetzt drüber geschlafen? Der Folgekommentar fehlt. Ja. Wir wollen wissen, was nach dem Schlafen herausgekommen ist. Bitte weiter kommentieren. Vielen Dank.
Ja. Ansgar empfiehlt uns den Podcast Busenfreundin. Und dazu hat er nichts weiter geschrieben, deswegen folgt hier eine Beschreibung der Podcasterin selbst. Und die sagt, in Busenfreundin redet Comedy-Autorin Ricarda mit einem Augenzwinkern und wechselnden Gästen über die Vor- und Nachteile des Gay-Seins, hinterfragt Klischees und gibt Einblicke in eine Welt voller Outings, Vorurteile und innerlichem Konfetti. Eins weiß sie genau, es ist nicht alles gay, was glänzt. Ja. Das könnte insbesondere Fans unserer letzten Folge interessieren. Ich werde da auf jeden Fall mal reinhören, wenn ich dann mal wieder Bock habe auf Podcasts.
Es ist nicht alles gay, was glänzt, aber alles, was glänzt, ist gay.
So. Wunderschön. Ja. Neue Twitter-Bio.
Unser Gast aus der letzten Folge, Oliver, stellt im Blog ein paar Zahlen bezüglich der Staatsexamina klar. Ich werde es versuchen, so schnell zu sprechen, wie der Oliver das sagen würde. Achtung. Das erste Staatsexamen wird in Sachsen durch 6 Klausuren auf 5 Stunden, 3 Zivilrecht, 2 Öffentlichsrecht, 1 Strafrecht, verteilt auf 2 Wochen, 1 mündliche Prüfung im Staatlichen und 2 in Leistungen, 1 Klausur und 1 Seminararbeit abgeschlossen. Danach hat man die erste juristische Prüfung absolviert. Das zweite Staatsexamen hat dafür nur 8 Klausuren auf 5 Stunden, verteilt auf etwa 2,5 Wochen. Daraufhin folgt auch eine mündliche Prüfung. Das Karpaltunnelsyndrom, I don't know what it is. Das hier. Kennt das jemand?
Wenn du so viel tippst und schreibst, dass du dann so Handprobleme kriegst.
Hier so zwischen
ist mir nicht bekannt, zumindest nicht vom Tippen. Das Karpaltunnelsyndrom ist dann meistens ein ständiger Begleiter. Auch falsch war der Verweis auf Artikel 93 des Grundgesetzes. Die Unabhängigkeit des Richters findet man in Artikel 97 Absatz 1 Grundgesetz, nicht 98, korrigiert durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, da ich mich für die Aufnahme schon aus meinem Arbeits-Ich ausgeklinkt hatte und mich die lächelnden Gesichter der Podcasterinnen so gefreut haben, waren die relevanten Areale meines Gehirns schon heruntergefahren. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an das positive Feedback auf Twitter zur letzten Folge. Mein Herz hat jedes Mal ein wenig gehüpft.
Oh. Ah.
Und ich habe auch gelesen auf Twitter, die Pläne für eigene Podcasts sind, glaube ich, auch schon vorangeschritten bei ihm, wenn ich das richtig verstehe.
Der Ordi hat uns noch 2 Hörspiel-Podcasts empfohlen, die ihm insbesondere durch das hohe Produktionsniveau in Erinnerung geblieben sind. Und zwar einmal Rose Drive. Und dazu schreibt er, in Rose Drive geht es um Markus, der zurück in seinen Heimatort Southampton kommt, um alte Klassenkameraden über den Tod seiner Schwester zu interviewen. Dann wird alles sehr mysteriös. Die Story hat mich sehr gefesselt. Und das zweite Hörspiel, was er uns empfiehlt, heißt Joseph. Und dazu schreibt er, Joseph ist ein Science-Fiction-Podcast über einen Kopfgeldjäger. An die Geschichte erinnere ich mich nicht mehr im Detail, aber die Soundkulisse hat diese Welt zum Leben erweckt. Und das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
Darf ich auch noch ein Hörspiel empfehlen?
Oh, gerne. Na, sehr gern.
Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht wurde es hier im Podcast auch schon mal empfohlen, aber das Hörspiel Stadt der Lügen von der Geschichtenkapsel, was Tim Süß et Lord Ampersand auf Twitter und so weiter geschrieben hat. Das ist wahrscheinlich das Beste, was die Geschichtenkapsel je produziert und gemacht hat. Und ja, mit ganz vielen Rollen. Es ist eine Agentengeschichte in der Zeit des Kalten Krieges mit sowjetischen Agenten, die nach Paris fliegen, und Liebe spielt eine große Rolle, und es ist ein dreiteiliges Hörspiel, es ist wunderbar, und wenn man es sich richtig hart geben will, kann man die Version hören, wo das Hörspiel immer mal wieder unterbrochen wird und Tim mit einigen der HauptdarstellerInnen darüber spricht, wie sie bestimmte Dinge gemacht, geplant haben, wie es zu bestimmten Emotionen in den Szenen kam, wie Geräusche gemacht wurden und so weiter.
Und das ist als gibt's das, also kauft man das als Hörspiel oder ist das Podcast?
Ist Podcast. Im Feed der Geschichtenkapsel oder man geht einfach auf geschichtenkapsel.de.
Ich vermute, sowas suche ich auf Deutsch
und da,
schon die ganze Zeit irgendwie.
Also die Sachen von Tim und auch die Sachen von Kai. Es gibt auch ein Hörspiel, was Kai und Tim gemeinsam geschrieben haben. Ich glaube, das könnte dir auch gefallen.
Ah, cool. Und Agenten finde ich eh cool und so. Ja, sehr gut. Cool, danke.
Darf ich auch ein Hörspiel vorschlagen?
Mach mal.
abonnieren Sie jetzt schon den Restwärme-Podcast. Das Hörspiel. Gesucht werden 200 Euro. Wir brauchen nur 200 Euro. Mit 200 Euro sind Sie dabei. Vielen Dank, vielen Dank für die Unterstützung. Für Joschas Restwärme-Podcast. Das Hörspielerlebnis 2020. Das war's. Ich versuche es jetzt immer unbewusst ein bisschen nicht einzustreuen. Ja, ein ganz toller Podcast. Dafür. Also sensationell.
Ja.
Ja, das war's tatsächlich schon an Feedback. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe ja eigentlich bei unserem Kolumnisten einen Kommentar bestellt, der uns nicht erreicht hat.
Also, wenn ich ausrichten darf, was sein Kommentar war, also zufällig wohne ich mit diesem Kolumnisten zusammen hier, was sein Kommentar war auf die Bitte um einen Kommentar war, warum braucht es noch mich weißen Dude, der nochmal das Gleiche sagt, was andere schon dazu gesagt haben?
Aber er sollte doch ein bisschen Eigenwerbung machen. Das war doch eigentlich der Hauptgrund.
Und Christopher,
das kann er ja
noch
vielleicht
nochmal
bei der nächsten
so
Folge machen.
Okay.
Bitte was, Christopher, Danny? Kommt zurück.
Ja, komm zurück, Christopher, zu wir vermissen
egal,
dich.
Du kannst ruhig weißer Dude sein, ich auch. Und ich quatsche ja trotzdem.
Oder nimm dir einen anderen Dialekt und verstell deine Stimme und tu so, als wärst du jemand anders. Ist jetzt auch egal. Hauptsache, du bist dabei.
Ja.
Der lernt jetzt Hessisch.
Ich gebe das gerne weiter. Also, er stand hier schon mal kurz neben der Terrassentür und hat reingewunken, falls euch das hilft.
Ach. Das ist nein. Schön. Okay, nächste Kategorie, würde ich sagen.
Nächste Kategorie, der Zufallspodcast. Und er hört Joscha. Joscha, nicht SMS lesen, bitte Gitarre spielen. Joscha, ich spiele die Musik. 3, 2, 1.
Wir sind ja schon mal in der nächsten Kategorie, habe ich gehört.
Ist ein anderer,
ne? Also die nächste Kategorie heute. Och Mann, irgendwie, ich bin heute nicht im Gitarrenspielmodus.
Dann nimm doch ein anderes Instrument.
Ja, aber ich habe irgendwie gerade hier kein anderes.
Sie hören jetzt unerhört den Zufallspodcast. Wir wählen jede Woche, wie oft nehmen wir eigentlich auf? Nicht jede Woche, ne? Jeden Monat. Immer wenn wir uns treffen, nehmen wir uns einen Zufallspodcast zur Brust, den wir uns dann alle anhören müssen, um jetzt darüber zu sprechen. Und liebe Christian, lieber Joscha, wie hieß der Zufallspodcast des letzten Mals?
Der hieß Berliner Schätzchen. Ja. Schätzchen. Und die Folge hieß, Joscha, das darfst du sagen.
Boah, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich habe mich so gefreut, dass ich wusste, wie er heißt.
Die Folge hieß so wie die Gästin und die hieß Abini Zöllner.
Genau.
Haben wir den denn alle gehört?
Ja.
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 Ich fand ich den nicht. Anfang ja ein bisschen anstrengend, muss ich sagen.
Ja, Moment. So bevor ihr jetzt wieder sofort in eure
Rant.
In eure Bewertung ja. Übergeht, können wir ja vielleicht erstmal sagen, was das für ein Podcast ist für die Leute, die das nicht gehört haben. Ja, das ist ein Podcast aus der Berliner Kabarettisten-Szene, würde ich sagen. Und der nennt sich selbst der Podcast mit großartigen Berliner Künstlerinnen und Künstlern. Und da gibt es bisher nur 3 Folgen davon. Die letzte auch irgendwie 2019. Aber die Pausen zwischen den Folgen waren halt auch riesig. Also vielleicht kommt da tatsächlich nochmal was, man weiß es nicht. Und es, so wie ich das verstanden habe, gibt es 2 Hosts. Der eine heißt Danny Karl. Die Dame heißt Frau zu Kappenstein. Das ist eine Berliner Kabarettistin, die auch offenbar in ihrer Rolle diesen Podcast absolviert. Genau, und dort interviewen sie verschiedene Künstlerinnen und Künstler aus Berlin. So, und jetzt darfst du gerne sagen, was dich gestört hat.
Jetzt checke ich das auch. Die macht das in ihrer Rolle, ne? Deswegen ist das so ein bisschen queerlich. Und ich bin nicht so der Kabarett. Also so, ich merke, das ist halt nicht so mein, im Prinzip ist es ja so eine Art Interview-Podcast, was ich auch sehr schön fand erstmal. Mir sind die Rollen da zu extrem und ich habe es dann auch noch schneller gehört, muss ich gestehen, und dann wird's ja meistens nochmal, wenn du schon so eine quirlige Person hast und wenn du es dann nochmal schneller hörst, dann wird sie halt sehr schwierig, quirlig. Ja. Mhm. Genau, aber an sich das erstmal ein schönes Interview-Format, würde ich so sagen, ne, irgendwie.
Ja, also ich muss dir da total beipflichten. Ich habe auch so mein Problem mit Kabarett und diese kabarettistische Note, die hat mich auch am Anfang echt so ein bisschen abgestoßen. Also da kann die Person einfach nichts dafür, das ist einfach mein persönlicher Geschmack. Genau. Und deswegen hatte ich da wirklich Probleme, so reinzukommen. Aber je fortgeschrittener das Gespräch wurde, konnte ich da wirklich viel mehr mit anfangen, weil ich fand, dass die Gästin, also Abini Zöllner, einfach unglaublich sympathisch war. Also die hat so die ganze Zeit geklungen, als würde sie permanent grinsen. So. Also die hat einfach so eine Lebensfreude ausgestrahlt. Und ist, glaube ich, auch eine super interessante Person, was ja auch im Podcast so rüberkam, die einfach eine total interessante und außergewöhnliche Biografie auch hatte. Ja.
Ich fand auch, das hat sich also es war ja eigentlich nur dieser Opener, der so sehr brrrt, ich mache jetzt einfach brrrt, ist das Geräusch dafür. Ja. Also so die ersten, ja, wo die Gästin im Prinzip noch nicht wirklich da war, ne? Also wo sie quasi im Podcast, das war halt so ein bisschen so relativ klassisch kabarettmäßig, dass man erstmal denkt, boah, Mann, Mann. aber dann, das Interview selber war dann ja wirklich auch mehr Interview beziehungsweise Gespräch irgendwie, ne? So, und da haben sie dann diesen Tonus oder wie man sowas auch immer nennen soll, rausgenommen irgendwie. Ja.
Ja, teilweise.
Ja, also ja, aber mehr halt als am Anfang. Ja. Also nicht so dieses völlig aufgedrehte.
Genau, genau. Also ich muss wirklich sagen, ich finde, dieser Podcast hat Potenzial, das aber nicht vollkommen ausgenutzt wird, weil ich fand tatsächlich die Gesprächsführung oder die Interviewführung, die hat vieles, also dadurch wurde vieles so angerissen, aber die haben dann nie so nachgefragt. So, also die Gästin hat halt öfter mal so Sachen gesagt wie, ja, meine Mutter war Jüdin und mein Vater ist Nigerianer und so, und dadurch war das für mich so und so. Und ich dachte so, ja, dann frag doch da bitte jetzt mal weiter. Das interessiert mich jetzt gerade, finde ich total interessant. Aber es war halt eher so, dass sie verschiedene Sachen angerissen hat und vielleicht auch gedacht hat, da geht jetzt so in die Richtung des Gesprächs, aber die waren dann schon wieder woanders und deswegen ist alles irgendwie merkwürdig oberflächlich geblieben. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja, stimmt.
Ich habe ja den Podcast nicht gehört, aber ich habe einen anderen Podcast mit Abini Zöllner gehört vor ganz kurzem. Und zwar war sie im November beim Weißabgleich-Podcast der Taz zu Gast. Also das ist so ein Podcast von Taz-RedakteurInnen of Color, die sich in wechselnden Besetzungen zusammentun und über verschiedene Themen reden. Die haben auch eine fantastische Folge über Humor und Allmann-Humor. Die ist wirklich, also könnte ich jeden Tag hören. Und genau, die haben eine Folge zu 30 Jahre Mauerfall gemacht und das Ganze aus der Perspektive von Abini Zöllner, und ihre ganze Biografie wird da nochmal beleuchtet. Also falls ihr nochmal was ohne kabarettistischen Einfluss hören wollt und wie witzig die Frau trotzdem ist, auch wenn kein Kabarett ist, dann hört das einfach nochmal.
Das ist total cool, weil du das, dass du das sagst, weil als sie irgendeine Anekdote erzählt hat, da dachte ich so, das hast du schon mal irgendwo gehört. Wo hast du das gehört? Und wahrscheinlich war es da. Und ich bin einfach nicht mehr drauf gekommen.
Ist das das, was du mir mal geschickt hast, Christiane? Also der Podcast?
Ja, ne?
Ja, genau. Ich erinnere mich. Ich fand ihre Story mit ihrem Mann ja so lustig. Mit dem Heiratsantrag, der da vom Zug runtergesprungen ist und so. Ja. Genau. Ja, Danny. Du warst so still bisher. Ich hab mein Potenzial jetzt eigentlich schon ausgeschöpft.
Ab jetzt ist das ja ruhig. Ja, ich mir hat es auch Spaß gemacht zu hören. Ich fand am Anfang auch dieses auswendig gelernte irritierend. Ich hatte am Anfang gehofft, hoffentlich geht das nicht so weiter, aber es war nur das Intro, die 3 Minuten, war ich sehr froh drum. Genau, ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass die so ein bisschen aus der Fanperspektive, wie wir es ja manchmal auch machen mit unseren Gästen, so interviewen, viele Sachen waren für die offensichtlich klar.
Stopp. Auswendig gelernt, hast du gerade gesagt, ne? Hörst du das, dass das so ist am Anfang? Du bist ja erfahren in dem Bereich, weil du
meinst. Ja, am Anfang
so
war ja geskriptet. Das war wie, ein Dialog geschrieben, der aber nicht viel mehr auswendig gelernt wurde. Klar.
Aber ich habe auch nicht so bisschen, intensiv gehört.
Ich fand, es war so ein bisschen wie bei uns eben mit, was ist das denn für ein Podcast? Ach, wirklich? Also stimmt, ganz
vielleicht hat es mich deswegen irritiert und ich habe es halt so nebenbei beim Putzen irgendwie gehört und war dann, ja, okay. Naja, Entschuldigung fürs Unterbrechen,
mach weiter. Ein bisschen weiter. Überspielt fand ich, aber genau. Und ich glaube, deshalb sind die in Themen nicht so eingestiegen, weil die quasi sie als Bekannte irgendwie interviewt haben, als in viele Sachen so nach dem Motto, das wissen wir eh schon. So als Berliner, die eine Berlinerin da interviewen. Das war so mein Eindruck. Deshalb sind die häufig tief nicht eingestiegen. Also sie hat nicht die Perspektive eingenommen, was vielleicht gut wäre, nochmal die Basics so irgendwie abzuklopfen. Ich finde es interessant, wie groß dann doch immer die kulturelle Vielfalt so ist, dass man, also diese Frau hat DDR-Tanz gemacht und eigentlich müsste ich die kennen mit ihrer Biografie, was die so macht, wo sie sich engagiert in den Projekten, aber ich habe halt noch nie vorher von ihr gehört. So.
Ich kannte die auch gar nicht.
Also ich dachte auch, aber wenn ich so hinterher gehört habe, was die macht, einen Lebenslauf mal gelesen habe, die hätte mir längst immer weglaufen müssen irgendwo. Ja. Also da sieht man nochmal, wie gut Podcasts wieder dafür sind, nochmal völlig neue Sachen einfach kennenzulernen, mit denen man sich sonst nicht beschäftigt. Also wieder mal ein Pro-Podcast-Inhalts-Plädoyer. Ja, genau.
Ich habe mir danach gedacht, ich würde die total gerne als Gästin bei Mensch Nora oder so hören. Stimmt. Weil ich glaube, sie würde dann nochmal eine ganz andere Ebene erreichen und hat einfach eine andere Gesprächsführung, was vielleicht auch daran liegt, dass sie da einfach noch mehr Erfahrung hat und Expertise. Also Nora, falls du das zufällig hörst, ich hätte da einen Gästevorschlag für dich. Ja.
Das stimmt, ne? Da hast du recht, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Was mir ein bisschen auf den Sack gegangen ist, ist diese typische schnoddrige Berliner Lache, die die Moderatorin hatte. Die hat dieses, also dieses schmutzige Berliner, die immer so gelacht hat. Und ja.
Also ich mochte die Berliner Schnauze der Gästin total. Ja, ja, klar, ja, das war richtig toll.
Ich bin
halt
mit einem Berliner verheiratet, das ist immer ein bisschen schwierig. Also nicht also,
ein persönliches Thema, meinst du?
Das ist ein persönliches Thema. Ja. Immer wenn er streng zu mir wird, kommt der Berliner Dialekt immer noch mehr raus.
Ja, okay.
Danny Frede, was hast du da immer? Ja. Genau. Genau, aber sonst sehr unterhaltsam, sehr wichtig. Ich fand, ja, so eine schöne, zwar eine schöne Dialogsituation zwischen wichtige Themen, ernsthafte Themen locker besprochen, ohne dass man so, ja, ich fand es interessant. Also mir ist der Satz zum Beispiel so total hängen geblieben, wo sie sagte als Kind, dass sie mit dem schwarzen Vater und weißer Mutter immer dachte, ich müsste eigentlich grau sein.
Ja.
Und das fand ich so irgendwie so süß irgendwie. Ja, diese, also, ja, fand ich nett. Sehr gut zu hören, auch was gelernt.
Ja. Genau.
Viel mehr
also ist das jetzt
da
unser erster Zufallspodcast, den wir wirklich gut fanden? Eigentlich schon, oder?
Ja. Ich hatte vor allem gedacht, boah, redet die schnell, viele, ey, Berliner, ne? Dachte ich, oh, dann ist mir aufgefallen, dass ich aber außerdem auf 1,5-fach gehört hatte bei Overcrowd.
Klassiker.
Wobei ich persönlich muss gestehen, also so hören würde ich es wahrscheinlich dann doch nicht. Jetzt glaube ich so, wenn ich so drüber nachdenke, also dass ich den, der wird jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen abonniert sein, aber ich kann mir vorstellen, dass das sowas wäre, was untergeht, zumindest in meinem Hörverhalten so, ne, weil ich dann andere Sachen einfach mehr höre und dann wieder priorisiere. Also gerade momentan kann ich ja eh nicht so viel hören oder kriege ich es halt nicht hin. Was glaubst du?
Also für mich wäre so ein klassischer Podcast für, ich würde den nur hören, wenn Gäste da sind, die ich spannend finde.
Stimmt.
Aber dann möglicherweise, wenn die 10, 15 Folgen gemacht haben, ich mich so an die gewöhnt habe, dass ich den auch quasi dann immer hören würde, weil ich denke, ach, die wären auch Leute, die ich nicht kenne, interessant. Weißt du, so
dieses
klassische.
Ja, das stimmt, das ist so ein Eingewöhnungs-, wo man erst über Gäste drankommt. Genau. Aber da hätte man jetzt wahrscheinlich gar nichts davon gehört, weil ich keinen dieser Gäste, glaube ich, kenne.
Ja.
Ja.
Du bist
also
der Kennerliner. Du kennst die alle nicht.
Ja. Ich werde den jetzt auch nicht abonnieren. Ich glaube aber, wenn es sowas jetzt aus Leipzig gäbe, würde ich mir das eher anhören, weil ich einfach den örtlichen Bezug habe. Und weil ich denke, okay, es gibt bessere Interview-Podcasts. Aber wenn ich jetzt in Berlin leben würde und da so in der Künstlerin-Szene irgendwie mich heimatlich verbunden fühle oder so, würde ich das, glaube ich, schon hören.
Ja. Ja, und es gibt nur 3 Folgen. Die werden ja auch reingewachsen. Ja. Wenn sie weitermachen, werden sie auch reingewachsen, das Metier.
Das denke
ich habe also
auch.
Podcast mit nur 3 Folgen, hatten wir ja schon mal letztens einen, der auch nur 2 Folgen hatte. Mich würde immer so interessieren, warum der nicht weitergegangen ist. Aber ich traue mich immer auch nicht zu fragen. Wer weiß.
Who knows? Ja.
Wollen wir einen neuen direkt raussuchen?
Machen
wir
mal.
Ja, natürlich.
Also so viel, viel mehr kann man dazu jetzt ja auch nicht sagen, weil es halt dann doch irgendwie ein Interview-Ding
wollen
ist. Halt.
Wir unsere Gästin das entscheiden lassen, das Prozedere.
Ja. Oh, ja.
Ich gehe auf Feed und die Becky muss immer entscheiden. Bis auf die finale Entscheidung, die trifft Christiane. Die allerletzte, okay. Weil dann können wir dir die Schuld zuschieben. Dann bist du fein raus, Becky. Was hältst du davon?
Okay.
Und kleine Zahlen, ich weiß schon.
So, pass auf. Nee, wir müssen jedes Mal ein neues Prozedere ausdenken. Pass auf. Entdecken. Du sagst mir jetzt bitte eine Farbe.
Rosa.
Ach nee, ich kann hier nur nach Hashtags suchen, hier nach Code, wie nennt sich das, Hexadezimal. Warte, dann muss ich in Photoshop gehen. Moment, das zieht sich ja ein bisschen.
Oh Gott.
Moment. So, ich kann ihn nicht auswählen. Ich kann nur weiß und schwarz mit FFFFF und 0000. So.
Same.
So, pass auf. Wir machen jetzt so einen ganz Schmuck. Mehr so ein Pink oder mehr so ein. Also
so
ein
wie meine
Rot,
Haare.
Viel Bl-
Pastellrosa.
Okay. So ein Altrosa quasi. Also du bist fresh, aber das Rosa. Ach, ich rede mich im Kopf und Kragen. So, pass auf, Farbe, ich habe es gefunden. Unser Code, den wir suchen, ist FEBEE8. Leider konnte kein Ergebnis zu dieser Farbe gefunden werden. Das tut uns. Der Text ist aber lustig, weil er hier steht. Bei Feedback, leider konnten zu deinem Suchbegriff keine Ergebnisse gefunden werden. Das tut uns nahezu körperlich weh. Oh. steht
dann
hier.
Such doch mal nach Weiß. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil der sucht ja auch nach benachbarten Farben. Hast du das vielleicht einfach ein bisschen falsch angewandt?
Warte mal, ich war einfach in einer völlig falschen Suche. Nee, hier steht, findet er nicht. Farben. Ach, ich kann das auswählen. Pass mal auf, ich will hier direkt. Ach, ich muss gar nicht Photoshop machen. Feed kann
Du kannst auch da genau
klicken. Eben. Ja, genau, wusste ich nicht. Ach, Entschuldigung.
Ach, Danny.
Feed ist einfach so. Der Hit.
Oh, ja. Wir haben sehr viele Frauen-Lifestyle-Podcasts. Ich sehe das schon.
Super.
Direkt in der binären Welt. Pass auf. Binärer geht's. Ich hätte jetzt gerne eine Zahl zwischen, also eine Zahl, die es gibt, zwischen 1.
3.
1 und.
Danke. Dann,
ich habe noch gar nicht ausgesprochen. 3. Okay. Und jetzt noch mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Ich habe jetzt quer gemacht, jetzt gehe ich von oben nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9.
Okay. Der Podcast, den wir uns ausgesucht haben, heißt Akronymisierbar. Podcast von und mit Hoodie und Clean Co.
Ich glaube, die waren schon beim Kongress am Sendetisch zu Gast.
Akronymisierbar. Noch nie gehört. So, und jetzt, Christian, entscheidet bitte eine Zahl zwischen, die es gibt, zwischen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
Die 8.
Die 8. Dann hören wir die Folge nackt. 007 nackt.
Da, 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 da.
Aber wieso denn nur zwischen 1 und 10? Die haben doch 39 Folgen. Wollen wir uns da nicht eine aussuchen, die uns wirklich interessiert?
Entschuldigung, die Folge heißt nackt. Was könnte uns mehr interessieren? Christian, die Krise
stellt
sich echt zu Kopf.
Aber die aktuellen Sachen sind natürlich von den Inhalten wahrscheinlich spannender.
Okay, dann was ist mit Folge 13 jetzt? Schmelzkäse.
Es geht bis 39. Mach doch mal was eher zwischen 30 und 39.
Ich habe offensichtlich eine andere Nummer als ihr.
So. Inventarisierte Holzschraube.
Vom 36C3, na wenn das nichts ist.
36 ist vom 36, ja. Das ist doch passend. Ja, die nehmen wir.
Ja, nehmen wir.
Nehmen wir.
Joshua Jingle.
Okay.
Nehmen wir. Oh.
Der Zufallspodcast. Ausgewählt von unserem Gast Becky. Aber bitte blamen Sie Christiane. Ich bin aufgeregt. Weiß jemand, worum es da geht in dem Podcast?
Irgendwas mit Hacking.
Ja, es scheint sehr techie zu sein.
Okay, Augen zu und durch.
Mhm.
Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Ich war im Logbuch Netzpolitik zu hören.
Nein.
Wieso?
Verrückt, ne? Am Ende.
Was hast du gemacht?
Ich mach doch immer mit dem Matthias momentan, der bei Aufwachen immer am Ende diese Feuilleton-Musik macht. Diese lustigen Soundcollagen. Und irgendwie, ich hab mit dem, ne, wir schreiben uns immer so ein bisschen so, und er hat mir letztens gesagt, hast du nicht Lust, irgendwie was einzusingen? Und dann habe ich aus Spaß halt einfach so ein Chor, ein Corona-Sound eingesungen. Und das lief jetzt irgendwie bei LMP am Ende.
Wahnsinn. Yeah. Ja, schon, dein Lebenstraum ist in Erfüllung
gegangen. Ja, und vor allem, ich bin morgens aufgestanden, hab's aufgenommen und es sind da viel schiefe Töne drin. Aber Autotune hat's ein bisschen gerichtet. Naja, Entschuldigung, Becky, ich hab dir in ein Thema reingegrätscht.
Ach, kommt jetzt das Thema?
Oder nee, der.
Jetzt kommt erstmal, also haben wir jetzt, hast du gerade einen Jingle gespielt?
Ja.
Ich war gerade irgendwie gedanklich woanders. Ja,
du nimmst
okay,
meine.
Okay, sehr gut.
Nehme nicht meine
Ich blende das aus. Genau, Becky ist heute unsere Gästin und hat ein Thema mitgebracht. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, gibt es natürlich erstmal ein bisschen was Allgemeines, weil Danny hat natürlich wie jedes Mal ein paar Fragen an dich vorbereitet, nehme ich an. Nicht wahr, Danny? Unsere Standardfragen. Danny, hörst du mich?
Ich denke nach, aber das killt Smart Speed eh. Das merken die Leute eh nicht, dass ich jetzt hier völlig unvorbereitet einfach nichts sage. Becky, du machst viele Podcasts. Du hast ja eben schon 8 Millionen aufgezählt. Würdest du dich als Podcasterin oder als Hörerin beschreiben in erster Linie? Was ist deine Position?
Das kann man nicht voneinander trennen. Ich bin beides. Also ich habe natürlich angefangen als Hörerin, aber bin, keine Ahnung, ich habe damals im März 2016 angefangen, Podcasts zu hören.
Wenn ich dich da kurz schon unterbrechen darf. Weil du hast gesagt, ich habe natürlich als Hörerin angefangen, aber ich glaube, in der heutigen Zeit, gerade jetzt in Corona, ist es nicht selbstverständlich. Ich glaube, viele Leute bringen jetzt Podcasts raus, die vorher noch nie einen gehört haben.
Drosten zum Beispiel.
Drosten zum Beispiel.
Ja, ja, aber seine beiden Redakteurinnen haben vermutlich vorher schon mal einen Podcast gehört. Sagen,
Ich glaube, der Drosten pipettiert so Virendinger seit 30 Jahren, hört immer Tim Britlove, seitdem es den gibt.
Jedenfalls habe ich im März 2016 angefangen zu hören. Im Juni war ich das erste Mal in einem Podcast zu hören, als Gästin bei Puerto Partida. Und im Juli war ich das erste Mal beim Podstock. Und dann war ich quasi schon Podcasterin. Also wenn man einmal beim Podstock war, wird man eh ganz schnell Podcasterin. Und dann habe ich halt fröhlich meinen Podcatcher weiterbefüllt und fröhlich mein eigenes Podcast-Portfolio weiterbefüllt.
Ach, so junge Podcasterin bist du noch? Ich dachte, dich gibt es schon ewig als Institution.
Ja, dachte ich auch irgendwie.
Ich nenne mich auch gerne Podcast-Baby, aber dann lachen die Leute immer, weil sie sagen, das kann ja gar nicht sein. Ja, das 2016 ging alles los, als ich einen Job begonnen habe, für den ich eine Stunde pro Strecke pendeln musste.
Ah. Was hast du denn als allererstes gehört? Weißt du das noch?
Meine ersten beiden Abos waren der Weisheit mit Frau Kirsche, Das Nuff, Markus Richter und Malik Aziz. Und das zweite Abo war dann, glaube ich, gleich Puerto Partida, weil Malik das irgendwann mal in der Weisheit erwähnt hat, weil er da immer die Intros gesprochen hat. Und Puerto Partida war dann das, was mich richtig gehuckt hat, weil das ja auch so ein Community-Projekt war, wo man sofort irgendwie mit ganz vielen Leuten in Kontakt kam, die einem dann auch Podcasts empfohlen haben. Und dann war ich da Kandidatin, dann war man ja, also wer das Konzept nicht kennt, das war so eine Art Hörspiel-Rollenspiel-Podcast. Und als Kandidatin, wenn man seine Rätsel gelöst hat in der Folge, in der man so dazu geschaltet war, konnte man selber Bewohnerin dieser Insel werden und hat dann ab und zu für andere Folgen wieder Sachen eingesprochen, die dann Johannes, der Spielleiter, abgespielt hat und durfte selber Rätsel stellen und sowas. Und das war so community-bildend, dass ja mein erster eigener, also selbst gestarteter Podcast dann ein Fan-Podcast für Puerto Partida war. Der erste Fan-Podcast für einen Podcast im deutschsprachigen Raum. Der erste FCPP. Na, es gibt ja Puerto Partida nicht mehr und dementsprechend veröffentlichen wir auch beim FCPP nichts Neues mehr. Aber es gibt auf jeden Fall noch alles zum Nachhören und wir haben da zum Beispiel mal eine Highlight-Folge gemacht, wo wir die ersten zwei Staffeln durchsucht haben nach Hinweisen auf das große Rätsel, wer ist Anonymous, was die zweite Staffel so durchzogen hat und am Ende der zweiten Staffel aufgelöst wurde. Und als es dann aufgelöst wurde, haben wir sozusagen alle Hinweise rausgesucht, die es so gab und haben das nochmal aufgearbeitet. Solche Fans waren wir.
Und wie bist du dann damals auf der Weisheit gekommen? Also wie bist du überhaupt zum Podcast hören gekommen? Hat das jemand in deiner Umgebung gemacht oder hast du gedacht, oh, ich habe da eine Apple Podcast App, da gucke ich einfach mal, was dahinter steht, oder wie war das?
Ich war einfach viel auf Twitter unterwegs, so in der feministischen Twitter-Bubble vor allem ganz viel. Und als ich dann mit dem Auto so viel fahren musste, habe ich gedacht, okay, lesen kann ich da nicht. Was bleiben mir so für Möglichkeiten? Gut, Hörspiele, aber drei Fragezeichen hast du auch schon alles 25 Mal durchgehört. Was machst du dann? Und dann dieses Wort Podcasting flog so um mich rum. Und dann habe ich halt einfach mal gefragt auf Twitter, was hört ihr so? Sagt mir mal, was ich abonnieren soll. Und da war das dann das Erste, was mir empfohlen wurde. Und das habe ich dann übernommen, weil es von einer Person kam, wo ich dachte, das könnte passen. Wenn die das mag, mag ich das bestimmt auch.
Hörst du es immer noch bis heute?
Es ist auf jeden Fall noch im Podcatcher. Ich höre nicht jede Folge. Ich höre auf jeden Fall nur Folgen, in denen Frau Kirsche da ist, weil ich bin großes Frau Kirsche-Fangirl. Ich höre es, wann immer es noch so reinpasst in meine Queue.
Becky? Ja. Wollen von dir wissen, stell dir vor, du bist auf deiner, wie heißt dieses, wo du immer deine Tiere füttern musst,
Animal
die Insel?
Crossing.
Du hast den Animal Crossing in den Fernseher gesogen und musst für immer auf deiner kleinen Insel leben, mit deinen Kirschbäumen und deinem, was du da mal ausgräbst, und darfst dir aus der echten Welt drei Podcasts mitnehmen. Wir wissen, die Entscheidung ist schwer, es wechselt, aber heute, du müsstest dich heute und jetzt entscheiden, was wäre es heute für dich? Du darfst drei Podcasts mitnehmen, die du dann nur noch die hören darfst, aber auch mit den Folgen, die in Zukunft noch erscheinen.
Ah, sehr gut, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau. Dann wäre auf jeden Fall der Rasenfunk dabei. Das ist wahrscheinlich Deutschlands bester, regelmäßig die Bundesliga begleitender Fußball-Podcast von Max Jakob Ost.
Ich glaube, der ersetzt auch alles Fernsehen eigentlich, oder?
Naja, auf jeden Fall kann man da sehr viel, also ich würde auf jeden Fall noch alles aus der Bundesliga mitkriegen, aus der Herren-Bundesliga, was ich so wissen wollen würde, und dann würde es mir nicht ganz so schwer fallen, dass ich das nicht mehr sehen könnte.
Ja, gut, ich meine nicht die Spiele, sondern diese ganze Berichterstattung im Fernsehen, die brauchst du ja, dann wahrscheinlich nicht mehr, oder?
Nö.
Weil das ist ja auch so ein, ja.
Genau, also den würde ich mitnehmen, dann... Ich habe hier nebenbei meinen Podcatcher auf und scrolle so ein bisschen durch. Ich höre sonst sehr viele Film- und Serien-Podcasts, aber das würde ich, glaube ich, eher nicht machen, weil mir dann doch das Herz zu sehr bluten würde, dass ich die Filme und Serien nicht gucken kann, über die da so gesprochen wird.
Das ist ja immer eine andere Regel. Filme, vielleicht kriegst du ja einen Netflix-Account, das weiß man nicht. Das ist ja nicht unser Thema.
Dann würde ich vielleicht, es ist wirklich schwer, also wenn ich nur einen Filmpodcast mitnehmen dürfte, wäre es wahrscheinlich Polygamia von Lara und Andreas, weil Film- und Serienauswahl, die da machen, sehr oft auch Filme und Serien betrifft, die mich irgendwie interessieren und auch von denen, also ich habe selten Podcasts, in denen so kontrovers diskutiert wird und ich das Gefühl habe, das bringt was. Weil sonst habe ich eher das Gefühl, so kontroverse Diskussionen, da knallen halt Leute aneinander und knallen um des Aufeinanderknallens willen aufeinander. Und bei denen habe ich wirklich das Gefühl, dass das ein produktiver Austausch ist. Und es sind auch immer ganz viele tolle GästInnen zu Gast, die ich gerne weiterhören würde auf der Insel. Und dann nehme ich als drittes, würde ich wahrscheinlich noch einen Interview-Podcast mitnehmen, weil die auch schön abwechslungsreich sind. Sage ich mal, Halbe Kartoffel von Frank Young, der halbe Kartoffeln interviewt in seinem Podcast. Also er ist selber eine halbe Kartoffel und interviewt Leute, die ja irgendwie Migrationsgeschichte oder deren Eltern Migrationsgeschichte haben. Und das sind eigentlich immer sowohl lustige als auch anregende Gespräche.
Sehr gut. Und in welcher Geschwindigkeit hörst du Podcasts? Ja.
Unterschiedlich, aber so im Schnitt irgendwas zwischen 1,4 und 1,7 plus minus inklusive Smart Speed.
Das habe ich ja echt mittlerweile wieder ausgestellt. Irgendwie irritiert mich das. Also ich höre es auch schneller, aber da komme ich irgendwie nicht mehr mit zurecht. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung.
Ja, also ich finde grundsätzlich funktioniert es für mich gut. Es gibt natürlich so ein paar Leute, die sehr schnell reden. Da kann man ja dann für jeden Podcast individuelle Einstellungen machen, die nicht überschrieben werden von der allgemeinen Einstellung des Podcatchers. Ja. Oder zum Beispiel Hörspielpodcasts müssen natürlich in Originalgeschwindigkeit gehört werden. Das ist ja klar. Da hat sich ja jemand sehr genau was bei jeder Pause und so weiter gedacht. Ja, aber sonst, also ich versuche schon, also ich bin tatsächlich so Konsum-Junkie. Ich hätte gerne besonders viel Content und dann verzichte ich lieber ein bisschen auf die Nuancen in den Zwischentönen.
Ist das, hörst du auch so Feature-Sachen?
Selten. Also nur, wenn es bei Podcasts, die ich sowieso schon höre, mal so Special Features gibt oder wenn mir jemand ein ganz besonderes Feature empfiehlt, zum Beispiel bei euch oder irgendjemand sagt, hier genau dieses Feature, das musst du mal hören oder so.
Und das dann aber auch, weil da ist mir jetzt aufgefallen, die höre ich mittlerweile auch wieder in normaler Geschwindigkeit oft, weil ich die halt auch, vielleicht jetzt auch, weil ich gerade an diesen Sachen baue und merke, wie viel Arbeit das ist und den Respekt entgegenbringen will irgendwie.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das letzte Feature, was ich gehört habe, war das vom Rise and Shine Podcast über die Boat People, wo auch drei Menschen interviewt wurden, die selber Boat People waren. Und ja, das habe ich auf jeden Fall auch in Originalgeschwindigkeit gehört.
Ja. Smart Speed,
Danny,
bitte
wir hören dich nicht.
Das ist nicht schlimm, es killt Smart Speed alles raus. Neue Projekte am Start, neue Podcasts in Planung. Willst du hier ein Geheimnis verraten, was jetzt neuen Projekten entsteht?
Nö, ich bin sehr gut ausgelastet mit dem, was ich so habe. Also also es gibt natürlich den seit einem Jahr schmorenden Podcast zusammen mit Christiane, Jan und Christopher, der irgendwann mal starten wird, für den wir schon 57 Folgen durchgeplant haben. Und wenn man Fimose-Leaks als Hashtag auf Twitter sich anguckt, dann findet man vielleicht das ein oder andere Thema, was wir da mal besprechen wollen. Aber vielleicht ist das auch mehr so ein Ding, was immer ein zukünftiger Podcast bleiben wird. Wir werden sehen. Nee, aber sonst bin ich gut ausgelastet mit dem, was ich mache. Ich meine, KulturpessimistInnen erscheint einmal im Monat. Da gucken wir meistens 3 Serien oder Filme. Das muss man ja auch alles vorher geguckt haben, sich Gedanken gemacht haben. Dann besprechen wir das 4 bis 5 Stunden und dann Klassiker der Filmgeschichte erscheint einmal im Monat, Friff erscheint einmal im Monat und ist noch sehr viel nebenbei, organisatorischer Aufwand, da sind wir ja auch viel unterwegs, waren zuletzt bei den goldenen Bloggern, als man noch raus konnte und ja, da gibt's auch oft Presseanfragen und sowas, also ich brauche jetzt nicht noch ein neues Projekt gerade, ich bin voll ausgelastet.
Wurdet ihr nicht prämiert?
Ja, genau, wir sind als bestes Sportblog 2019 ausgezeichnet worden.
Wobei?
Bei den goldenen Bloggern. Ja. Das ist ein Internet-Award, den es seit 11 Jahren oder so, glaube ich, gibt.
Ja. Herzlichen Glückwunsch schon mal.
Danke. Das war ziemlich, also am coolsten war natürlich, dass wir waren wirklich, also ich rede nicht gerne so positiv von mir, aber wir waren einfach mit Abstand die coolsten auf dieser Veranstaltung. Wir waren halt irgendwie so eine, ich glaube, wir waren zu 13 von unseren 22 Frauen aus dem Team da. Wir sehen uns, also manche davon hatten sich noch nie gesehen. Das heißt, für uns war das eh total cool als Möglichkeit, uns da einfach alle zu treffen, weil wir sonst nur remote aufzeichnen. Und dann gab es so einen Sektempfang vorher, da wollten die Fotografen schon die ganze Zeit irgendwie Fotos von uns machen, wie wir zu 13 mit den Sektgläsern anstoßen, weil wir scheinbar so eine gute Bildkulisse waren. Und dann haben die ModeratorInnen der Sendung oder der Preisverleihung regelmäßig auf den komischen Fußball-Fanblock da hinten hingewiesen, weil es gab da auch so Saalabstimmungen und naja, ich kann ganz gut, ganz laut rumbrüllen, wenn es darum geht, Dezibel für Podcasts oder Websites, die ich gut finde, zu schaffen. Ja, und da haben wir, glaube ich, ganz gut Stimmung gemacht im Saal bei einer Veranstaltung, die sonst vielleicht ein bisschen dröge war.
Also da gab es keinen Champagner und Kaviar wie bei der goldenen Podcast-Blase.
Nee, es gab goldene Macarons tatsächlich, das war ganz Amateure. Cool. aber es gab, also da, als die Veranstaltung zu Ende war und das Flying Buffet kam, das war alles ein bisschen langsam. Also die Leute waren sehr hungrig und hatten alle schon Alkohol konsumiert und brauchten jetzt dringend mal was zu essen. Und das dauerte dann so ein bisschen, bis da so ein Tablett mit 6 Currywürsten oder so kam bei 200 Leuten im Saal, bis dann das nächste Tablett kam und so. Dann haben wir uns halt alle an den goldenen Macarons verköstigt.
Sehr schön.
Ja, cool. Liebe Becky, du bist ja heute hier, weil du auch ein Thema mitgebracht hast. Wollen wir mal drüber reden? Dann würde ich aber Joscha bitten, auch wieder einen lecker Jingle einzuspielen.
Ja, mir ist aber noch was aufgefallen. Ich will noch mal Werbung machen hier. Christiane hat gar nicht erwähnt, dass sie noch einen Podcast hat.
Was? Ich habe nur ein paar. Ach so, ja, stimmt.
Ja. Ist mir gerade so eingefallen.
Jingle, ja, bitte, immer wenn Christian einen Podcast macht, gibt es einen eigenen Christian einen Podcast-Jingle. Du spielst eine Melodie, ich singe, pass auf.
Oh.
Sie kennt weder Ruh noch Rast. Christiane erzählt von ihrem neuen Podcast. Podcast Nummer 6451. Christiane, was geht's?
Nee, ich dachte, Joscha will Werbung machen.
Ach so, ja. Geht
Joscha,
um
was geht's?
Oh.
Keanu, Becky, um was geht's?
Keanu Reloaded heißt er.
Ich habe gestern schon in einem anderen Podcast Werbung für Christianes neuen Podcast gemacht. Ich bin fein raus.
Tatsächlich?
Ja.
Den habe ich noch nicht gehört. Ist das der Katz-Podcast?
Der Katz-Podcast zu Matrix. Ja, da habe ich natürlich darauf hingewiesen, dass es jetzt Christianes und Julius fantastischen neuen Podcast gibt, in dem alle Filme von und mit Keanu Reeves besprochen werden.
Genau. Oh, das ist cool. Den höre ich mir auf jeden Fall auch noch an. Den habe ich mir schon runtergeladen für dann, wenn ich Bock habe.
Heißt, wer auf Keanu Reeves steht oder auf Christiane,
Oder Furious.
Oder Furious. Abonniert den Podcast. Oder, ja. Oder halt.
Wie viele Filme hat der denn gemacht?
Ist irgendwo im dreistelligen Bereich. Wir haben erst gedacht, so, ja, vielleicht beschränken wir uns auf die Filme, wo er eine Hauptrolle hat. Das ist nämlich auch schon genug. Aber dann habe ich aus von mehreren Ecken gehört, nee, wenn, dann solltet ihr das richtig machen und alle Filme besprechen, auch wenn es nur ein Cameo ist. Und ja, auf dem Niveau sind wir jetzt gerade. Deswegen werden es viele Folgen werden. Und dann kann ich ja gleich auch nochmal hier den Aufruf starten, wenn ihr Bock habt, einen Film mit uns zu besprechen. Wenn ihr einen Lieblingsfilm habt mit Keanu Reeves oder sagt, boah, den wollte ich schon immer mal gucken und jetzt habe ich die Gelegenheit, auch im Podcast darüber zu sprechen, dann meldet euch bei uns. Wir suchen fortlaufend Gästinnen. Vielen
oder
Dank.
Oder einen Hassfilm auch. Ich mag ja auch sehr gerne, auch, wenn Menschen Hassfilme besprechen.
Ja, genau.
Genau, Werbeblock beendet. Kommen wir zu
Becky.
Das
war Christianes neuer Podcast. Denn willst du einen Podcast-Tipp haben, dann musst du Christiane fragen.
Ich bin so beeindruckt, wie du das ad hoc reimst hier, Danny. Es ist geil. Das gibt's nur hier.
Das gibt's nur hier, ja.
Das gibt's nur hier. Service-Podcast. Bevor wir mit Becky weitermachen, ich habe wieder mal. Spür ruhig weiter, Josh, das passt gut zum Service-Podcast. Denn wir sind ein Service-Podcast als Audiophil. Ich habe wieder einen Tipp in der Rubrik Namen für Podcasts, die noch zur Verfügung stehen. Solltet ihr also einen Podcast planen, der sich entweder mit Pathologie und Obduktionsergebnissen beschäftigt oder einen Podcast über Whisky, hier ist der Name für euren Podcast. Er heißt Auf Eis gelegt.
Im Idealfall geht es um beides in dem Podcast.
Ja. Oder so, genau. Pathologen, die Whisky trinken.
Ich dachte, das wird das Intro für Becky. Deswegen habe ich die Gitarre gespielt.
Becky, was ist deine Lieblingsmusik? Der Joscha kann bestimmt Jingle spielen in der Art und Weise.
Ey, Danny,
was du
übertreib's
meinst.
Nicht. Ich kann keine, ich bin nicht so ein Klassiker.
Country?
Ne? Country.
Ich finde, Becky ist so ein Country-Typ.
Country ist so gar nicht meine Musik.
Du mit dem Cowboy-Hut in so Schlangenleder-Motorradstiefeln.
Nee, ich singe halt im Chor ganz klassische Musik. Und sonst höre ich eher so Indie-Kram.
Du singst im Chor? Wie cool.
Ja, ich bin jetzt alt. Also,
ist doch cool.
Beides. Also,
ganz allein?
Wenn man als Frau hoch singt und älter wird, dann singt man irgendwann nicht mehr so hoch. Und deshalb bin ich jetzt vom Sopran in den Alt gewechselt vor kurzem.
Musst du so langsam nach hinten treten im Chor? Weißt du, immer so immer eine Reihe
weiter. Nee, ich stehe ganz vorne. Wir sind halt so ein Unichor.
In Cowboy-Stiefel.
Da singen ganz viele sehr schüchterne Leute, die sich in den Proben nicht trauen, auch mal falsch zu singen. Und deshalb ist es wichtig, dass da so ein paar Leute vorne sitzen, die sich auch mal trauen, die richtig falschen Töne rauszuhauen. Hauptsache, es ist laut.
Sehr gut.
Das ist genau das, was ich kann.
Ja, dein Thema. Ich glaube, ich habe genug gedaddelt hier rumgedaddelt jetzt. Wir machen einfach mal weiter.
Genau, dein Thema.
Deine
Dann
Biene,
übernehme ich jetzt mal, um das noch ganz kurz hier einzuführen. Weil als wir uns vor 20 Jahren zusammengesetzt haben und ich gesagt habe, Becky, komm doch bitte mal zu Audiophil und bring ein Thema deiner Wahl mit, da habe ich dir gesagt, naja, wir können ja über Feminismus-Themen sprechen. Und da hast du so ein bisschen raushängen lassen. Oder nee, das war gar nicht der Aufhänger. Ich weiß den Aufhänger nicht mehr richtig.
Ich auch nicht
Aber du
mehr.
Hattest auf jeden Fall gesagt, so, oh nee, dafür werde ich immer eingeladen. Ja. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Und ich überlege mir was anderes. Und jetzt hast du ein anderes Thema mitgebracht, was wenig überraschend auch ein bisschen eine feministische Perspektive hat, weil wir die ja auch einfach nicht ablegen können.
Korrekt.
Und zwar hast du das Thema Empowerment durchs Podcast Hören und Machen mitgebracht. Und ja, da überlasse ich dir jetzt einfach die Bühne, um ein paar einführende Gedanken erstmal dazu zu äußern.
Ja, ich finde, dass das ein Thema ist, was total viele Facetten hat irgendwie, weil es einmal ein ganz persönliches Thema ist, weil ich das Gefühl habe, ich wurde durch das Podcasten sowas von empowered in ganz vielem, was mein restliches Leben auch angeht. Aber es ist halt auch ein Thema, was total über das Persönliche hinausgeht, weil ich das Gefühl habe, mittlerweile an dem Punkt zu sein, wo ich mir so sehr wünsche, auch andere Leute durch das Podcasten empowern zu können und irgendwie was weitergeben zu können von dem, was mir so geschenkt wurde im Laufe dieses Podcasting-Prozesses. Und das halt auch sehr gerne an Menschen, die marginalisierten Gruppen angehören, die vielleicht in der Podcast-Welt noch nicht so präsent sind, wie sie es sein könnten, weil es eigentlich doch ein sehr demokratisches Medium ist, was das irgendwie ermöglicht.
Mhm. Becky, können wir kurz erklären, was marginalisierte Gruppen, was Empowerment ist?
Stimmt.
Ja, also Empowerment ist ja quasi die wörtliche Übersetzung wäre Ermächtigung. Und ist quasi ein Begriff, der kommt, glaube ich, ursprünglich aus der Pädagogik. Und es geht quasi darum, Leute dazu zu ermächtigen, Dinge zu tun, von denen sie vorher selber nicht geglaubt haben, dass sie die tun können. Mhm. Und das kann ganz praktische Dinge, wie schneide ich einen Podcast, betreffen. Aber das kann auch total Meta-Dinge betreffen, wie jemanden dazu zu empowern, sich zu trauen, seine Meinung zu äußern zum Beispiel, oder überhaupt sich zu trauen, sich vorzustellen, dass die eigene Meinung wichtig ist und andere Leute die hören wollen und da vielleicht auch was draus mitnehmen würden oder so. Also das ist Empowerment. Und marginalisierte Gruppen, manche würden vielleicht sagen Minderheiten, also Menschen, die an bestimmten Punkten mit weniger Privilegien ausgestattet sind als andere Menschen. Ich sag halt nicht so gerne Minderheiten, weil Minderheiten klingt immer so, als wären es weniger. Ja. Und zum Beispiel, es gibt nicht weniger Frauen als Männer, aber Frauen sind trotzdem eine marginalisierte Gruppe, wenn man auf die Geschlechtskomponente guckt. Natürlich sind nicht-binäre Personen noch eine viel marginalisiertere Gruppe, wenn man auf diese Komponente guckt. Ja, aber marginalisiert da im Sinne von klein gehalten, klein gemacht an bestimmten Stellen. Ja, mit anderen Zugangsvoraussetzungen ausgestattet als andere Menschen. War das verständlich?
Ja, sehr.
Ja. Fand ich schon. Ich wollte noch mal fragen, weil manchmal bin ich mir, dass wir über dasselbe sprechen, auch wenn wir dieselben Fachwörter benutzen.
Ja, ja, voll gut. Danke. Sehr gut. Frag das gerne immer wieder zwischendurch, wenn ich irgendwas sage. Genau, und dann habe ich halt so, also das würde mich auch interessieren, dann eure Perspektive dazu zu hören, aber habe ich erstmal so überlegt, was hat eigentlich mich selbst so empowered beim Podcasten oder bei dem Prozess selber zu podcasten? Und ich glaube, das allererste und wichtigste, was ich daran so geil finde, ist, es ist ein Medium, das ich mir selbst beibringen kann. Also es ist wirklich, also Stichwort Ermächtigung, ja, ich kann mich da wirklich selbst zu ermächtigen. Ich brauche nicht mal andere Leute. Natürlich gibt es ganz viele, die mir ganz viele Schritte auf diesem Weg geholfen haben. Aber theoretisch sind es alles Dinge, die kann ich mich hier zu Hause an meinen Schreibtisch setzen. Natürlich habe ich mittlerweile ein bisschen Equipment, aber ich bräuchte gar nicht so viel Equipment und könnte irgendwie loslegen und das machen. Und man kann sich halt so im Laufe der Zeit steigern. Man muss nicht gleich mit der Peak Audioproduktion anfangen, sondern man fängt halt irgendwie klein an und steigert sich mit der Zeit und wird immer besser und besser. Das finde ich fantastisch an diesem Medium.
Ja, absolut. Ich glaube, Jenny hat tatsächlich mit dem Handy angefangen. Ich glaube, die erste Folge hat sie einfach mit dem Handy aufgenommen und Kopfhörer an, so, ne? So, und ja. So, also
ich habe zum Beispiel dieses Mikro, in das ich gerade spreche, das habe ich vom lieben Butler geschenkt bekommen. Der arbeitet zufällig in der Stadt, in der ich auch arbeite, in Lutherstadt-Wittenberg. Da sind nicht so viele Leute, aber selbst da treffen sich zwei Podcastende. Und das hat er mir geschenkt quasi als Starthilfe, weil er es selbst mal von jemand anderem geschenkt bekommen hat, der schon länger gepodcastet hat, als er angefangen hat. Und hat gesagt, ich schenke es dir unter der Bedingung, dass du es vielleicht irgendwann auch mal an jemand anderen weitergeben kannst. So, das war auch auf jeden Fall einer dieser kleinen Empowerment-Schritte auf dem ganzen Weg, dass da einfach Leute waren, die genau sowas gemacht haben.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt gewettet, als du angefangen hast, diesen Satz zu sagen, dachte ich habe mein erstes Mikrofon dadurch bekommen, dass ich meine Freundin, die auf dem Sperrmüll alles findet, gesagt habe, bring mir in 4 Wochen ein Mikrofon. Aber jetzt die Geschichte ist noch viel schöner und rühriger.
Meinst du die Community, also dieser ganze, das ist mir persönlich jetzt, ich bin natürlich nicht in der Position quasi, dass ich marginalisiert bin oder sonst was, ich bin ja einfach der Übertyp so viel in der Gesellschaft, zumindest was die Anerkennung so angeht. ist der Community-Gedanken, spielt der beim Empowerment irgendwie eine Rolle? Wahrscheinlich schon, oder? So, dass das, weil Also das ist mir jetzt nur als aufgefallen, dass mich das auch unheimlich befeuert hat, quasi irgendwie da weiterzumachen, weil alle so nett sind und irgendwie man trotz so seinen großen Helden in Anführungsstrichen irgendwie total schnell Kontakt aufbaut und irgendwie das dann doch alles ganz klein ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Ne?
Ja, ich finde, das hat auf jeden Fall zwei Seiten und eine Seite ist genau die, die du schilderst. Also das, also ich bin halt damals, wie gesagt, im März habe ich angefangen, Podcasts zu hören. Im Juli bin ich zum Podstock gefahren, ganz spontan, 3 Tage vorher gebucht. Ich kannte da niemanden außer Johannes, mit dem ich mal bei Puerto Partida 1 Stunde eine Aufnahme gemacht habe. Ich kannte da niemanden. Ich kam an, da kamen zuerst Leute, die mein Zelt mit aufgebaut haben, so, weil ich alleine das irgendwie nicht hingekriegt habe. Und so ist halt irgendwie diese Podcasting-Community, zumindest Teile dieser Community. Ja. Also es gibt einfach sehr viele Leute, die sofort bei allem hilfreich zur Seite springen. Es gibt auch sehr viele Leute, die es hinkriegen, das niedrigschwellig zu machen und das zu machen, ohne dass man sich dabei doof fühlt, solche Fragen zu stellen. Und das ist auf jeden Fall was ich extrem schätze, weshalb ich mich ja auch mittlerweile selber sehr engagiere in dieser Community und versuche da auch ein Stück von dieser Atmosphäre mitzuschaffen. Gleichzeitig ist das nicht nur so. Also ich erlebe da schon, ich würde jetzt wieder ein Fremdwort einbringen, nämlich Gatekeeping, dass das zumindest internalisiert auf jeden Fall auch in der Podcasting-Community gibt. Also so dieses Gefühl von, ich mache das schon immer und ich weiß, was ein Podcast ist und wie es zu sein hat. Und wenn jemand anders es anders macht, dann kann er das gerne machen. Aber dann nenne ich das halt nicht Podcast.
Ja, das finde ich auch merkwürdig.
Und ich finde das irgendwie okay, aber man merkt halt schon, dass wenn man dann solche Diskussionen irgendwo anstößt, man sehr schnell in den Boden geredet wird oder in den Boden geschrieben wird. Das passiert ja dann viel in sozialen Netzwerken oder im Sendegate, dass man halt da mit bestimmten, ich sag mal, das müssen gar nicht progressivere, aber einfach mit anderen Ansichten als so eine gewisse Kerncommunity da hinkommt, dass es dann manchmal ein bisschen schwierig ist. Und ich glaube, dass das auch vor allem für Frauen und People of Color und andere Menschen, die in der Podcast-Szene so ein bisschen marginalisiert sind, sich stärker so anfühlt, als es sich wahrscheinlich für dich, Joscha, anfühlen würde, wenn du da hinkommst. Also es gab wirklich Zeiten, da bin ich wochenlang nicht ins Sendegate gegangen, weil ich wusste, wenn ich da jetzt auf diesen Thread klicke, dann rege ich mich nur wieder auf und habe ganz lange schlechte Laune. Und dann ist es gar nicht so sehr immer nur das, was gesagt wird, sondern auch das, was nicht gesagt wird. Also dass bei bestimmten Dingen immer so mitschwingt, dass da eine Zustimmung herrscht, beziehungsweise dass es keinen Widerspruch gibt, dass immer die marginalisierten Personen den Widerspruch selber leisten müssen und nicht der Widerspruch von anderen Community-Mitgliedern sozusagen kommt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das schlimmer ist als anderswo. Wahrscheinlich ist es weniger schlimm als anderswo und wahrscheinlich ist es deshalb auch so ein cooles Medium, bei dem ich so hängen geblieben bin. Aber bei all dem Praise, den ich irgendwie übrig habe fürs Podcasten, ist es trotzdem was man erwähnen muss, dass definitiv unsere Szene nicht frei ist von sowas.
Nee, vor allem, also was mir halt jetzt auch noch mal mit meiner also ich habe mir jetzt viel Gedanken auch darüber gemacht, über diese Professionalisierung. Ne? Der Job ist mir jetzt halt so zugeflogen und habe dann da natürlich auch nochmal mir drüber Gedanken gemacht, über diese kommerziellen Plattformen und die wollen gerne eher amerikanisch angelegte Formate und habe einfach viel drüber nachgedacht und dachte mir dann auch so, also was ich jetzt halt einfach gemerkt habe, das, was ich jetzt da mache, ist einfach eine ganz andere Zielgruppe als die Leute, die sich quasi darüber aufregen, dass das ja gar kein richtiger Podcast sei oder was auch immer das dann sei. Und da denke ich mir immer, habt doch keine Angst, es nimmt euch doch keiner das Format weg. Also, so, ne? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine Angst bei ist dann, dass das irgendwie geklaut wird und die nehmen uns unseren Podcast weg. Wobei das ja eigentlich, oder?
Ja, genau. Und jetzt komm mal noch mit einer marginalisierten Perspektive dazu. Ja. Und vielleicht hast du einen anderen Habitus beim Sprechen, eine andere Sprechhaltung oder wie habt ihr das ja schon öfter genannt? So, weil du in Communities groß geworden bist, da spricht man halt anders. Und jetzt sprichst du im Podcast so und das ist halt für dich und für deine Community der empowernde Moment schlechthin, jemanden genau so in einem Podcast reden zu hören. Ja. Vielleicht mit so ein bisschen Slang, vielleicht ist es eine Person, die POC ist oder schwarz ist und Begriffe aus dem Land, aus dem die Mutter vielleicht mal eingewandert ist oder so in die eigene Sprache mit eingebaut hat oder was auch immer. Und das wird dann halt vielleicht von der einen Seite als unprofessionell abgetan, aber für andere Menschen ist das Empowerment schlechthin, weil solche Leute hörst du nicht im Radio, solche Leute siehst du nicht im Fernsehen. Vielleicht siehst du die auf YouTube und in anderen so, keine Ahnung, TikTok, Snapchat, was weiß ich, Formaten, da findest du die vielleicht und da Instagram-Live-Videos oder was weiß ich, da findest du diese Menschen, die so klingen und so aussehen und so sind wie du. Und da ist Podcasting halt eins von diesen Medien, was das möglich macht, was das so toll möglich macht. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Vortrag kennt, den Mintu und Vanessa von Rise and Shine auf der Subscribe letztes Jahr gehalten haben, mit 10 Thesen zu Minderheiten Podcast. Da haben sie auch eine Umfrage unter anderen Podcasts von schwarzen Menschen, von People of Color und so weiter gemacht. Und da kam zum Beispiel auch raus, also natürlich machen wir das irgendwie, um Schubladen aufzubrechen, aber wir machen es auch, um genauso einfach mal irgendwo sein zu dürfen, wie wir sind. Und dann nehmen wir es halt mit Humor und so. Und das ist doch geil eigentlich. Und wenn du dann halt aber mit sowas in bestimmten Kreisen gut ankommst, aber von anderen wieder auf die Nase kriegst irgendwie dafür, dass das jetzt nicht professionell ist und deine Audioqualität klingt aber nicht so gut, wie sie klingen könnte und dann steht schon der erste Mansplainer auf der Matte, der mit den Mikrofonempfehlungen und dem besseren Hostingpaket um die Ecke kommt.
Oder
und
auch
mit WordPress kann man
oder?
Ja sowieso alles selber machen. Ja. Warum muss man überhaupt irgendwo anders hosten? So, dann kann einen das halt auch schnell, ich weiß nicht, was das Gegenteil von empowern ist, aber hemmen, dann weiterzumachen mit sowas, obwohl es andere Leute gibt, die brauchen genau das.
Wie war denn das bei dir bei dem, also macht ihr den Früh-Podcast, habt ihr da viel auch negatives Feedback? Also so das klassische Männer, also ich habe halt überhaupt keine Ahnung von Fußball, deswegen höre ich es nicht und also wenn es mich halt nicht interessiert, der Sport an sich, ne? Aber das habe ich mir dann so jetzt irgendwie gedacht, so kriegt ihr da Typen, die, also wirklich die Typen.
Auch? Also ich glaube tatsächlich, wenn du als Frau mit halbwegs progressiven / feministischen Themen und Thesen im Internet unterwegs bist, dann weißt du, dass das passiert, ganz egal. Ja, wie vorsichtig du bist, wie wütend du bist, wie auch immer du dich äußerst, du wirst diese Menschen anziehen.
Vor allem und wahrscheinlich auch im Fußball, also in so einem klischeemäßig männerdominierten.
Genau. Also es ist, gleichzeitig ist es viel weniger, als wir erwartet haben. Also wir haben eine unfassbare Welle von positivem Feedback auf das, was wir da tun, auch von vielen Männern, die vorher Podcasts gemacht haben und so, weil ich meine, unser Gründungsgedanke war ja sozusagen ein selbstempowernder dahingehend, dass meine Mitgründerin Christelle und ich festgestellt haben, es gibt fucking 200 Fußball-Podcasts im deutschsprachigen Raum und in keinem davon gehören mehr als eine Frau zum Kernteam. Also es gibt immer mal wieder die eine Frau im Team, aber es gab dann mal eine Episode vom Rasenfunk, da waren zwei Frauen zu Gast und das war mind-blowing, weil also einfach das zu hören, dass sich da zwei Frauen gemeinsam über Fußball unterhalten, das hörte man einfach vorher nicht. Und dann haben wir halt irgendwann mal auf Twitter rausgehauen, eigentlich müsste es sowas geben. Wenn es es nicht gibt, müssen wir es vielleicht selber machen. Haben wir ein paar Leute angeschrieben und prompt waren wir irgendwie in einer Gruppe von am Anfang ungefähr 25 Frauen, die gesagt haben, okay, wir machen das jetzt.
Aber
und das ist wahrscheinlich
nicht
der empowerndste Moment schlechthin gewesen.
Aber ihr macht jetzt nicht jede Folge mit 20 Leuten.
Nee, ne? Nein. Okay, das ist also dann kein Podcast mehr. Ja. Nein, Scherz.
Genau, ich wollte es gerade planen.
Nee, tatsächlich teilen wir uns grob so zu, wie wir Bock haben, über Themen zu reden, wie wir Zeit haben. Ich würde jetzt gerne sagen, das ist eine sehr komplizierte Matrix aus Faktoren, die dann dafür sorgen, wer das jeweilige Sendungsthema ist. Aber tatsächlich gucken wir, was gerade für ein Thema auf der Agenda steht und wer Bock hat, darüber zu reden oder sich einzulesen in das Thema oder ein Interview dazu zu führen oder so, die finden sich dann halt zusammen und machen diese Folge so. Und da, also das war überhaupt dieses ganze Früff-Ding ist empowernd as hell. Also nicht nur wegen diesem Podcast und dem geilen Feedback, das wir kriegen. Und wir sind an einem Mittwoch um 9.30 Uhr, haben wir die Episode, die Nullnummer, nur eine Nullnummer, wo wir uns vorgestellt haben, rausgebracht. Und um 10 hatten wir die erste Anfrage vom Deutschlandfunk, ob wir nicht mal über unser Projekt reden wollen. Wow. Weil es scheinbar für die Menschen so was Absurdes war, dass da so viele Frauen gemeinsam über Fußball reden
das
wollen.
Das geht doch nicht.
Und also das ist total schön. Und aber um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich gab es auch die negativen Feedbacks. Also das hat, also eine Woche, nachdem wir gestartet sind damals, wurde uns eine Folge eines anderen Fußball-Podcasts zugespielt, in dem sich drei betrunkene Männer nach 2 Stunden Podcast unsere Website anschauten und die Fotos der verschiedenen Frauen nach Fickbarkeit sortierten.
Nee, echt jetzt. Ich wollte nämlich gerade fragen, war das denn zumindest irgendwie so, dass dann konstruktive Kritik war oder echt nein?
Nein. Ja. Und nein, das ist halt so, das klingt immer irgendwie so wie aus einem Film, aber das passiert dir halt, wenn du mit solchen Themen als marginalisierte Person rausgehst und dir eine Öffentlichkeit schaffst. Und dann ist es halt wiederum so empowernd, man muss irgendwie damit umgehen, aber es gab dann halt auch wieder einen unglaublichen Love-Storm hinterher von Leuten, die uns beistanden, von Leuten, die uns wie bekloppt geteilt haben in ihren Communities und so. Also, dass man irgendwie merkt, trotz alledem schaffe ich mir mit diesem Podcast eine Öffentlichkeit für meine Stimme, für meine Perspektive. Und da sind Leute, die hören sich das an, obwohl sie vielleicht bisher nicht diese Perspektive so sehr auf dem Schirm haben. Natürlich gibt es auch die, die sagen, sie haben genau darauf gewartet. Aber es gibt auch die, die sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so spannend finden würde und dass die das so kompetent machen würden. So.
Cool, sehr schön. Der eine Teil freut mich zumindest.
Ja, und so kann ich halt nur sagen, dass es irgendwie für mich selbst, also da kommen noch so ganz viele kleine Schritte dazwischen, ne? Sowas wie, dass ich plötzlich Audio-Nachbearbeitung geil finde. Das hat mich, ist ein Empowerment-Schritt auf dem Ganzen. Oder dass ich gelernt habe, meine Stimme schön zu finden, die ich bis dahin immer quiekig fand, wenn ich die auf irgendwelchen Aufnahmen gehört habe. Und sowieso wird mir schon mein ganzes Leben gesagt, ich sei zu laut eigentlich. Und vor allem lache ich viel zu laut und viel zu viel. So. Und plötzlich sind da Leute, die sagen, Rebecca ist die Lache der deutschen Podcast-Community oder so. Ja, also das sind halt so Wertschätzungsmomente, die ein ganz großes Empowerment-Potenzial haben. Und das schon nur für mich als feministische Frau. Ja. So. Und wenn ich mir dann noch angucke, was so in den letzten 2 Jahren passiert ist, ansonsten an der Front der Podcasts, die es irgendwie schaffen, neue Perspektiven in diese Podcast-Landschaft im Speziellen, aber auch in die Medienlandschaft allgemein reinzubringen, weil das eben so ein niedrigschwelliges Medium ist und weil man plötzlich Role Models hat, die einem zeigen, es geht, dann erfüllt mich das mit großer Freude einfach, weil ich merke, dieses Medium kann nicht nur mich empowern, sondern wir kriegen es auch irgendwie hin, die Leute zu empowern, die es noch viel nötiger haben, dieses Empowerment, als ich so.
Ja.
Also ich weiß, vielleicht wollen wir, ich würde gerne einfach mal ein paar von diesen Formaten auch erwähnen, die wo ich das Gefühl habe, die schaffen es irgendwie, meine Perspektiven beim Hören total zu erweitern und wo ich aber gleichzeitig das Gefühl habe, es ist schön, dass die mich als weißes Publikum irgendwie so bereichern, aber sie sind gleichzeitig auch irgendwie für die Communities gemacht und um die zu empowern. Und da gibt es einfach einen es sind immer noch viel zu wenige und Go-Podcasting-Leute. Und wenn irgendjemand eine Podcast-Patin braucht, die unterstützt, dann mache ich das gerne. Aber da gibt es einfach so viel da draußen, wo ich denke, genau das will ich irgendwie in meinem Podcatcher haben. Und das ziehe ich dann irgendwie im Zweifel auch dem dritten drei Dudes reden über Nerdkram und Filme, Podcast vor. So. Also zum Beispiel, wir haben vorhin über Interview-Podcasts geredet und ich habe schon Halbe Kartoffel erwähnt, wo Frank Yang quasi aus der Perspektive einer Person of Color mit anderen People of Color in Deutschland spricht. Und da gibt es noch ein ganz ähnliches oder vielleicht auch nicht ähnliches Format von Tupoka Ogette, das heißt Tupodcast. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, ist die Autorin von dem Buch Exit Racism, ein Buch, was, wie ich finde, jede weiße Person in Deutschland mal gelesen haben sollte. Und Tupoka macht auch so ganz viel Seminare für weiße Menschen, um ihren eigenen Rassismus kennenzulernen und Auswege aus ihm zu finden, sozusagen. Und sie hat jetzt einen Podcast gestartet, wo sie, also der heißt Tupodcast Gespräche unter Schwestern, wo sie als schwarze Frau nur mit anderen schwarzen Frauen spricht und Interviews mit denen macht. Und genauso wie das auch bei Frank und seinem Podcast ist, merkt man einfach dadurch, dass da zwei Leute miteinander sprechen, die gewisse Erfahrungen teilen, sind die Gespräche teilweise so viel deeper, als wenn jetzt eine weiße Person dieses Interview mit der anderen Person führen würde. Und es bereichert mich total, sowas da hören zu können, weil wenn man halt so in die, ich will kein Bashing der konventionellen Medien im Allgemeinen betreiben, aber finde mal in den konventionellen Medien ein Interview, wo eine schwarze Person interviewt.
Gibt's wahrscheinlich in Deutschland nicht.
Es ist schwer. Also man wird es selten finden. Und da macht mich das einfach sehr glücklich, wenn ich dann auch zum Beispiel von Mintu und Vanessa in diesem Vortrag höre, wie diese ganzen Podcasts sich auch gegenseitig dazu empowern, das zu machen, weil sie halt merken, aha, Mensch, hier Rise and Shine macht so einen Podcast, Feuer und Brot mit Alice Harsters sind schon irgendwie mittlerweile seit 4-5 Jahren in der Podcast-Szene zu Hause, dann können wir das ja vielleicht auch. Und dann gibt's plötzlich einen Matatu-Podcast über afrodeutsche Perspektiven oder ein jetzt mal kurz OT, ein Podcast von einer schwarzen Person über ihre Erfahrung bei Live-Action-Roleplays und andere Perspektiven marginalisierter Leute beim Live-Action-Roleplay. Also das ist halt auch so cool, wie man dann merkt, okay, es ging irgendwie los mit Podcasts, die sich ganz konkret diesen aktivistischen Themen angenommen haben. Und es ist total viel weiter geworden. Und jetzt machen halt auch People of Color Podcasts über LARP. So, warum nicht? Also genauso soll es ja eigentlich sein. Ja. Und das finde ich eigentlich eine Entwicklung, die wir noch viel mehr fördern sollten.
Wie kann man sowas fördern? Also, außer dass man, also, ne, ja. Ja. Ja, also ich meine, schon, du förderst es ja, indem du sagst, ihr sprecht mich ruhig an, wenn ihr Bock habt, so, ich unterstütze euch da, oder ihr kriegt es vermutlich auch alle selber hin, nehmt das Handy und nehmt einfach mal auf. Aber
ja, aber zum Beispiel, ich hab wirklich schon total oft getwittert, hier. Zum Beispiel, ich warte seit Jahren darauf, dass es einen deutschsprachigen Filmpodcast mit einer schwarzen Person irgendwie gibt. Gibt's nicht bisher. Deshalb versuche ich immer mal wieder irgendwie so allgemein zu twittern, hey, sprecht mich an, ich unterstütze euch gern bei allen Fragen. Mhm. Aber manchmal reicht es halt nicht, alle zwei Wochen so einen allgemeinen Tweet abzusetzen, sondern dann muss man sich halt noch mal ein bisschen anders damit beschäftigen. Und zum Beispiel eine befreundete oder bekannte Twitterin, also mit der ich schon öfter so im Austausch stand, Sibyl Schick, die hat halt einen Podcast gestartet und hatte am Anfang keinen Feed. Und dann dachte ich so, okay, ich will das jetzt irgendwie bei meinen Leuten in der Podcast-Community teilen. Ich weiß, wenn ich denen das jetzt teile und da ist kein Feed, dann bricht sofort die Kritik über sie herein. So, dann habe ich sie halt ganz konkret angeschrieben und habe mit ihr zwei Tage lang daran gearbeitet, bis dieser Feed dann da war und wir den bei Feed eintragen konnten und alles irgendwie so war. Und sowas dann halt auch mal ganz initiativ zu machen, irgendwie Leute konkret anzusprechen, ohne dabei irgendwie wie die Splainerin schlechthin zu wirken, sondern auch erstmal zu fragen, möchtest du Unterstützung? Kann ich, also darf ich dir helfen? Ich hätte 2, 3 Tipps, nicht gleich die Tipps rauszuhauen, ja, sondern quasi da so eine Haltung irgendwie an den Tag zu legen und gleichzeitig halt aber auch dran zu bleiben. So, das sind Sachen, die man, also wo man sich anstrengen kann, würde ich sagen, wenn man das möchte. Ich habe zum Beispiel auch angefangen, das habe ich schon öfter erzählt und manche Leute verdrehen ein bisschen die Augen. Ich habe angefangen, mir selbst die Regel aufzuerlegen, dass nur noch jeder dritte Podcast, den ich meinem Podcatcher hinzufüge, einer sein darf, an dem nur Männer beteiligt sind, nur weiße Männer beteiligt sind. Das zwingt mich quasi dazu, mehr neue Perspektiven reinzuholen. Und ich meine, wir wissen alle, wenn so Podcasts gehört werden von Leuten, die in der Podcast-Community unterwegs sind, dann empfiehlt man die untereinander und dann landen die plötzlich in ganz anderen Kreisen. Und damit ich solche Sachen empfehlen kann, muss ich sie auch erstmal hören. Also zwinge ich mich irgendwie dazu, diese Sachen auch zu hören und so Sachen, also vielleicht auch mal Sachen zu hören, die, ich nenne es mal, mich herausfordern, weil sie vielleicht auch ein Angriff darauf sind, dass ich als weiße Person bestimmte Dinge mache und mich da ja auch mit mir selbst auseinandersetzen muss beim Hören des Ganzen. Aber dann halt trotzdem über sowas entweder hinwegsehen oder sich tatsächlich in eine tiefere Auseinandersetzung damit begeben und dann ganz bewusst diese Podcasts empfehlen, wenn man gefragt wird und nicht immer die gleichen 3, die schon von jedem anderen empfohlen sind, auch wenn ich die natürlich auch höre, aber ich kann ja auch mal was anderes empfehlen, so. Das wären jetzt so ein paar Sachen. Ja. Eine andere Sache zum Beispiel wäre bei den Filmlöwinnen, den habt ihr ja hier auch schon mal vorgestellt, haben wir uns schon öfter die Frage gestellt, okay, wir sind, ich sag mal so, semi-divers im Team, wir haben auf jeden Fall keine schwarze Person oder Person of Color bei uns im Team. Wollen wir jetzt einfach People of Color anfragen, Gästinnen zu sein, wo wir wissen, eigentlich sind es Leute, die eh schon irgendwie von ihrem Aktivismus versuchen zu leben. Können wir die dann umsonst in so einen Podcast einladen und Arbeit für uns machen lassen? Und haben uns jetzt überlegt, gut, dann zahlen wir denen halt ein kleines Honorar, wenn die bei uns in den Podcast kommen mit und dafür uns bereichern durch die andere Perspektive, die sie irgendwie einbringen. Also das sind halt so, also ich sage jetzt nicht, dass jeder seine Gäste bezahlen soll, aber das sind halt so verschiedene Ideen, über die man sich mit seinem Podcast-PartnerInnen einfach mal Gedanken machen kann. So was, also es reicht nicht immer nur zu sagen, kommt zu mir, wir hätten gern diversere Gäste, sondern man muss da vielleicht auch mal gucken, warum kriegen wir die diverseren Gäste nicht, auch wenn wir sie gerne hätten.
Ja, ich würde
und vor allem, weil das Quotendiverse auch immer, Entschuldigung,
Christian, nee, sag du
erst mal. Mach du.
Nee, ich.
Ja gut, ich wollte noch ein paar weitere Tipps hinzufügen, wie man seine Privilegien nutzen kann, um eben solchen Leuten den Einstieg zu erleichtern. Also ich glaube, dass es auch schon total viel bringt, wenn man nicht nur sagt, wie du das jetzt dargestellt hast, Becky, wir laden solche Leute ein, damit die irgendwie ihre Perspektive bei uns reinbringen, sondern auch, wenn man schon irgendwie etabliert ist, wenn man eine gewisse Reichweite hat, dass man sagt, okay, ich komme dafür auch in deinen Podcast, weil das bringt auf jeden Fall Leute in den anderen Podcast auch rein, weil die sich das dann, also die Hörer des Stammpodcasts, sage ich jetzt mal, den anderen Podcast dann auf jeden Fall oder mit höherer Wahrscheinlichkeit auch hören und dadurch eben dann auch wieder auf andere Themen aufmerksam machen. Das finde ich eine super Möglichkeit, die halt auch wirklich nicht viel Ressourcen frisst auf keiner Seite und finde ich nur gewinnbringend sein kann. Und das meiste hast du ja auch schon gesagt, also Podcast-Patin werden zum Beispiel im Sendegate dort die eigene Expertise anbieten, wenn dort eben Leute auftreten und sagen, ich habe eine Podcast-Idee, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich das umsetzen muss, kann mir da jemand helfen? Workshops anbieten auf verschiedenen Podcast-Veranstaltungen. Ich finde aber auch ganz einfach, also einfach gesagt, es ist manchmal das Schwerste, emotionalen Support zu bieten. Also nicht nur im, also jetzt nicht im Sinne von irgendwie Psychotherapie oder so, sondern einfach den Leuten Mut machen, dass die eigene Stimme wertvoll ist. Weil das ist was, wo ich aus Erfahrung sagen kann, dass mich das mit am meisten abgehalten hat, einen Podcast zu starten, weil ich dachte, wer soll sich das denn anhören, was ich zu sagen habe? Es gibt so viel andere Leute, die viel mehr Expertise haben in gewissen Themen. die vielleicht auch schon etabliert sind oder so, die da viel mehr zu sagen können. Und da gab es eben eine Person, die mich da sehr gepusht hat am Anfang und gesagt hat, nee, das, was du zu sagen hast, das ist interessant, das sind gute Themen und du solltest die irgendwie in die Öffentlichkeit bringen. Und da bin ich bis heute dankbar. Und ja, das finde ich auch super wichtig, dass man nicht nur eben in Bezug auf diese ganze technische Ebene versucht, die Leute irgendwie zu empowern, sondern eben auch emotional. Ja.
Und also das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, weil es jetzt vielleicht ein bisschen so klingen könnte, als würde ich ja meinen Umgang mit dem Thema irgendwie in den Himmel heben wollen. Ich finde total wichtig dabei, das Ganze nicht aus so einer paternalistischen Perspektive herauszutun, dass man selbst die Weisheit irgendwie mit Löffeln gefressen hat und Dinge weitergeben kann. Was ist paternalistisch? Du fragst
von Pater wie der Priester Pater.
Ja, so. Also so. Ja. Könnte man damit assoziieren, ne? So,
als Vorbeter. Komm,
wir googeln das schnell, bevor wir hier Blödsinn im Podcast erzählen. Bevormundend, würde ich sagen, wäre eine gute Übersetzung. Mhm. Also aus so einer Stimmung heraus, okay, ich sag dir jetzt mal, wie du es machen kannst, sondern eher versuchen, mit den Leuten rauszufinden, was deren Weg ist, es richtig zu machen und dabei dann Unterstützung zu leisten, weil das ist eigentlich, was Empowerment ist und nicht sich irgendwie hinstellen, Hilfe anbieten, sich am besten noch irgendwo öffentlich dafür feiern oder verlangen, dass Leute öffentlich würdigen, dass man ihnen geholfen hat. Nee, einfach mal als stille Helferin irgendwie im Hintergrund irgendwas machen und sich einfach darüber freuen, dass das dann funktioniert, so wie die Leute sich das vorgestellt haben, auch wenn es vielleicht nicht ganz so geworden ist, wie ich es gemacht hätte.
Also Unterstützung zur Selbstermächtigung quasi, ne, ja. Ich hatte immer so ein Twitter-Fail tatsächlich, muss ich ja gestehen. Da ist mir auch ein bisschen Mansplaining passiert.
Erzähl mal.
Katharina Nokun hatte irgendwann mal gepostet, dass sie sich, dass sie Kohle braucht, weil sie sich dieses krasse Reporter-Mikrofon da gekauft hat. Und dann eventuell sich noch ein Großmembran, so ein Kondensatormikrofon kaufen. Dann habe ich ihr natürlich direkt geschrieben, ja, denk doch mal über ein dynamisches Mikrofon nach. Und mir da, wo sie hinterher auch geschrieben hat, ja, nee, ein Kondensator ist eigentlich schon passender für mich. Und ich mir im Internet dachte, ja, natürlich hat sie da erstmal, wird sie wohl selber sich mit der Sache auseinandergesetzt haben. Zweitens mal hat sie sogar recht, weil ein dynamisches Mikrofon ist für unsere Situation super. Für die Situation, die sie macht, dass sie halt ein Feature macht und sich alleine hinstellt, ein Skript einspricht, ist natürlich ein Kondensatormikrofon besser. Das heißt, ich hatte noch nicht mal recht. das ist wohl dann ein wirklicher, für den ich mich auch nicht schäme. Ich habe mich hinterher entschuldigt. passiert. ja, und ich habe es eingesehen vor allem. Ich glaube, das ist ja immer das Wichtigste bei diesen Sachen, ne? Die Selbsteinsicht.
Ja, na klar, das ist total wichtig. Und dann halt zu gucken, dass man es beim nächsten Mal anders machen würde, auf jeden Fall. Ja.
Ich würde noch mal ganz kurz zurückgehen auf die Frage, was macht Podcasting eigentlich zu einem empowernden Medium? Wo du ja wirklich schon viel gesagt hast. Ich habe mir am Anfang, also vorher auch ein paar Notizen gemacht und das meiste hast du eigentlich auch schon gesagt. Deswegen will ich das jetzt auch nicht wiederholen. Aber ein Punkt, der mir noch ein bisschen gefehlt hat, und das ist jetzt wirklich ganz, ganz subjektiv aus meiner Perspektive, ich empfinde die Podcast-Szene, und damit meine ich jetzt natürlich die Community, in der wir uns bewegen, als weitestgehend konkurrenzfreien Raum. Und das finde ich auch einen super wichtigen Aspekt, beispielsweise im Bereich der Filmpodcasts, wo Becky und ich uns ja beide bewegen, dass ich das Gefühl habe, als wir da so reinkamen, da war keiner, der da gesagt hat, ja, aber okay, man muss dazu sagen, das Konzept, was wir da fahren, das ist halt auch ein bisschen einzigartig. Deswegen war das auch ein bisschen natürlich, dass da keiner gesagt hat, sowas machen wir aber schon. Aber es gibt ja auch sehr viele ähnliche Filmpodcasts. Und ich habe nicht das Gefühl, dass unter diesen irgendwie so ein Konkurrenzdruck besteht nach dem Motto, ja, wir haben diesen Film aber schon besprochen und deswegen braucht ihr das jetzt nicht auch noch machen, oder dass da irgendwie ja, nach dem Motto Schwanzlängenvergleich, wir haben so viele Hörer und wir sind da irgendwie relevanter oder so, also zumindest in unserer Bubble, sondern dass da viel mehr so ein unterstützendes, so ein unterstützender Gedanke dahinter ist, wo man dann eben merkt, okay, wir, wenn jetzt irgendwie eine neue Folge in Planung ist, dass die Leute sagen, wir möchten demnächst da und darüber sprechen, habt ihr das auch schon mal besprochen? Wenn ja, dann können wir euch gleich auch erwähnen und so. Und das finde ich einfach so schön und das hat uns den Start auch unheimlich erleichtert, weil ich das Gefühl hatte, da ist eine totale Willkommenskultur. Das ist auch das Gefühl, was ich am Anfang hatte, als ich mich beim Sendegate angemeldet habe, wo ich dann naiv, ich war auch erstmal gefragt habe, so wie, was können wir da nehmen an Equipment und natürlich auch vorher ein bisschen gelesen habe, aber mir nicht alles total klar war, weil dann natürlich auch diese Techno-Babble ein bisschen meinen Horizont überstiegen hat. Aber da immer mit offenen Armen, also gefühlt willkommen geheißen wurde und wo mir die Leute auch weitergeholfen haben und ich auch das Gefühl hatte, die sind jetzt vielleicht nicht direkt dankbar, dass ich da bin, weil natürlich kannte man mich nicht und so, ist ja völlig klar, warum sollte man dankbar sein, aber zumindest, dass mir vermittelt wurde, das ist gut, dass du da bist und das finde ich einfach so, so schön und so, so wichtig und dass wir das eben auch an andere Leute so weitergeben.
Und da, also kann ich auch nur sagen, so alle Projekte, die es irgendwie gibt, die für genau sowas Sichtbarkeit noch schaffen. Also sei es zum Beispiel, Christiane und ich machen ja beide mit bei den Film-Podcast-Tipps, wo wir tatsächlich Episoden anderer Film-Podcasts untereinander empfehlen, kuratieren einmal im Monat, die uns irgendwie gut gefallen haben. Oder dass es so Seiten gibt wie podcasterinnen.org, wo man ganz gezielt nach Podcasterinnen und nicht-binären Podcast-Personen suchen kann, als Gast oder als Person, die man einfach anhören will und deren Podcasts man in Zukunft konsumieren will oder so. Das sind halt alles so Angebote, die man da ganz konkret auch nutzen kann. Und gerade wenn du jetzt sagst, so bei der Film-Podcast-Szene gibt es halt ganz viel diesen gemeinsamen Community-Gedanken, da habe ich irgendwie so ein Gefühl, dass wir das gerade auch bei den, ich nenne es jetzt mal empowernden Podcast-Projekten auch noch viel mehr. Also natürlich gibt es schon, aber wir könnten es noch viel mehr haben. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr bei so einer Studie für eine Masterarbeit mitgemacht von Lena Wiesler, die verschiedene Frauen interviewt hat, die feministisch podcasten. Und das war so eine explorative Studie. Also es ging quasi darum, erstmal das Feld zu erörtern. Und eine ihrer Ergebnisse in der Arbeit nach den Interviews war, sie hätte vorher als Forschende gedacht, dass es noch viel stärker schon Vernetzungen innerhalb der feministischen Podcast-Szene geben würde. Und natürlich kannten wir uns irgendwie alle untereinander und haben uns vielleicht auch schon mal getroffen. Aber dass wir jetzt irgendeine Seite mit Empfehlung feministischer Podcast-Episoden oder so aufgemacht hätten oder dass es also so auf die Idee waren wir noch gar nicht gekommen. Und das habe ich jetzt irgendwie in dieser Arbeit gelesen und denke mir, ja klar, das müsste jetzt eigentlich der nächste Schritt sein, da gleich eine feministische Praxis draus zu machen, sich noch stärker zu vernetzen innerhalb von so einer Szene. Und das kann man sich irgendwie nur, oder kann man auch irgendwie allen ans Herz legen, nach Leuten zu suchen, die irgendwie in ähnlichen Feldern unterwegs sind und mit denen gemeinsam geile Sachen aufzubauen. Ich meine, das funktioniert bei den Wissenschaftspodcasts, das funktioniert bei den Filmpodcasts und es wird auch bei allen anderen Podcasts funktionieren, ja. Bin ich überzeugt von.
Ich finde es sehr interessant, Christiane sagte eben, dass in eurer Filmcast-Bubble das eben nicht so ist, dass wenn man ein Thema gesprochen hat, dass die anderen dann sagen, wir haben da ja schon drüber gesprochen. Wir haben nämlich letztens unter unserem Trailer von diesem Hörspiel genauso einen Kommentar gekriegt. Das Hörspiel gab es ja schon mal 1991. Ich würde das ja nicht machen.
Ja. Im Gegenteil, bei uns ist es sogar so, wenn einer von uns einen Podcast über einen Film macht, dann fragt er vorher die anderen, hat einer von euch schon mal eine Episode darüber gemacht? Dann höre ich die vielleicht vorher nochmal, verlinke sie auf jeden Fall in den Shownotes und gebe euch einen Shoutout in der Folge.
Total gut.
Ja.
Danny ist so ruhig, der wollte eben schon immer was sagen, aber irgendwie quatsche ich heute so viel.
Nee, alles gut. Ich hätte nur einen, wieder nebenbei, dass wir mit dem Oliver letzten Podcast hatten, schon mal drüber gesprochen haben. Mein Appell wäre halt nach wie vor für alle, die in privilegierter Position sind und sich überlegen, wen lade ich ein für Leute in meinen Podcast, ladet halt marginalisierte Gruppen oder Randgruppen, auch wie auch immer, nicht aufgrund ihrer Marginalität ein, sondern aufgrund ihrer Themen. Ja. Also ladet nicht schwule Männer ein, weil ihr über schwule Themen sprechen wollt, sondern über die restliche Welt. Ja. Weil ich glaube, das ergibt sich dann schon. Also wenn man offen miteinander umgeht und jetzt dieser, bei mir eben auch diesen Abini Zöllner Podcast, da war es ja ganz genauso. Die ist ja nicht als schwarze Frau, die in der DDR-Wendezeit ihre Sachen erlebt wurde, eingeladen, sondern als Schauspielerin und Lebefrau irgendwie dieser Berliner Zeit. So. Und dann ergibt sich aber alles, dann entstehen genau die Gespräche, um die es geht. Und so lernt man dazu und so lernt man, was die Frau für Probleme hatte und wo sie im Leben schwieriger hat als andere Menschen. Genau, das ergibt sich dann, glaube ich, schon, wenn man ein vertrauensvolles Umfeld einfach schafft in seinem Format, das man hat.
Ja, das ist zum Beispiel bei Früff eine unserer am lautesten im Team geführten Diskussionen und wahrscheinlich das Thema, über das wir auch bei unserem einen Teamtreffen, was wir hatten, am meisten gesprochen haben. Wir sind halt nicht so besonders divers bei uns im Team, obwohl wir 22 Frauen sind. So am diversesten vielleicht noch bezüglich der sexuellen Orientierung, aber ansonsten halt irgendwie nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir diverser werden? Und dann haben wir gesagt, ja, dann laden wir uns halt jetzt Gästinnen ein. Aber wir wollen jetzt halt auch nicht die schwarze Frau zu Rassismus im Fußball einladen und die lesbische Frau zur lesbischen Fußballspielerin oder so. Mhm. Weil das wäre halt auch irgendwie zu einfach und der falsche Weg. Sondern wir wollen die halt zu dem einladen, was ihr Spezialthema ist. Und deshalb haben wir jetzt irgendwie so eine Liste von spannenden Leuten aufgestellt und fragen die einfach erstmal, zu welchen Themen sie denn Lust hätten, mal bei uns in den Podcast zu kommen, wenn sie denn Lust haben zu kommen. Und dann haben wir erstmal eine Themenliste und aus der können wir dann quasi schöpfen und die Leute zu den passenden Themen einladen. Das ist jetzt unser Plan sozusagen, um diverser zu werden.
Super.
Was ich natürlich nicht heißen soll, dass man nicht mehr über die Themen redet, also die offensichtlich da liegen. Das kann man ja machen, wenn das Thema klar ist, nur dass man eben nicht nur darüber nachdenkt, Leute einzuladen, wenn man über ihr Thema sprechen will, einfach so. Ne? Natürlich wird es Formate geben, wo genau das wichtig ist, ja zu besprechen auch.
Ja, aber vielleicht ist auch, also jetzt bei unserem Podcast bei Früff, vielleicht ist auch das Thema der Person, keine Ahnung, besonders spezielle Fitnesstraining-Methoden. Und dann laden wir die halt ein, darüber mit uns zu sprechen.
Ja. Genau.
Ja, ansonsten wäre es ja wahrscheinlich irgendwie doch kontraproduktiv, ne? Und wird wieder eigentlich gegen dieses Empowerment wirken, wenn man dann nur aufgrund seiner Hautfarbe halt oder sonstiger. Das ist
immer Quotenperson, ne? Man muss davon wegkommen, also einfach Quotenmenschen einzuladen.
Wobei ich ja immer sage, ich bin gerne eure Quotenfrau. Also halt nicht die Einzige, ich brauche eine zweite.
Wir haben lange überlegt, wir hatten eine Liste
mit vier. Aber es gibt genug, die das nicht wollen, das weiß ich.
Wir hatten eine Liste mit vier Seiten, die nach vier mit Leuten, die rosa Haare haben, wollten unbedingt dann eigentlich dich haben. Gut, das geklappt.
Ja, Leute mit rosa Haaren sind coole Leute. Ich habe noch keine schlimmen kennengelernt.
Hast du bei Animal Crossing auch rosa Haare eigentlich?
Ja, aber aktuell nicht, weil ich ja jetzt gerade wie Jodie Whittaker in Doctor Who aussehe. Da habe ich natürlich einen blonden Bob. Aber normalerweise habe ich kurze, pinke Haare in Animal Crossing. Okay.
Ich wollte gar nicht abschweifen. Aber vielen Dank für deine Worte. War sehr gut, dir zuzuhören.
Ich möchte noch was sagen. Und zwar, die Podcast-Szene, beziehungsweise einige Vertreterinnen, diese innen, ihr wisst, was ich meine. Ich habe schon ein bisschen Gin Tonic getrunken. Ich wollte auf jeden Fall sagen, manche geben sich ja bewusst sehr offen selbstkritisch. Oder geben das zumindest an, dass sie es seien. Und wenn man dann gewisse Dinge kritisiert, dann ist es aber manchmal so, dass man gegen eine Wand läuft und das Ganze dann nicht ernst genommen wird oder abgetan wird, weil man würde das ja vielleicht auch falsch verstehen und wie auch immer. Ich will sagen, wenn Selbstkritik gewünscht ist und man sich so gibt, dass man diese auch haben möchte, dann sollte man diese auch ernst nehmen, wenn sie denn kommt. Weil wenn dann so Aussagen fallen wie, naja, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt wirklich, also das ist jetzt gesponnen, das ist jetzt ein Beispiel, was ich mir jetzt gerade ausdenke, das beruht auf keiner Anekdote, da soll sich jetzt keiner direkt angesprochen fühlen, aber wenn jetzt so Sachen kommen würden wie, ja, ich brauche mir jetzt keine Person of Color einladen, weil ich sehe ja über Hautfarbe hinweg. Dann wird da einfach grundsätzlich was nicht verstanden. Genauso wie wenn man sagt, ich brauche jetzt hier keine Frau im Podcast, weil das Geschlecht spielt hier überhaupt keine Rolle. Deswegen reicht das ja auch, wenn wir Männer weiterhin darüber sprechen.
Viele meiner besten Freunde sind Frauen.
ja, genau. Ja,
genau. Ich habe ja schwarze Freunde, ich kann ja nicht rassistisch sein. So, also wenn ich sowas höre, da platzt mir die Hutschnur, sagt man das so?
Ja.
Und da möchte ich einfach nochmal appellieren, dass...
Nein, da reißt mir die Hutschnur, da platzt mir der Kragen.
Ja, genau, ja. Danke.
Da müssen wir schon korrekt sein, als richtige Kartoffel.
Ich kann mir einfach Sprichwörter nicht merken, es geht einfach nicht.
Ich finde, es gibt wenig Schöneres als vermischte Sprichwörter. Es
eigentlich schon, ne?
Eine Blüte der deutschen Sprache, die das so schön vermischt.
Okay. Ja, wie auch immer, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Wenn ihr Selbstkritik wollt, dann nehmt sie bitte auch an, wenn sie dann kommt.
Ja. Und ich musste eben gerade, wahrscheinlich, weil ich im Podcast war, auch an Lehrer Thomas denken, weil was auch vielleicht eine Möglichkeit zum Empowerment ist, halt wirklich früh einzusteigen. Ein Podcast ist ja wirklich die Nische für jeden da. Und dann vielleicht junge Menschen, je jünger, umso besser, einfach auch zu motivieren, zu sagen, auch für dein Thema wichtig machen und deine Aussage ist wichtig, dass man das vielleicht sogar schon in die Schulen eben und so trägt, ne? Dieses Medium und dieses, deine Stimme hat Gewicht. Und wenn du eben, Becky, dich schon vor 20 Jahren dran gewöhnt hättest, dass deine Stimme nicht kratzig ist und du nicht so viel lachst, wer weiß, ne? Also die Leute es möglichst früh einfach an das Medium gewöhnen, glaube ich, könnte auch eine gute Art sein, Leute schon zu empowern, bevor sie merken, dass sie wirklich anders sind, so. Mhm. Und dann die Lust oder die denken, ihnen hört keiner zu. Ja. Also in die Schulen.
Ja, ich meine, man muss ja nicht mal mit Podcast-Equipment in die Schulen gehen. Einfach vielleicht den Leuten, wo man merkt, okay, die trauen sich nicht so richtig, denen zu sagen, dass die Stimme auch im ganz normalen Unterricht erwünscht ist. Das würde, glaube ich, schon reichen. Das ist was mir halt auch total gefehlt hat. Ich dachte halt immer, ich muss mündliche Beiträge leisten, damit ich irgendwie eine gute mündliche Note bekomme, aber nicht, weil der Lehrer irgendwie an meiner Meinung interessiert ist, wirklich an den Sachen. Und ich glaube, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dann hätte meine Schullaufbahn auch anders aussehen können.
Aber meinst du, das dachte nicht jeder?
Also, ja, keiner, ich weiß es also nicht. Ich kann ja nicht in die anderen Köpfe reingucken.
Ja, ich denke nur gerade drüber nach, wo du das so gesagt hast. Und ich habe, also ist mir jetzt nur so in den Sinn gekommen, dass, glaube ich, dieses Gefühl, mündlich, man meldet sich halt, weil man eine mündliche Note, also zumindest ich hatte halt in meiner Schulzeit keinen Bock auf Schule. Ich weiß, es gibt sicherlich auch andere Menschen, und dementsprechend waren meine Noten natürlich auch schlecht. Aber so, ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich so auch an meinen Umkreis denke, dass man das ja schon eher so als Pflichtveranstaltung, okay, ich muss mich halt melden, wenn ich was weiß, aber ich mache das jetzt nicht gerne. Ja, pass auf, gerne,
das
oder?
Ist natürlich, Frage. Jetzt denk mal aus marginalisierter Sicht, stell gerne. Dir vor, du würdest stottern.
Ja, gut.
Würdest du dasselbe sagen. Nee. Ne? Wenn dir immer gesagt wird, oh, der kann nicht reden, das dauert zu lange, jetzt beeil dich mal, das Wort heißt so, der Lehrer sagt möglicherweise das Wort, bevor du es rauskriegst. Und schon, glaube ich, kann man so eine Position nehmen, wo man merkt, aha, es ist nicht gewünscht, dass ich was sage. Ne? Oder wenn du jetzt vielleicht einen anderen Dialekt hast, wenn du jetzt, was weiß ich, nicht perfekt Deutsch spricht, aber vielleicht auf einmal in Sachsen in der Kleinstadt im Gymnasium landest, in der 6. Klasse und aber in keinen Muttersprache. Das könnte dir auch passieren, dass du möglicherweise nach 3 Mal dich nicht mehr meldest. Ja. Ne? Und ja, dann halt stimmt, lieber die schlechte mündliche Note riskiert.
Ja, oder wie, wenn deine eigene Meinung, deine Worte nur eingefordert werden, wenn es um eins deiner Themen geht, ne? Ja. Also wenn jetzt irgendwie gesagt wird, keine Ahnung, in Religion wird Islam
Muslim,
durchgenommen. Hier, Hatice, sag doch mal was dazu. Ja. Da denkst du dir auch so, ja, danke. Also.
Sie geht schnell heimlich eine Zigarette rauchen und oder hat gar keine Ahnung davon. Ja, das stimmt schon. Ja. Jo.
Ja, ich weiß, es ist ein großes Thema und es ist auch nicht immer ein leichtes Thema, weil man sich dabei selbst total oft hinterfragen muss in seinen eigenen eingefahrenen Mustern und Kommunikationsformen und weil man oft selbst denkt, ich tue doch schon so viel und aber irgendwie kommt es nicht immer so empowernd bei den Leuten an, für die man das gerne so machen würde, um was abzugeben von seinem Privileg. Und deshalb wäre da sozusagen mein Appell, irgendwie genau hinzuhören und den Leuten irgendwie zuzuhören dabei, wenn sie sagen, was sie brauchen, um bessere Podcasts machen zu können. Und wenn halt das Fazit von so einem, um nochmal den Kreis zu schließen, von so einem Vortrag wie dem von Mintu und Vanessa am Ende ist, dass einfach fucking alle interviewten Podcastenden, die sie da gefragt haben, Podcasts, die alle irgendwie eine migrantische Perspektive mitbringen, alle gesagt haben, okay, Geld ist einfach ein Faktor und sie kriegen einfach nicht so viele Spenden, wie es irgendwie die alteingesessenen Laber-Podcasts oder die neuen Laber-Podcasts, die alte Laber-Podcasts kopieren oder nachmachen kriegen, dann ist das halt auch ein Thema. Und dann halt da hinhören und hören, was brauchen die? Und wenn sie gerade Geld brauchen, dann vielleicht auch mal das eigene Podcast-Spendenverhalten überdenken oder so. Also da nicht immer nur mit den eigenen Ideen kommen, sondern genau hinhören, was die Leute brauchen.
Ja, genau. Und weil du eben sagtest, man will engagiert sein, aber es kommt vielleicht manchmal gar nicht an bei dem oder der, den man anspricht. Ich finde, das hast du vorhin so zwischendurch gesagt und das ist auch meine Erfahrung. Einfach fragen ist immer gut. Damit tut man niemandem weh und man ist nicht lehrend, sondern ne, brauchst du was? Kann ich dir helfen? Weißt du wie das? Möchtest du mit zu dem Thema in den Podcast kommen? Würdest du dich stören, dass wir dich als Quotenperson einladen? Auch diese Frage kann man ja stellen. Ja. Und schon ist die Frage nicht mehr so im Raum, wie sie ja, sonst über einem hängt.
Also offene Kommunikation ist ja generell irgendwie eigentlich der Schlüssel, ne? Meistens so, also ob es nun in Beziehungen oder sonst wo ist, so letztendlich redet offen, ne? Und ich glaube, das würde wahrscheinlich auch niemanden stören, der marginalisiert ist, wenn du ihm sagst, ey, ne, kommst du auch als Quotenperson im Prinzip.
Und wenn es ihn stört, dann sagen, stört es so, ihn und dann habe ich halt den Fehler an der Stelle gemacht. Ja, so, weil, dann also muss ich mich auch halt da wieder hinterfragen und Strategien wieder anpassen.
Absolut, also ich meine damit auch eher die Kommunikation, dass ich es halt sage, das würde ihn wahrscheinlich nicht stören, weil dann könnte oder der oder diejenige mir ja sagen, nee, finde ich jetzt irgendwie kacke. Ja.
Ja.
Sehr schön.
Okay, da haben wir schon etwas die Welt gerettet heute. Ich bin stolz auf uns. Wir haben einen Plan geschmiedet, wie wir uns alle sensibilisieren können auf das Thema. Komm, ich habe extra meine Herzchen angemacht
im Twitter. Nächstes Mal.
Haben wir einen Sendungsplan? Die Frage muss ich mindestens einmal in der Episode stellen.
Wir haben einen Sendungsplan.
Sonst wäre unser Podcast nicht mit Christiane. Das Thema jetzt durch. Ich freue mich jedenfalls sehr, Big, auf deine Sicht. Das ist nochmal schön, weil ich versuche das ja auch immer für mich immer so, aber nochmal das nochmal erfrischend neu zu bekommen und nochmal sensibilisiert zu werden auf das Thema. Schön, dass du unser Gast bist.
Sehr gern. Wirklich.
Du lachst gar nicht so viel.
Was?
Lach doch mal.
Sonst würde ich lachen die ganze Zeit.
Das berühmte M, switchen, also ist das jetzt?
Ja, weiter geht's.
Ja wir switchen. Jingle.
Nächstes Thema.
Spüren was Pfeffriges, was Empower.
Was Empowerndes? So richtig ja, was rockig empowerndes. Oder was?
Ja, Empower.
Soll ich mal hier Nirvana covern oder was? Ja.
Meine Damen und Herren, liebe nicht-binäre Menschen, Sie hören jetzt. Die Podcast-Vorsteller. Wir erzählen uns über neu abonnierte Podcasts und geben uns gegenseitig Tipps zum Hören.
Ich glaube, meine Gitarre hat sich verstimmt irgendwie. Das ist gerade sehr schräg. Naja, auch das gehört zu uns oder zu mir.
Ich dachte, Grunge muss so klingen.
Stimmt, ja, genau.
Wir stellen uns Podcasts vor und ich stelle mal wieder nichts vor, weil ich, wie gesagt, nichts gehört habe.
Ich habe irgendwie was Neues gehört. Ich habe da jetzt aber keine Clips mitgebracht und so, weil ich das nur gestern gehört habe und mich drüber Schrott gelacht. Also ich fand es irgendwie lustig, aber es ist eher ein unbeliebterer Podcast, glaube ich. Genau, Danny, hast du was gehört? Hast du was mit? Nee.
Ja, ich habe nichts Neues, aber ich kann die aktuelle Folge Alternativlos sehr empfehlen.
Wie immer.
Ja. Und Unsere kleine Welt mit Tim Fridlove und Frank Rieger fand ich auch sehr schön entspannend. Ja. Verschwörungstheoretisch, weltuntergangsmäßig. Ich fand es sehr schön.
Ich höre Frank halt so einfach Podcast, gerne reden. Der hat so eine beruhigende.
Ja, da kann man sich mit dem Wein auf den Couch setzen. Am Ende des Podcasts nach 2 Stunden hat man sich zusammengerollt in Embryonalstille und die Welt geht vorbei. So, also sehr gut.
Worum ging es denn in der Folge?
Wie mit Frank immer irgendwie um was mit Weltuntergang.
Ja, Corona, genau. Corona, der Wirtschaft. Also wie kommen aus der Krise raus? Verschwörungstheorien zu Corona. Wie geht's der Wirtschaft? Wird die USA untergehen im Bürgerkriegen? Sowas halt.
Ja, und bei Alternativlos war sogar noch die Dame, ich habe den Namen natürlich vergessen jetzt, die das Buch mit dem Frank geschrieben hat. Die ist auch Psychologin, glaube ich.
Die Namen haben wir schon mal vergessen.
Ja.
Schon mal haben wir den vergessen.
Ja.
Die Frau macht zu wenig Podcasts.
Genau, die schreibt, die ist eigentlich Autorin und, glaube ich, Psychologin. So. Und
Konstanze
die haben so ein bisschen,
Kurz?
Nee, die war es nicht.
Nein, die andere. Konstanze Kurz
die
würde niemals einfallen.
Das, die würde ich niemals
sagen. Wer hat denn noch
niemals geschrieben?
Ja, ich habe so ganz neu, also das sind, das ist ein, so ein Sci-Fi-Roman, so ein Handy-Buch.
So ein, ich habe so einen kleinen Schrein bei mir, einfach mit zwei Kerzen und ein Bild von Konstanze Kurz. Ja,
ich
in der Mitte,
auch. Den
mache ich jeden Abend an.
Christiane Hütter.
Genau. Und die haben so ein bisschen auch über den psychologischen Effekt da in Alternativlos geredet von Corona, wie sich das so auf die Menschen und auf das Leben im Prinzip auswirkt.
Ja. Und wer Alternativlos nicht kennt, ich bin halt Fan dieses Podcasts, einfach weil ich immer so eine komische Ruhe habe. Also die Alternativlos hat so eine ganz merkwürdige Art zu reden, so ein Drive, ich weiß gar nicht, so ein ganz, also es reden ja auch wieder nur Männer über irgendwas, über Text, Speck und Kultur, aber es hat so eine Ruhe, also ich finde, Alternativlos hat immer so eine, es plätschert so zwei Stunden dahin und so und nimmt einen so, ich weiß auch nicht, kann ich nicht erklären.
Ich finde es auch immer sehr nett, ja. Soll ich mal kurz sagen, was ich gehört habe?
Das war sehr lustig. Trau dich.
Two Dudes, und zwar richtige. Jan Fleischhauer und Jakob Augstein haben jetzt einen Podcast.
Ach du Scheiße. Den Corona-Podcast von den beiden.
Ja, genau, aber er ist tatsächlich, also ich fand den gar nicht, ich bin ja so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob jemand irgendwie Jakob Augstein auf Twitter momentan mitkriegt. Der trollt ziemlich viel gerade so, ne?
Genau, ich bin ja großer Augstein-Fan.
Könnt ihr
auf
vielleicht mal ganz
Grund,
kurz sagen, wer das eigentlich
ach so,
ist?
Oh, ja. Jakob Augstein ist Gründer bzw. Verleger, glaube ich, vom Freitag, ne? Von der Freitag ist so eine Wochenzeitung in Deutschland, ein Meinungsmedium, also eine linksorientierte Zeitung. Und Jan Fleischhauer kennen vielleicht relativ viele. Der war irgendwie der ist so rechtskonservativer Kolumnist beim Spiegel gewesen, mittlerweile beim Fokus. Ich glaube, der Podcast ist auch irgendwie vom Fokus gemacht. Und es ist ein Troll-Podcast. Also die beiden trollen einfach nur gegen alles, was gerade ist.
Und der Augstein ist halt der Sohn vom Gründer des Spiegels,
genau.
Muss man dazu sagen. Ne?
Ja, genau, das ist vielleicht noch erwähnenswert.
Und er trollt halt, ich mag ihn deshalb gerne, weil er immer absichtlich halt trollt. Ja. Ich mag es total gerne, wenn Leute darauf abgehen, dass er absichtlich Leute ärgert.
Das finde ich tatsächlich auch sehr lustig. Und ich finde auch, also Jan Fleischhauer, ich finde natürlich die Meinung von dem Kacke und so, ne? Aber ich finde diese Rolle, die der dann spielt oder erfüllt, sehr amüsierend so. Und da, also ich werde den wahrscheinlich auch jetzt nicht ewig hören, diesen Podcast, aber diese eine Folge habe ich gehört und musste tatsächlich sehr viel lachen, weil es irgendwie so ein, also es ist wirklich ein Troll-Podcast einfach, könnte man so
Wie
sagen.
Wie heißt denn der Podcast?
Weiß nicht.
Irgendwas mit Corona.
Ja, findest du auf jeden Fall irgendwas mit Corona, der Corona, Augstein und Fleischhauer. Podcast. Ich fand es auf jeden Fall.
The Curve.
Ja, genau. Wegen Flatten the Curve und so weiter. Ich habe auf jeden Fall gelacht. Es ist halt irgendwie so Politik mit einem, der irgendwie eigentlich eher links steht, aber momentan halt auch so diese liberalere Sicht so ein bisschen so gegen die Ausgangssperre und das irgendwie die ganze Zeit hinterfragt. Und ich glaube ja auch, das ist Trollen. Also vielleicht meint er das gar nicht immer so, wie es ist. Aber auf irgendwie so eine amüsante, für mich zumindest amüsante Art und Weise. Man muss vielleicht dann diese Art von Humor haben, um das lustig zu finden.
Ja, und vielleicht jetzt muss man auch diese Art von Privileg haben, um das lustig zu
sowieso,
finden.
Das sicherlich, ja, das definitiv. Das kann ich, kann ich nachvollziehen, das Argument. Aber ich habe das Privileg, deswegen finde ich es lustig.
Ich bin halt eher eine von denen, über die er spricht, die darauf abgeht, wenn er trollt auf Twitter. Und
auch der Augstein jetzt oder der Fleischhauer?
Ja, okay. Ja. Fleischhauer, über den rede ich gar nicht. wahrscheinlich geblockt. Von dem kriege ich gar nicht vermutlich, so richtig was mit. Mich regt es ein bisschen auf. Das ist ja so ein Phänomen auch in der, ich nenne es jetzt mal linken Subkultur, dass es da so Männer gibt, die das Gefühl haben, total progressiv zu sein und das Ganze halt mit immer dagegen sein, so Devil's Advocate spielen, rumtrollen und so weiter rüberbringen können und damit dann halt auch noch irgendwie Aufmerksamkeit kriegen und einen Podcast schaffen, den wahrscheinlich tausende Leute mehr hören als viele Podcasts, wo ich sage, denen würde ich gerne meine
das
Zeit
definitiv
schenken.
Genau, ich würde das jetzt auch halt nicht unbedingt hier als Empfehlung aussprechen wollen, sondern einfach, dass ich es halt gehört habe und irgendwie vorgestern irgendwie gehört habe und einfach lustig fand, so für mich, so, aber gar nicht so in diesem wirklich politischen Kontext, sondern halt eher so als so ein Trollding und ich mich auf jeden Fall irgendwie so eine Stunde amüsiert habe für mich. Genau, aber du hast schon recht, das ist, also Augstein ist dann in dem Kontext tatsächlich schon so einer dieser klassischen, es ist so sehr elitär alles, ne? So auf so einer linken elitären Blase irgendwie.
Ich möchte dir ein Fürwort aussprechen und etwas für Augstein plädieren, weil er es ja, ich finde, klar, ihr habt recht, aber er legt sich eben auch mit jedem an. Ja. Also dieses Twitter-Posting zum Beispiel, man darf jetzt in den Baumarkt, aber nicht in die Kirche zu posten, wenn man 300.000 Follower hat, weiß er genau, er legt sich mit den Leuten an, die Corona bezweifeln, sagen, die Baumärkte müssen aufmachen, gleicht sich mit den religiösen Leuten, die, also weißt du, du hast so, er nimmt es auch mit Leuten, die so sind wie er eben auch auf, so, und ärgert die absichtlich. Das finde ich dann auch. Also er hat auch die eigene Blase, nicht nur fremde.
Ja, definitiv. So. Also ich glaube, die eigene Blase ist da jetzt zumindest, was er gerade macht, sehr am sich aufregen. Ja.
Also nicht nur Randgruppen hassen ihn, sondern alle.
Ja. Außer ich finde es irgendwie komischerweise lustig. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, genau. Aber ich glaube, genug über die beiden geredet. Das reicht eigentlich schon. Also wer mal meint, da mal reinhören zu wollen, kann das gerne machen. Ich persönlich fand es ganz lustig, würde das jetzt aber nicht als exklusive Empfehlung, weil die da so guten Inhalt liefern, empfehlen den Podcast. Sondern eher, wenn man sich über zwei weiße alte Trolle mal anhören will, dann kann man das machen. Ja. Genau. Becky, du hast bestimmt auch was mitgebracht, ne?
Ja, bestimmt. Ach, Joscha. Zufällig hast du da so Clips von mir gekriegt. Oh, ich habe zwei Episoden sogar mitgebracht, die ich euch vorstellen will. Erste Frage. Wer von euch hat Tiger King gesehen?
Ich nicht. Also,
ich habe diverse Freunde, die sagen, ich soll mir das unbedingt angucken. Ich sage, ich gucke so einen Trash nicht. Ich gucke Unterhaltung. Die sagen, nein, du musst das gucken, das ist Doku und es ist nicht Trash. Es ist so Trash, dass es schon wieder gut ist. Und ich hadere jetzt mir seit wirklich einer Woche, ob ich das gucken soll oder nicht. Und ich werde jetzt, nach diesem, egal was du sagst, Becky, aufgrund deiner Expertise entscheiden, ob ich es gucke oder nicht.
Ah, das ist das Ding auf Netflix, ne? Gerade, was da immer, ja, genau. Ja, ich sehe es mit diesen komischen 80er-Jahre-Typen da irgendwie so, ne, oder?
Ja, es sieht aus wie 80er-Jahre, aber es ist halt gar nicht so 80er-Jahre.
Egal, was du jetzt sagst, ich bin total heiß auf da, egal, was jetzt kommt. Weil du wirst jetzt, also du bist das Tüpfelchen auf der Waage.
Also vielleicht nochmal für alle, die gar nicht wissen, worum es geht. Tiger King ist eine Doku-Serie über verschiedene Personen in den USA, die private Zoos für Großkatzen haben und sich im Laufe, also das ist einfach Storytelling-mäßig sehr gut gemacht, die Doku, weil so nach und nach sich immer mehr Abgründe offenbaren. So der eine hat irgendwie zwei Ehemänner, von denen er mindestens einen, also zu dem hat er eine sehr abusive Beziehung, würde ich sagen. Wir haben eine Frau, der vorgeworfen wird, dass sie ihren Ex-Mann oder ihren damaligen Mann ermordet und den Tigern zum Fraß vorgeworfen hat. Und die beiden sind halt die übelsten Gegner, die gegeneinander agieren. Und wir haben noch einen anderen Typen, der so eine Art Harem sich gebaut hat mit verschiedenen Frauen, die zu ihm kommen, um dort für quasi kein Geld außer Kost und Logis die Tiger für ihn zu versorgen, und er hat irgendwie mit allen Sex. Also es sind einfach, und es ist halt real. So, es ist natürlich, eine Doku ist immer irgendwie aufbereitet, aber es ist real. Und man kann das Ganze, glaube ich, sehr ironisch gucken, man kann das aber auch sehr ernst gucken. Und vier Leute, die das sehr ironisch und sehr ernst gleichzeitig geguckt haben, sind Christina, Florian, Valentina und Daniel vom Podcast Creme de la Meme. Habt ihr schon mal von diesem Podcast gehört?
Gehört, der ist irgendwie mal bei Twitter, mal irgendwie, aber mehr tatsächlich auch nicht.
Ja. Genau, also tatsächlich, ja. Ich kenne vor allem Daniel von den Vieren, der bekannt ist für Kurz-Podcast-Formate, würde ich mal sagen, der da diverse immer mal wieder am Start hat. Und in Creme de la Meme besprechen die vier Memes. Aber eigentlich können sie selber viel besser erzählen, was ihr Podcast ist. Deshalb, Joscha, spiel doch mal den ersten CDLM-Oton.
Das geht jetzt auch mit Nummernblock, ne? Soll ich es mal probieren? Geht das wirklich oder mache ich jetzt hier alles? Ich drücke lieber die Maus, ne? Ich habe Angst.
Kaum ein Phänomen hat das Internet in den letzten Jahren so sehr bestimmt wie Memes. Sie sind mittlerweile kulturelle Phänomene, die sogar in unser alltägliches Leben vorgedrungen sind. Doch was ist eigentlich ein Meme? Und was macht diese lauffeuerartigen Bildchen aus? Um diese Frage zu beantworten, treffen wir uns heute hier wieder bei Creme de la Meme mit Christina Kutscher, Valentina Birke, Florian Zandt und mir, Daniel Ziegner.
Ah, den kenne ich doch.
Genau, und das machen die jetzt wöchentlich. Also jede Woche besprechen sie ein Meme, was so durchs Internet geistert. Da gab es zum Beispiel, wieder der Bogen zum Anfang, auch eine Folge über Tom Nook. Tom Nook ist der Mensch, bei dem man die ganze Zeit Kredite aufnimmt bei Animal Crossing, um sein Haus erweitern zu können. Oder Mensch ist übertrieben, er ist ein Waschbär. Ja. Es geht quasi um Tom Nook als Meme und warum alle ihn so niedlich finden, obwohl er doch eigentlich ein kapitalistischer Ausbeuter ist, der die Leute immer weiter in die Kredite treibt. Darüber haben sie zum Beispiel eine Folge gemacht. Also jedes Meme, was so durchs Internet geistert, ist bei denen ein potenzielles Untersuchungsobjekt. Und jetzt geht es eben um Tiger King und um verschiedene Tiger King Memes. Dazu vielleicht mal der zweite O-Ton, Joscha.
Heute geht es um den Tigerkönig Joe Exotic. Joe Exotic alias Joseph Allen Schreibvogel alias Joseph Allen Maldonado Passage ist der ehemalige Besitzer des Privatzoos GW Animal Park aus Wynnewood, Oklahoma. Joe ist Gegenstand der Netflix-Dokumentation Tiger King oder wie es auf Deutsch heißt, Großkatzen und ihre Raubtiere, in der ein Filmteam und die Regisseure Erica Good und Rebecca Chaklin ihn und andere Großkatzenhändler und Züchter von 2014 bis 2019 begleitet. Kern der Doku ist ein geplanter Auftragsmord an Joes Rivalin Carol Baskin und die Hypothese, dass Baskin ihren zweiten Mann Don Lewis an ihre Tiger verfüttert hat. Das Verhältnis zwischen Baskin und Joe ist auch Gegenstand eines Großteils der dazu entstandenen Memes. So viel zum Hintergrund von Joe Exotic, über den wir heute sprechen wollen. Und zwar nicht über die Doku selbst, denn die ist wirklich sehr komplex und bietet Stoff für einen ganzen Podcast, würde ich sagen, dazu, eine ganze Podcast-Staffel, sondern wollen natürlich über die Memes dazu sprechen, die dazu entstanden sind.
Genau, und so geht eigentlich jede Folge von den Vieren los. Also es gibt einen, also einer von den Vieren bringt sozusagen ein Meme mit und bereitet es dann auf diese Art einmal für die anderen auf und dann werden vielleicht auch verschiedene Arten, wie dieses Meme genutzt wird, im Internet aufgezählt und meistens kommen die vier sehr schnell in eine, ja, auch durchaus kontroverse Diskussion, was bei den Vieren unfassbar produktiv ist. Also die sind da sehr unterschiedlicher Meinung auch oft dazu, ob es okay ist, bestimmte Memes zu benutzen oder ob sie bestimmte Richtungen, wie sich Memes entwickeln, gut finden oder nicht. Und auch in dieser Folge wird es sehr schnell auch ein bisschen ernster, Joscha.
Ja. Aber ich möchte eine Grundsatzfrage stellen. Und zwar reden wir in dieser Folge eigentlich über Joe Exotic. Ich kann seinen Namen nicht mal aussprechen. Joe Exotic.
Sag einfach seinen richtigen Namen. Joe Schreibvogel.
Aber das ist ja Allen Schreibvogel. Das ist ja vor seiner Ehe. Danach heißt er ja
Joseph
anders.
Allen Maldonado Passage.
So,
das ist auch ein Künstlername.
Jedenfalls, reden wir eigentlich über ihn oder reden wir über Tiger King Memes? Weil was ich nämlich noch öfter gesehen habe, als das, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, sind Menschen, die sagen, that bitch Carol Baskin. Die ist einfach an allem schuld. Keine Ahnung, ich gehe irgendwie einkaufen, mir fällt die Tüte runter, wer ist schuld? That bitch Carol Baskin. Das ist so dieser neue Deine-Mutter-Spruch. Das ist der neue Deine-Mutter-Spruch. That bitch Carol Baskin.
Deine Mutter ist Carol Baskin.
Da habe ich mich nämlich gefragt, diese Sache, auch, dass sie ihren Mann an Tiger oder Wildgroßkatzen verfüttert hat und die Leiche so entsorgt
haben
hat, angeblich, das ist in genau einer Folge das Thema. Und in den ganzen 6 anderen Folgen geht es darum, wer hat die Krokodile verbrannt, wer hat irgendwelche Beweise zerstört, wer hat wen. Wieso schießt man sich so sehr auf Carol Baskin ein und nicht zum Beispiel auf Doc, der so ein Textbook-Grooming da betreibt, eine krasse Sekte am Start hat, das viel größere Arschloch ist und trotzdem wirkt er irgendwie viel sympathischer als Carol Baskin. Und da kommen wir nämlich zum Thema Framing. Und das ist auch überhaupt nicht Teil dieser Meme-Sache, aber also wobei irgendwie schon. Also dadurch, dass sie wird immer nur mit einem Voice-Over gezeigt, kommt selten selbst zu Wort und dann wird sie immer in Zeitlupe gezeigt, wie so ein klassischer Bösewicht irgendwie. Und man wird halt direkt zu einer Evaluation und Deutung hingeführt, so wie sie dargestellt wird. Und eigentlich ist sie nur diese Frau, die jetzt zum dritten Mal verheiratet ist und auf Millionen sitzt und angeblich Tiere retten will. Und auf einmal ist sie that bitch Carol Baskin, die an allem schuld ist. So. Und das ist irgendwie mein Problem. Und ich finde, das ist das viel präsentere Meme, wenn wir über Tiger King sprechen.
Genau, also was ich wirklich sehr schätze an dem Podcast ist, dass sie nie nur bei dem Meme an sich hängen bleiben, sondern irgendwie immer auf die größeren gesellschaftlichen Fragen zurückkommen. Ich will euch nicht alles aus der Episode hervornehmen, aber nach diesem Statement wird sehr viel diskutiert in dieser Folge darüber, worauf man jetzt eigentlich wie den Fokus legt und welche Schuld jetzt daran das Meme, das es darum gibt, hat oder nicht hat. Das ist eine wirklich sehr spannende Diskussion, selbst wenn man die Serie Tiger King nicht gesehen hat. Und dann kommen sie noch zu einem Punkt, also ne, wir haben vorhin schon mal gesagt, irgendwie gibt's gerade keine Episoden, in denen Corona keine Rolle spielt. Auch hier kommen sie noch mal auf den Einfluss von Corona auf die Entwicklung dieses ganzen Memes und dieses Hypes zu sprechen.
Und ich habe eine Hypothese, und zwar gäbe es diese Isolation nicht, diesen Lockdown nicht, dann wäre Tiger King nicht so beliebt gewesen, da gäbe es nicht so viele Memes, weil das ist bei weitem nicht das erste Beispiel für diese Redneck-Kultur, die in diversen Dokumentationen und Serien aufgearbeitet wird und es ist auch nicht das Abgefahrenste. Also das gibt es schon jahrelang, jahrzehntelang und natürlich ist jetzt, wo einfach die Aufmerksamkeit so krass auf irgendwelche Streamingdienste gelegt ist, ist es zu einer perfekten Zeitpunkt rausgekommen.
Genau, könnte man so sehen. Vielleicht auch nicht, vielleicht diskutieren auch andere Leute dagegen in der Episode, man weiß es nicht. Das müsst ihr euch dann selbst anhören. Noch zum Abschluss jeder Episode dieses Podcasts gibt es ein, ja, wie soll ich sagen, ein HörerInnen-Mitmachformat, denn jeder, der Podcasten darf sagen, ob er dieses Meme nun love oder lose findet und auch die Hörenden dürfen das am Ende machen. Ich glaube, wir hatten genug O-Töne. Ich überspringe da jetzt den letzten, aber auf jeden Fall könnt ihr euch ja dann vielleicht selber anhören, wer von den Vieren am Ende dieses Meme als love oder lose bezeichnet. Und auch ansonsten über diese Episode hinaus kann ich diesen Podcast einfach jedem ans Herz legen. Also der schafft es einfach, Lachen und Nachdenken über viele tiefe Themen irgendwie super miteinander zu verknüpfen.
Mhm. Wie lang ist so eine Folge?
So maximal eine halbe Stunde, würde ich sagen. Vielleicht gibt es auch mal eine, die 40 Minuten geht, aber so grundsätzlich halbe Stunde ist so, glaube ich, die Zielmarke, die
anpeilen. Wie viele Folgen gibt es schon? Hast du schon eine Übersicht?
Lass mich lügen. 8. Also
kann man
kurz
gut noch zurückhören.
Auf jeden Fall.
Muss man auch alle Memes vorher kennen, oder?
Die beschreiben die eigentlich immer sehr gut. Wenn es aber mal eins gibt, was man nach der Beschreibung nicht erkennt, kann man es halt, also haben sie auf jeden Fall eine Beschreibung gebracht, mit der man es gut googeln kann und sich nochmal angucken kann.
Also nicht so, dass man die, also oder kann man den Shownotes direkt sehen und guckt sie jetzt als erstes an und dann ist man irgendwie schlauer.
Also oder gute ist es Frage. Ratsam oder lieber ist es lustiger, wenn man es nicht tut. Also jetzt in dieser Folge zum Beispiel mit Tiger King, da haben wir ja eher eine Meme-Familie, weil es nicht irgendwie ein Bild gibt, auf das immer irgendwelche Texte geschrieben wurden oder so.
Ja, ist ja bei Memes eigentlich generell so eine Sache, ne, dass die dann ja auch...
Ah doch, guck, sie verlinken immer Know Your Meme. Know Your Meme ist so eine Seite, die quasi zu jedem Meme, was ihr im Internet so finden könnt, nochmal erklärt, wo es herkommt und wer es viel in welchem Zusammenhang benutzt.
Das ist eigentlich eine coole Idee tatsächlich, weil das ja doch irgendwie so ein... wirklich so ein Internetphänomen geworden ist, was ja tatsächlich auch jetzt nicht nur einfach immer nur irgendwie lustig und sondern ja schon irgendwie, nicht immer, aber manchmal auf jeden Fall auch so einen gesellschaftlichen Piekser bringt, wenn man so will, ne, auf verschiedenste Art und Weisen. Ob es nun von irgendwelchen Rechten ist, die halt sagen, ne, die halt ihre rechten Memes, aber irgendwie ja doch mittlerweile so einen gesellschaftspolitischen Aspekt sehr viel drin hat.
Ja, cool. Und ich meine, sie haben auch also so, sowohl ganz aktuelle Sachen wie dies, als auch Klassiker der Meme-Kultur schon auseinandergenommen. Also zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, ob ihr, wahrscheinlich kennt ihr es, dieses Rocker Dad und Rocker Sohn und der eine schmeißt am Ende den Stuhl auf den anderen und die Diskussion, die sie dabei führen, das ist zum Beispiel ein Meme, was sie auch schon auseinandergenommen haben und so. Also da wechseln sich Klassiker und ganz aktuelle Sachen sehr unterhaltsam ab und ja, dadurch, dass es auch so ein kurzes Format ist, was sehr zackig geschnitten ist oder vielleicht ist es auch nicht zackig geschnitten, sondern sie unterhalten sich einfach so zackig. Die sind auch immer in einem Raum, wenn sie das aufnehmen, zumindest bei den ersten Folgen gewesen. Ja, also kann ich sehr empfehlen und natürlich ist es auch, also sind sie auch ein bisschen selbstironisch und machen sich am Anfang darüber lustig, dass es schon auch irgendwie witzig ist, in einem Audio Medium etwas, was vor allem visuell passiert, zu analysieren und es deshalb erstmal so viel beschreiben zu müssen und so. Aber ich finde, genau das ist mal wieder so eins dieser Dinge von wegen, natürlich kann Podcast auch das so.
Mhm. Ja.
Ja, vielen Dank dafür. Ich wurde zufällig heute von Daniel gefragt, ob ich diesen Podcast kennen würde und ich habe ihm beichten müssen, nein, kenne ich nicht. erstens, weil ich ganz so gut wie nichts höre, aber zweitens auch, weil ich mich mit Memes nicht so richtig auskenne und ich mich frage, ob ich damit was anfangen kann. Und jetzt durch die Snippets, aber auch durch deine Beschreibung habe ich das Gefühl, dass mich das trotzdem sehr gut abholen wird. Deswegen werde ich mir das auch auf jeden Fall anhören. Und ich habe aber noch eine Frage darüber hinaus, weil Memes sind ja durchaus auch ein kulturwissenschaftlicher Begriff. Und da wäre jetzt die Frage, ob die da auch so ein bisschen drauf eingehen oder ob das wirklich eher auf dieser, wir gucken uns einzelne Memes an und besprechen, was die für einen Hintergrund haben, welche Aussage dahinter steckt und wie wir das Ganze einordnen.
Sie gehen da ganz am Anfang einmal drauf ein und dann gehen sie tatsächlich, würde ich sagen, immer wieder in den Diskussionen drauf ein, wenn es passt. Also wenn sie zum Beispiel darüber diskutieren, ist das überhaupt ein Meme, was wir hier besprechen? Oder halte nur ich das dafür? Und was macht es zum Meme? Und was hat dafür gesorgt, dass es in bestimmten Kreisen so gut als Meme funktioniert und so? Also ich würde sagen, dass sie es immer sehr beispielhaft an den jeweiligen Beispielen schaffen, da bestimmte Sachen mit einzubringen. Also ich bin überzeugt davon, dass mindestens zwei aus dem Team sich schon sehr lange auch mit Meme-Kultur auseinandersetzen. Aber wahrscheinlich sogar alle.
Darf ich da noch was fragen, auch an Christiane? Irgendwie ist das so ein, was hast du gesagt, Gesellschaftskultur, wissenschaftlicher Begriff?
Also ich kenne den Begriff halt aus der Evolutionspsychologie.
Ach so.
Meme ist ein Begriff, was der Richard Dawkins geprägt hat, der ja auch durchaus eine sehr kontroverse Figur ist. Der ist Evolutionsbiologe und der hat quasi das Meme analog zum Gen aufgestellt, was quasi ja, sich wie ein Gen weiterverbreitet, was aber eben keine Information über biologische Organismen enthält, sondern eben Ideen, die sich quasi wie ein Virus von Mensch zu Mensch weiterverbreiten und so ein bisschen das inhärente Ziel haben, in der Gesellschaft verankert zu werden. So könnte man vielleicht irgendwie sagen. Genau, und aus dem Zusammenhang kenne ich das noch.
Das wusste ich überhaupt gar nicht. Ich dachte, Memes wären halt diese lustigen Bildchen.
Sind's ja auch.
Aber dann ist es wahrscheinlich, die haben sich ja irgendwie dann in diesen Kontext angelehnt. Also der Begriff wird dann ja daher auch kommen wahrscheinlich. Ne?
Nehme ich an.
Oder die werden sich den ja nicht einfach neu ausgedacht haben. Vielleicht war es auch irgend so ein Typ wie ich, der das noch nie wusste und so, ich nenne das jetzt Meme. Aber, aber ich glaube eher nicht.
Ja. Ja, so viel zu Creme de la Meme, auch einfach ein geiler Podcast-Titel, muss man einfach mal sagen.
Die Mucke war auch ganz cool.
Props dafür. Ja, genau, die Mucke war auf jeden Fall auch sehr gut. Ist auch gut eingesetzt.
Ich finde, sie ist ein bisschen laut.
Die Musik?
Ja.
Ich
würde sie tatsächlich, glaube ich, ein bisschen leiser pegeln. Aber das ist jetzt auch nur wieder Technik genördet.
Ja. Genau, aber wo wir bei guter Musik sind, der nächste Podcast, den ich noch mitgebracht habe, hat auch ein fantastisches Intro, weshalb ich auch das erste Snippet davon habe. Ich will euch aber trotzdem ganz kurz die Geschichte des Podcasts erzählen. Es geht um den Podcast Schamlos. Schamlos ist das neue Podcast-Projekt von Janina Roog, die vorher den Podcast Unverschämt gemacht hat. Man merke, dass es da gewisse Anlehnungen in den Titeln gibt. Unverschämt war ein Projekt, was sie für Radio 1 gemacht hat. Und es ist ein feministischer Comedy-Podcast, in dem sie Impro macht mit anderen Comedians und immer mal wieder auch Gäste einlädt oder Gästinnen einlädt, die ja ihre Perspektive auf das jeweilige Thema der Folge mitbringen. Unverschämt wurde unverschämterweise eingestellt von Radio 1 und Janina hat nach einer kleinen Pause jetzt ihr unabhängiges Projekt Schamlos an den Start gebracht, wo sie in der regelmäßigen Crew noch Antonia Bär und Mathilde Keitzer dabei hat. Eigentlich wollen sie das, sofern ich es richtig verstanden habe, wieder gemeinsam live aufzeichnen im Comedy Café Berlin, wo auch der alte Podcast aufgezeichnet wurde. Aber aufgrund der aktuellen Situation finden die Folgen natürlich in nicht nur 1,5 Meter, sondern über remote verbundene Studios voneinander statt. Und genau, wir hören uns einmal am Anfang das Intro und an, um so ein bisschen in die Stimmung auch reinzukommen, wie dieser Podcast ist.
Was aber es unglaublich schwer macht, jetzt diese Frage zu beantworten.
This is a show with comedy, ha 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 ha. We're young, attempts to dismantle the patriarchy.
Willkommen zu Schamlos, dem feministischen Comedy-Podcast und die Schulter, an der ihr jederzeit euren Nervenzusammenbruch haben dürft. Ich bin Janina Roog, eure Gastgeberin und die Schultern, die ich regelmäßig mit meinen Tränen benetze, die sind auch gleich neben mir, Mathilde Keiser.
Hallo.
Und Antonia Bär.
Hallo.
Hallo, wie geht's euch?
Mir geht's gut. Ich glaube, wir müssen gleich noch dazu sagen, das sind metaphorische Schultern.
Mhm. Ja, also im Moment ist ja nichts. Und eine metaphorische Entfernung. Wir sitzen nicht im selben Raum.
Ja. Genau. Aber also ich meine, auch wenn wir im selben Raum wären, würden wir ja nicht die Schultern, den Kopf an die Schulter und so.
Vielleicht weine ich aber auch so doll, dass meine Tränen rausspritzen und die 2 Meter bis rüber auf eure Schultern schaffen.
Das wäre übelst problematisch und das müsstest du wahrscheinlich dem Gesundheitsamt sagen. Und dann wärst du gezwungen,
dass meine Tränendrüsen zu weit spritzen.
Ja, du spritzt zu hart.
Das ist ein National.
Ich rufe gleich die Polizei. Hallo, ich möchte gerne extrem weit spritzende Tränendrüsen melden. Was ist denn da die Strafe drauf? Auch 500 Euro?
Ich würde das einfach vage halten. Ich würde sagen, ich würde gerne eine Frau anmelden, die super weit spritzt. Die wissen was.
Ja, also so geht's los. Es ist nicht immer so schlüpfrig, aber ab und zu durchaus. Und
ich finde, Witz über Tränendrüsen zu machen, geht gar nicht. Tränendrüsen sind ein ernstes Thema.
Ja, und überhaupt, das ist aber eine wunderbare Überleitung, weil nur weil es ein Comedy-Podcast ist, heißt es nicht, dass sie nicht auch über ernste Themen reden würden. Im Gegenteil, sie reden sehr offen über sehr ernste Themen. In dieser Episode geht es zum Beispiel um das Thema Angst. Und das beleuchten sie aus den verschiedensten Perspektiven und haben diesmal, also sie haben immer eine Gästin auch dabei und die Gästin ist diesmal Sophie Charlotte Rieger. Disclaimer, ich podcaste auch zusammen mit ihr, aber das ist nicht der Grund, warum ich diese Episode mitgebracht habe. Sophie ist auch jemand, die in den sozialen Netzwerken sehr offen mit bestimmten Angstphänomenen umgeht, ganz viele Insta-Stories immer dazu macht und deshalb haben die drei sie eingeladen, da darüber gemeinsam zu sprechen. Und um euch so ein bisschen klar zu machen, wie dieser Podcast sonst auch funktioniert, habe ich jetzt 2 Ausschnitte mitgebracht. Einen, in dem sie einfach locker über dieses Thema erstmal reden, so als ersten Schritt.
Ich glaube, meine größte Angst, und eigentlich wollte ich mit über die am Schluss reden, also meine größte Angst ist, dass mich keiner liebt.
Oh ja.
Und da, darum bin ich definitiv Comedian geworden. Also so habe ich versucht, mit dieser Angst umzugehen. Aber das ist etwas, wo ich merke, das sitzt so tief krass in mir drin, dass das informiert eigentlich alles, was ich mache. Also es ist alles, es ist so der große rote, falls es kein roter Faden ist, ist der rote Teppich, der sich durch mein Leben zieht.
Ich hatte immer panische Angst, allein zu sein, als ich klein war, weil ich Einzelkind war und meine Eltern so viel gearbeitet haben. Und ich habe immer gedacht, dass ich für immer allein sein werde. Und ich glaube, ich habe so hart gesteuert, nicht allein zu sein, dass ich jetzt Angst habe, nie allein zu sein. Ich war so, füllt mich mit Zeit und Liebe. Und jetzt bin ich so, oh.
Sophie, du hast aber gerade so, oh ja, gesagt, als ich das mit der Liebe meinte. Was kannst du dich da identifizieren?
Kann ich mich voll mit identifizieren. Ich sehe so diese Angst vor dem Nicht-Geliebt-Werden immer als so eine ganz große Schwäche. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich als Frau so sozialisiert bin. Ich soll nicht so viel um Aufmerksamkeit haschen. Wisst ihr, was ich meine? Und natürlich drückt sich diese Angst vor fehlender Liebe darin aus, dass ich Aufmerksamkeit dann haben will für das, was ich tue. Ne? Also ich meine, letzten Endes stelle ich mich ja zum Beispiel dann auch im Internet da als Bloggerin, als Aktivistin und so weiter. Und natürlich hat das auch immer was mit Anerkennung zu tun, was ich jetzt auch so in Liebe übersetzen würde. Und ich habe ganz oft das Gefühl, das ist eine ganz schlimme Schwäche, die ich habe. Und das ist irgendwie jetzt gerade auch wohltuend und schön zu hören, dass ich damit nicht alleine bin. Dann fühlt sich das nicht mehr so sehr wie eine Schwäche an, sondern wie was Normales. Wisst ihr so?
Aber damit kann ich mich total identifizieren mit diesem, ich habe ganz arg Angst, dass mich niemand liebt und ich brauche da ganz viel Bestätigung. Und gleichzeitig habe ich Angst, dass das total nervig ist. Also das ist mein so ein ganz so eine Angewohnheit, die ich entwickelt habe, ist, wenn ich irgendwo, wenn ich und meine Freundin uns mit Freundinnen treffen, dann sage ich ganz oft auf dem Nachhauseweg zu ihr, war ich irgendwie die nervigste Person heute Abend? Weil ich irgendwie immer, also ich kann das mittlerweile ganz gut, Ängste so ein bisschen im Hintergrund laufen zu lassen. Also ich kann ganz gut im Moment sein, wenn ich irgendwie so mit den Menschen zusammen bin, die ich liebe. Und es geht aber dann so, sobald ich dann alleine bin oder irgendwie nur mit meiner Freundin im Anschluss, dann geht das so los in meinem Gehirn, war so, oh shit, du hattest eigentlich gerade eine total gute Zeit, aber was ist, wenn du allen anderen den Abend versaut hast, weil du die ganze Zeit nur gequatscht und dich selbst dargestellt hast?
Ja, ich glaube, bei mir äußert sich das zum Beispiel so, dass das ist einmal so, ja, weil ich so wenig romantische Liebe in meinem Leben habe, dass ich mir und dann irgendwie so, naja, ich bin ja schon so eine auffällige, schwierige Frau, weil ich Feministin bin. Und dann leider auch hetero. Und ich habe und dann ist das schon so, und dann denk ich schon, ich bin schon sowieso so problematisch. Und darum ist es schon so schwierig, überhaupt diese romantische Liebe zu kriegen. Und darum muss ich besonders viele FreundInnen überzeugen, was für eine tolle Persönlichkeit ich habe, dass sie mit mir befreundet und meine Ersatzfamilie sein wollen. Und dann, das ist, und ich bin aber auch Scheidungskind, das ist auch irgendwie klar drin, irgendwie, dass, ich meine, auch wenn meine Eltern mir nie gesagt haben, wir scheiden uns wegen dir, du bist der Scheidungsgrund.
Okay. Ja, ihr merkt schon, klingt erstmal nicht wie ein Comedy-Podcast, sondern über einer, in dem so die wirklich ernsten Themen irgendwie angegangen werden. Also ich würde auch behaupten, ohne die drei jetzt richtig gut zu kennen, aber ich würde behaupten, die sind brutal offen, ehrlich und pur in dem, was sie dort so von sich auch preisgeben. Und jetzt an dieser Stelle ist so ein Moment, wo sie einhaken. Also ich weiß nicht, ihr habt ja hier auch schon mal einen anderen Impro-Comedy-Podcast vorgestellt. So machen die jetzt nämlich auch weiter.
Darf ich kurz was fragen? Ja, genau, tatsächlich, weil ich so ein bisschen verwirrt, ich war gerade kurz irritiert zu Anfang. Weil erstmal wird man so reingeschmissen in dieses Comedy-Ding und dann zeigst du so einen Clip und du denkst am Anfang, weil ich halt dieses... Die legen ja sofort los am Anfang, ne? Es geht ja irgendwie, erzählen halt Quatsch irgendwie, ne? So. Und dann kommst du in diesen anderen Snippet rein. Ist das dieselbe Episode, oder?
Das ist dieselbe Episode. Wir sind quasi 20 ja. Minuten später oder so.
Und ich dachte halt erst, warte mal, ist das jetzt noch, nee, das ist irgendwie doch nicht lustig und mein Gehirn macht irgendwie, hey, was ist es denn jetzt? Und dann kommt man aber tatsächlich sehr gut in diesen Flow, oh krass, ja, das ist echt irgendwie doch ernstes Thema und findet ja. natürlich auch selber immer irgendwie was dann, ne? Super.
Ja, genau, und was sie halt, also das finde ich halt so, also das schätze ich sehr wert daran, ist, dass sie quasi damit zeigen, wie man Comedy auch machen kann, ja, dass man Comedy nicht nur anhand von sich über andere lustig machen oder so machen kann, sondern dass man einfach auch mal sich selbst und seine eigenen Schwächen und die scheiß Gesellschaft angucken kann und darüber seine Witze machen kann. Denn an dieser Stelle sozusagen kommt jetzt so ein typischer Bruch und die drei Hauptcomedians spielen jetzt eine Impro-Szene. Wer Impro so ein bisschen kennt, einer gibt so die anfängliche Szene vor durch den ersten Satz, den sie sagt, und die anderen steigen dann mit ein. Und die Szene, die jetzt kommt, die ist jetzt sozusagen direkt im Anschluss an diese Geschichte mit Mensch, Scheidungskind, das hat vielleicht auch was mit meiner Angst, nicht geliebt werden zu tun.
Mama, Papa, ich habe ganz viel Kunst für euch gemacht und ich habe auch die Küche geputzt und ich war eigentlich schon draußen im Park alleine und ich bin mit dem Hund Gassi gegangen und ich habe auch schon gegessen und für euch gekocht und das Essen steht für euch bereit. Ist das okay?
Was gibt's denn zu essen?
Königsberger Klopse.
Okay. Also ich hätte es schön gefunden, wenn du das vorher mit uns abgesprochen hättest, weil
das kann ich verstehen.
Also
ja, weil also ne Schatz, du weißt, wir sind gerade in Scheidung und
ja.
Da sind viele Dinge ziemlich schwer. Also wir sind auch noch nicht auseinandergezogen und so. Und ja. Da kannst du dir schon ein bisschen mehr Mühe geben.
Theoretisch, also vielleicht kommen wir auch wieder zusammen. Das will ich jetzt nicht ausschließen.
Oh ja,
im Moment.
Oh ja.
Und wir wollen, ich meine, natürlich ist das Ganze auch hängt das auch ein bisschen damit zusammen, wie gut du dich um uns kümmerst.
Aha, also, ja, ja.
Also Königsberger Klopse.
Ich hätte auch noch ein vegetarisches Thai Curry im Gefrierfach, was ich für euch auftauen könnte.
Ich weiß, dass die Kindertherapeutin zu uns gesagt hat, dass genau solche Familiendynamiken schwierig sind. Aber trotzdem, okay, ich möchte es so formulieren. Ich fühle, wenn du eingefrorenes Thai Curry für uns hast, dass du das eigentlich nur für dich eingefroren hast.
Ja.
Da
bin ich ganz bei
dir. Das tut mir leid, ich wollte das auch eigentlich selber noch essen, aber ich habe mir gedacht, das wäre eine gute Alternative zu den Königsberger Klopsen.
Also ich persönlich habe halt das Gefühl, ich würde am meisten, ich wäre am meisten motiviert, diese Familie nicht auseinanderzureißen, wenn ich mindestens 3 oder 4 Auswahlmöglichkeiten hätte beim Arbeitsessen, beim Abendessen.
Es fühlt sich wie Arbeit an, Schatz.
Es fühlt sich wie Arbeit an.
Oh, tut mir leid, dass ich Schatz gesagt habe. Aber Silly, okay. Du musst das einfach verstehen. Ja.
Ja.
Ich komme von der Scheidungsanwältin nach Hause. Es war ein furchtbar hartes Gespräch, weil deine Mutter immer noch nicht aus diesem Haus ausziehen will und wir immer noch nicht wissen, wie wir deine Mutter aus diesem Haus rauspushen können, okay?
Aber
und dann komme ich nach Hause und dann muss ich mit ihr und dir zusammen diskutieren, was wir jetzt essen.
Ja, aber vielleicht kann ja Mama hier zu Hause bleiben, wenn ich euch morgen ein Buffet vorbereite und wisst ihr was? Ich mache eure Steuern auch und wie steht ihr zu Pediküre, Maniküre, Enthaarung? Ich kann alles lernen.
Das fände ich total super. Ich habe morgen ein Date. Das wäre großartig.
Oh,
du hast ein Date. Oh, schön für dich.
Oh, ja,
hast du ein Problem damit, oder was?
Oh, nein.
Nein, gar nicht.
Oh, es zerfällt. Oh, es zerfällt. Ja. Oh, es geht kaputt. Aua. Oh.
Okay, Schatz, reg dich doch einfach ab. Vielleicht, wenn du jetzt eben noch schnell die Wäsche machst vorm Schlafen gehen, vielleicht renkt sich das ja alles wieder ein.
Guter Punkt. Ich gehe sortieren.
Oh.
Sad.
zu traurig.
Das war so nah am Leben, das war echt schwer mit anzuhörsehen.
Oh. Ja. Ist schon hart.
Ja, genau, und das ist halt so, die lassen diese Comedy-Szenen, die sie starten, laufen. Und es gibt halt welche, die werden witzig bis zum Umfallen. Und es gibt welche, die laufen gegen die Wand. Alle, die schon mal selber Impro-Comedy gemacht haben, werden wissen, es gibt halt Szenen, die hat man sich am Anfang total lustig gedacht und das klappt einfach nicht. Der Gegenüber hat irgendwie den Impuls ganz anders weitergedacht und es funktioniert nicht. Auch die sind in diesem Podcast drin, die schneiden sie nicht irgendwie raus. Und es gibt halt solche, die irgendwie lustig anfangen und man schmunzelt und am Ende stellt man halt fest, was für ein harter Kern eigentlich da drin steckt in dem, worüber man gerade so gelacht hat. Also vielleicht sparen wir uns da jetzt auch den letzten O-Ton. So sind eigentlich auch alle Episoden von denen. Also es gibt immer ein Thema, das kann ein bisschen trauriger oder schwerer sein, wie in diesem Fall das Thema Angst. Das kann aber auch, um wieder beim Thema dieses Podcasts zu sein, ein sehr empowerndes Thema sein. Also es gibt zum Beispiel damals noch von Unverschämt eine Episode über Menstruation, die feiere ich heute noch bis zum Umfallen, und eine Episode übers Nacktsein, das sind einfach so Episoden, die richtig nah an meinem Herzen sind, und jetzt bei Schamlos geht es halt genauso weiter, und auch dieses Corona-Thema, das bauen sie natürlich in diese Angst-Episode noch mit ein, und sie sprechen auch über Angststörungen, Angstzustände, alle total offen, und trotzdem lacht man sich halt kaputt zwischendurch, und das ist aber, wie ich schon gesagt habe, das zeigt mir einfach irgendwie, was Comedy kann und wie gut Comedy auch sein kann. Und ja, ich war da auch mal live, als sie eine Folge mit Claudia Roth aufgezeichnet haben über Macht. Da ging es um Macht. Auch eine fantastische Episode mit so einer Gästin, die hat ihnen auch öfter mal das Ruder aus der Hand genommen und wollte dann selber mitspielen bei den Szenen sozusagen. Und mein Lieblingskommentar, der mir daraus im Kopf geblieben ist, ist, als Janina sie zum Anfang gefragt hat, Claudia, wann hast du dich denn das letzte Mal so richtig mächtig gefühlt? Und hat Claudia Roth, ihres Zeichens ja Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, gesagt, als ich das letzte Mal dem XY von der AfD sagen durfte, deine Redezeit ist vorbei, und das Mikrofon abgedreht hat. So, und solche Sachen fallen halt auch in diesem Podcast, weil sie einfach coole Gästinnen dabei haben. Und ja, also kann ich Comedy-Fans empfehlen, kann ich Leuten, die sich irgendwie mit feministischem Content auf eine zugängliche Art und Weise auseinandersetzen wollen, empfehlen. Ja.
Darf ich nochmal fragen, wie der heißt? Ich habe hier gerade das Handy.
Schamlos. Und
ich fand das ganz lustig.
Cool.
Ja.
Sehr gut.
Also mir gefällt tatsächlich, ich glaube, ich werde den echt öfters mal hören, weil mir dieser Gegensatz sehr gut gefällt mit diesen, also dass sie echt ein Thema, was sie ja scheinbar persönlich wirklich dann betrifft, und dann so abwandeln, finde ich ganz interessant.
Ja, vielen Dank dafür. Ach, ich muss sagen, ich bin kein Impro-Comedy-Fan. Deswegen wird dieser Podcast nicht den Weg in meinen Podcatcher finden. Ich finde Comedy-Podcasts prinzipiell aber schwierig. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Aber wenn das jetzt nur in diese ernste Schiene gehen würde, würde ich das sofort hören.
Du Emo.
Ja, sorry.
Ja. Jo.
Ja. Ich habe dir gesagt, nichts mitgebracht.
Ja. Alles gut. Tja.
Danny, wir hören dich nicht.
Ja, er hat sich wieder gemutet.
Smart Speed. Becky, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Es hat mich sehr gefreut.
Ja.
Ja, voll gerne. Ja.
Sachen super, hast du uns mitgebracht. Ja. Hat sich richtig gelohnt.
Ja, hat sich auch gelohnt, ein halbes Jahr auf den passenden Termin zu warten.
Und ich hoffe, wir werden in weiteren 20 Jahren nicht zurückblicken und sagen, Mensch, weißt du noch, Becky, unsere einzige Gästin im Podcast. Deswegen meldet euch bitte.
Ach, stimmt, ne? Hast recht.
Ja. Jo,
das geht ja nicht. Ja. Meldet euch. Wir sprechen mit jeder, ihr, links, wie auch immer. Genau.
Und Christopher, das Angebot, dir neuen Namen zu geben, die Stimme zu verstehen und den Dialekt zu lernen, galt nur für die Audiokommentare, nicht um Sendungsgast zu werden.
Richtig.
Gebe ich so weiter.
Ja, dann steht noch was auf dem Plan?
Nee. Nein.
Wir sind einfach fertig.
Wir sind einfach fertig.
Ja.
Hast du eine schöne Musik mitgebracht, so einen Ausklang?
Weiß ich gar nicht. Ja, bestimmt. Natürlich, die mache ich jetzt sofort an und füge sie nicht hinterher ein. Ja, ich finde bestimmt noch was in meinem auf meiner schönen Festplatte.
Das ja, vielen Dank, Becky, dass du da warst, dass du so ein schönes Thema mitgebracht hast, was mich auch nachhaltig noch viel zum Nachdenken anregen wird. Und ja, ja, schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben.
Voll. Genau. Ist doch ganz okay mit den Videocalls, was?
Ja. Kommt auf die Person an.
Geht. Man kann gleichzeitig sogar Schiffe versenken spielen oder so, wenn man möchte. Das ist auch sehr gut.
Naja. Ich habe gelesen, man kann sich jetzt auch gegen Spende ein Lama in seine Zoom-Calls einladen.
What?
Dann kriegt man so eine Webcam ins Lama-Gehege und das Lama kann quasi beim Zoom-Call mitmachen.
Oh.
Für alle, die nochmal für die vielen Videositzungen, die jetzt anstehen in nächster Zeit, einen Spaß fürs Team brauchen.
Das ist ja eh was, das sind so komische, verrückte Sachen entstanden. Genau, Danny.
Für einen Zehner könnt ihr meine Mutter in Zoom haben. Das ist noch verrückter als ein Lama.
Achso, ich habe Musik bei Spotify. Wer Musik haben will, kann das machen. Aber es ist alles so depressives, melancholisches Zeug. Also,
ja, passt doch.
Ich bin super gut in eigenen Lob.
Der perfekte Ausklang für diese Podcast-Folge. Macht's ja gut, ihr Lieben.
Macht's gut. Bis zum Tschüss. Nächsten Mal. Tschüss.
Christiane, kannst du noch einmal Schüsseldorf sagen, bitte?
Schüsseldorf.